Guten Morgen, Jenny hier. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start in den Montag. Neue Folge nach 2 Wochen und ich habe diese Woche Urlaub und genieße ihn ausgiebig bei der Family und mit lange Ausschlafen, hoffe ich jedenfalls. Und viel, viel Erholung. Und damit ihr die nächsten 2 Wochen auch genießt, hoffe ich jedenfalls, dass ihr viel Spaß mit der heutigen Folge habt. Mick ist wieder zu Besuch und wir haben eine Stunde über die Ukraine gesprochen und die Ukraine-Krise und Politik und Twitter. Wollten wir eigentlich nicht. Wir wollten eigentlich über Thomas Pikettys Buch Der Sozialismus der Zukunft, erschienen im CH Beck Verlag, sprechen. Ich habe ein Exemplar vom Verlag bekommen. Herzlichen Dank dafür. Und wir haben noch über das Buch gesprochen von Thomas Piketty. Und an der Stelle kann ich schon sehr gut empfehlen. Nur der Titel ist ein wenig irreführend. Aber wenn ihr da genaueres zu hören wollt, müsst ihr jetzt bei Mick und mir dann zuhören. Aber wie gesagt, ja, Mick und ich erstmal eine Stunde über Ukraine rumgerendet. Und ja, es war Redebedarf. Sagen wir es mal so, Redebedarf. Und ich hoffe, dass es euch genauso viel Spaß macht beim Zuhören, wie es mir Spaß gemacht hat, dass Mick wieder zu Gast war. Für dieses Buch hatten wir ja eine Umfrage gemacht. Für das nächste Buch machen wir keine Umfrage, weil ich das unbedingt mit Mick besprechen will. Da geht es um Kriege, Klimakrisen und Katastrophen im 17. Jahrhundert. Und das hat mich ein bisschen an die Gegenwart erinnert. Und deswegen müssen wir das unbedingt dann als nächstes besprechen. Und ich hoffe, dass Mick dann bald wieder da ist. Aber das Buch ist dann 600 Seiten lang, also müssen wir wahrscheinlich gut zuarbeiten bis zur nächsten Folge mit Mick. An der Stelle habt jetzt erstmal viel, viel Spaß mit Mick und mir zur Ukraine, Twitter und Thomas Piketty. Ja. Und wie ist dein Start in den Samstag heute?
Bis jetzt ruhig. Ich habe meinen ersten so richtigen Twitter-Troll heute gefunden.
Nur einen?
Ja, sonst ist Twitter für mich so ein Safe Space bisher. Aber heute hat mich jemand erwischt, heute früh schön auf Twitter gegangen und dann erstmal angemault worden.
Ich dachte, dafür ist Twitter da, dass man nur angemault
wird. Ja, das habe ich auch noch vor. Ich werde ihn nachher noch fragen, ob er mein persönlicher Troll sein darf. Sein möchte.
Ich stelle ein.
Genau, ich stelle ein. Ich würde sie noch aufnehmen, wenn sie möchten. Können dann immer befriedigt ins Bett gehen, nachdem wir uns 3 Stunden lang angemault haben und sie mich als dumm beschimpft haben. Das wird super. Nein, ansonsten bis jetzt relativ entspannt. Ich habe nachher noch Arbeit. Morgen ist wieder mit Stefan dran. Es ist ein volles Wochenende, aber es ist gerade eh alles voll. Dadurch, dass ich 2 Hausarbeiten noch parallel schreibe und jetzt mit meiner Bachelorarbeit anfangen muss,
es ist alles sehr anstrengend, es tut mir ja leid.
Ach ja, es ist okay. Dafür ist man halt dann irgendwann fertig, ne? Das ist ja auch ganz schön. Und dann kann ich endlich mal in Ruhe Sachen lesen, auf die ich einfach Lust habe. Weißt du? Und dann muss ich nicht mehr Hausarbeiten zu Themen schreiben, wo ich mir irgendwas aus den Fingern ziehen muss und so. Da freue ich mich irgendwie drauf. Es wird dann ein guter Sommer, hoffentlich.
Hoffentlich. Ich meine, wir haben ja auch eine ewig lange Liste, aber dieses Buch hier,
ja,
von dem ich gesagt habe, das müssten wir eigentlich dann als nächstes besprechen. Habe festgestellt, das hier wäre auch gar nicht so schlecht bei der aktuellen Lage.
Ja.
Weil ich nämlich das Gefühl habe, du hast ja von Twitter gesprochen, dass alle durchdrehen.
Ja, alle drehen durch.
Es gibt keine normalen Menschen mehr.
Also alle jedenfalls sind nicht schon auf Twitter. Durchgedreht.
Ja. Alle sind völlig plemplem. Ich meine, ich verstehe die wirklich humanitäre Katastrophe, die die Ukraine bevorsteht. Und dieser ganze Angriffskrieg. Das ist aber keine Entschuldigung, jeglichen Menschenverstand zu verlieren. Wirklich. Von Leuten, wo ganz Twitter ihnen hinterherrennt, ohne mal kurz nachzudenken. Ja?
Ja, ich finde es auch. Also ich bin, diese paar ersten Tage der Invasion war ich wirklich erschüttert. Also ich glaube, man konnte das auch sehen so. Mein Twitter war so auch so eine so eine Zeitreise in so einen Mental Breakdown irgendwie, als ich, ja, also immer hin und her getourt irgendwie zwischen Twitter, irgendwelchen dummen Talkshows, dann abends immer noch die Nachrichten da zu lesen, ja, irgendwie die Zeitungsberichte, in denen dann tolle Kommentare stehen von der spektakulären Zeitenwende Deutschlands und solche Sachen, ja, und vom neuen Heldentum und so, und dann irgendwie um 3 Uhr nachts immer noch vorm Computer gesetzt, ja, sich irgendwie die Angriffe angeschaut und was dann dazu parallel irgendwie abging über alle Kanäle und so. Da war ich echt zwischenzeitlich durch, so. Und da habe ich auch gedacht, Alter, was ist denn los mit euch? Nichts gelernt irgendwie. Beim Journalismus hat mir eigentlich nur noch gefehlt, dass man irgendwie schreibt, ja, es fehlt jetzt noch, dass man den Soldaten noch Blumenkränze auf den Kopf schickt, ja, und ab an die Grenze irgendwie. Jetzt endlich auf der richtigen Seite. Deutschland, wir sind jetzt auch die Alliierten. Wir haben es endlich geschafft, ja. So
Jetzt
nach dem.
dürfen Deutsche wieder in der Ukraine kämpfen. Hatten wir seit 70
Ah.
Jahren nicht.
Oh ja, und du hast völlig recht. Also die Berichterstattung darüber und auch die Art und Weise, wie es aufgenommen wird, ist schon sehr speziell so.
Ich glaube, ich empfinde das als extrem heuchlerisch,
Ja.
alles aufgrund der Tatsache, dass wir 20 Jahre Afghanistan hatten
Ja.
und ich ein Jahr zuvor erst mich mit dem Thema Bergkarabach beschäftigt habe, wo immer noch Menschen in aserbaidschanischer Kriegsgefangenschaft sind und sich keine Sau für interessiert hat. Und deswegen empfinde ich das von vornherein als so, also wirklich geheuchelt, von vorne bis hinten. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid für die Menschen in der Ukraine, die leiden jetzt furchtbar. Das ist, also was da passiert, was die russische Armee da an Bombenangriffen auf zivile Einrichtungen fährt. Aber das habe ich alles schon in Afghanistan gesehen, das habe
Ja.
ich in Bergkarabach gesehen von aserbaidschanischer Seite. Armenische Raketen sind auch in Zivilbereiche geflogen, dann keine Frage. Dann haben wir Syrien, dann haben wir den Jemen. Was da an humanitärer Katastrophe gerade abgeht, interessiert auch keine Sau.
Ja.
Und es ist so, ich habe mich da komplett, glaube ich, wirklich versucht zurückzuhalten. Bei allem, was da ist, mir immer mal so ein wirklich zynischer Tweet rausgerutscht. Und die Leute sind mir entfolgt ohne Ende, aber denke ich mir mittlerweile, Leute, ja, ist wirklich schlimm mit der Ukraine, aber der Rest der Welt interessiert euch einen Scheißdreck.
Ja,
Wirklich.
naja, vor allem finde ich auch, dass man, also ich meine, wir können ja gerne diese große Diskussion aufmachen, ja, aber ich finde, da muss man halt auch ehrlich sein. Und ich finde das halt, also es gab jetzt gerade, das habe ich auch getweetet, diesen, also Lanz, der ja irgendwie einen nach dem anderen da rausgehauen hat an Experten und Co., wo es dann auch immer so hieß, ja, wir sind es den Ukrainern schuldig, dass wir jetzt endlich ehrlich mit uns umgehen, ja, keine Geschäfte mehr mit Putin und so. Und alles, was man dann aber irgendwie daraus zieht, ist so, ja, also eigentlich muss Schröder die SPD verlassen und Wagenknecht war ja eh schon immer blöd und damit hat man halt irgendwie so seine zwei personellen Schuldigen gefunden, ja, und auf die kann man jetzt halt irgendwie eintreten, aber dass das Grundproblem ja eigentlich die komplette deutsche Außenhandelspolitik ist, ja, also, dass wir ja jetzt schon Verträge machen mit Aserbaidschan, damit die
Ja,
uns Öl liefern und man denkt sich so,
jetzt
Leute,
beliefert uns in Zukunft nicht mehr der Autokrat Putin alleine.
ja.
Das machen wir dann mit Erdogan und Aliyev und Putin in
Ja.
Kooperation. Na, herzlichen Glückwunsch, ja.
Ja, was ist es
Und
denn?
Öl von den Saudis, die sollen mal bitte schön mehr Öl pumpen, mehr Gas pumpen. Das ist natürlich viel besser, ja. Ich kann mir, also wirklich, wirklich, bei allem, was ich nicht an Putin und der Autokratie in Russland leiden kann. Finde ich, als Frau gibt es nichts Schlimmeres als Saudi-Arabien und den Wahhabitismus, den die da haben. Der ist noch menschenverachtender, noch
Ja, krass.
frauenfeindlicher als alles, was wir auf dieser Welt haben und alles, was Putin macht.
Ja.
Und ist es okay, von denen Öl und Gas weiterzubeziehen? Ist das moralisch anständig? Ja? Ich meine, diese Verlogenheit ist mit Händen zu greifen. Mit Händen zu
Ja,
greifen.
genau,
Und
es
ich
ist so
denke, ich werde
offensichtlich,
wahnsinnig.
ja.
Ich werde nur noch
Ja, genau.
wahnsinnig.
Und ich meine, also ich habe auch das Gefühl, man kriegt das gar nicht mehr aufgefangen, ja, weil es ist so allgegenwärtig und es ist so viel, dass man schon gar nicht mehr weiß, wo man da irgendwie mit seiner Kritik ansetzen soll, ja, weil es ist ja jeden Tag irgendwie was Neues und alle haben sich darauf irgendwie so wahnsinnig eingeschossen. Und ich finde es ja auch richtig, ja, dass man das hinterfragt und dann auch sagt, okay, wir beziehen jetzt hier eine andere Position und wir müssen darüber nachdenken. Aber ich meine, wenn man dann halt so
Aber dann muss
große
die
Begriffe.
Position auch einheitlich sein,
Ja,
wenn ihr
genau.
keine Autokraten mehr
Ja.
haben wollt, die euch die wichtigen
Ja.
Ölressourcen und Gasressourcen liefern. Ja, tut mir leid, dass Gott
Also
offensichtlich
von
nur
welcher
unter Ländern
Zeitenwende reden wir
mit
denn?
Autokraten die wichtigen Rohstoffe gepackt hat. Also,
Genau.
nee.
Und das finde ich dann halt irgendwie hochproblematisch, wenn es dann halt irgendwie, keine Ahnung, überall wird gequatscht von Zeitenwende, aber man versteht es dann halt irgendwie vor allem als, ja, wir rüsten jetzt wieder auf, ja, und nicht als, ja, vielleicht sollten wir mal unsere Wirtschaftspolitik hinterfragen, so, ja, und das finde ich, ja, das finde ich auch ein Stück weit verlogen und das finde ich auch ein Stück weit unfair, ja, gegenüber den Ukrainerinnen, die da um ihr Leben kämpfen, wenn wir uns hier hinstellen und sagen, die kämpfen dort für unsere Werte und so. Und unsere Werte kriegen wir halt aber irgendwie überhaupt nicht auf die Reihe, ja. Also wir haben noch nie, ja, also da, und das Lustige ist ja, alle fallen darauf rein, ja. Also auch ganz linksliberal, Twitter ist ja auch hinterher. Und dann sind es die gleichen großen Begriffe wie immer: Solidarität, Freiheit, Demokratie, Wertegemeinschaft, ja, Verantwortung übernehmen und so. Aber es endet irgendwie an der eigenen Türschwelle. Ja, mit der Ukraine kann man sich jetzt mal sehr gut fühlen, ja, weil wenn man ehrlich ist, dann die Beziehung, die Wirtschaftsbeziehungen, die wir zu Russland haben, das können wir schon alle verkraften, ja. Also man versteht schon, warum man so ein massives Regime halt irgendwie, so ein massives Sanktionsregime fahren kann und so, ja, weil who cares? Ja, wir kriegen das halt irgendwie wieder aufgefangen, ja. Energiepreise und so sind eine Frage, aber auch das würde man ja aufgefangen bekommen. Aber dann mal über den Tellerrand zu schauen und zu sagen, ja Leute, also eigentlich, wie sieht es denn jetzt aus mit China, wo die Uiguren ja irgendwie in Konzentrationslagern sitzen?
Ja, also welche Werte sind denn das? Können wir mal eine Tabelle machen mit Ländern, wo die Werte gelten und wo die Werte dann nicht gelten? Ja?
Also ich finde, da muss man halt irgendwie konsequent sein. Und ich finde es furchtbar, mir dann anzuschauen, wie irgendwelche CDU-Politiker ja dann in irgendwelchen Talkshows sitzen und immer ganz betroffen nicken und sagen, ja, wir haben verstanden und es war total schlimm, was wir da gemacht haben. Hat ja auch keiner gewusst, ne, was in Russland abgeht und so. Woher hätten wir das wissen sollen? Und kann man ja auch machen, ja, aber diese Arroganz, sich dann dahinzusetzen, nachdem man selber sich immer dafür eingesetzt hat, dass man mit allen Ländern auf dieser Welt gute Wirtschaftsbeziehungen hat, ja, weil es geht ja um Arbeitsplätze und es geht ja um unseren Wohlstand und so, das finde ich dann sehr albern. Und sehr albern finde ich es dann auch, wenn man sich dann halt hauptsächlich auf irgendwie bedeutungslose PolitikerInnen stürzt und sagt, die sind jetzt hier die Täter, ja, die sind schuld mit ihrer Russland-Romantik, ja, aber jahrzehntelang hat man Merkel halt irgendwie als die Putin-Versteherin gefeiert und man war total stolz auf die besonderen Beziehungen, die man hat. Und ja, jede Woche telefoniert sie mit ihm auf Russisch und so. Ja, das läuft total gut. Und jetzt auf einmal ist irgendwie...
Naja, die Sache ist auch, es wird ja so getan, als ob wir eine besondere Beziehung zu Russland gehabt hätten. Die besondere Beziehung zu Russland beruht darauf, dass wir jede Menge Gas aus Russland beziehen. Es ist ja nicht so, als ob man Putin oder Russland als Land irgendwie ernst nehmen würde. Ja? Es ist wie mit jedem anderen Land. Man hat natürlich als Europa, als Deutschland bestimmte Interessen. Und sind die erfüllt, akzeptiert man bestimmte Sachen. Wie zum Beispiel, dass die demokratische Bewegung in Russland praktisch seit den 90er Jahren nicht mehr existiert.
Ja.
Putin da die Macht übernommen hat und dass er das schrittweise ausgebaut hat. Dass es praktisch eine Kleptokratie mittlerweile ist. Worin übrigens seit den 90er Jahren deutsche führende Unternehmen, unter anderem Siemens und Co., kräftig mitgemischt haben.
Ja, klar, Mercedes, ja.
Also ist ja nicht so, als ob die Korruption da in Russland deutschen Unternehmen nicht irgendwie geholfen hätten oder als ob sie da nicht mitgeholfen hätten, dass das sich so richtig schön durchfrisst. Also Nawalny ist ja auch so ein Typ, ja? Der ist ja in Russland und alle feiern ihn im Westen. Und da müsste man sich mal genau angucken, was der so macht. Ich glaube, der ist ein 1A-Nationalist.
Ja, das glaube ich auch.
Arbeitet auch gerne mit Rechtsextremen zusammen, Hauptsache gegen Putin. Und dabei wird ignoriert, also wenn jemand wie Nawalny dann die Macht übernehmen würde, würde sich nicht viel ändern. Ich glaube, es wäre eine aggressivere Außenpolitik in Russland als jemals zuvor, weil er natürlich die russischen Interessen an erste Stelle setzt. Ja. Während Putin noch irgendwie Ausgleich mit den Oligarchen finden will, die natürlich absolut vernetzt sind mit dem Westen, ja, und die jetzt alle unter den Sanktionen natürlich leiden werden. Aber ist das erstmal alles kaputt? Und haben diese Oligarchen keine Verbindung mehr zu den westlichen Märkten? Hm. Wird es noch unangenehmer für Europa, um ehrlich zu sein, weil ich möchte so ein Russland nicht erleben.
Naja, und ich meine, wie unangenehm wird es noch für Russland, ne? Also wir konzentrieren uns ja völlig zu Recht auf die Zerstörung der Ukraine, aber man muss ja ehrlicherweise auch sagen, also auch unser Sanktionsregime, das wir jetzt fahren und auch wenn es sich natürlich auch so ein bisschen zugespitzt wurde, ja, auf die Oligarchen und so, aber es trifft natürlich auch im extremen Maße die Zivilgesellschaft in Russland, ja, und ich meine, das Gefühl, was sich ja so ein bisschen einstellt, ist, dass man Russland jetzt zu so einem China stilisiert, ja, als wäre das irgendwie so eine Megapower. Und man sieht ja aber, und man weiß ja eigentlich auch, dass Russland das eben nicht ist, ja, dass Russland eben wirtschaftlich eigentlich schwach ist, halt stark abhängig ist von seinen Rohstoffexporten, und ansonsten läuft da nichts, ja. Und eine Lebenserwartung von einem erwachsenen Mann ist da irgendwie bei 62.
Reden wir heute noch hier drüber, da gibt es auch ein Kapitel dazu.
Und halt irgendwie eine Lebenserwartung, die ist halt total niedrig, ja, das ist ein total armes Land, und jetzt inszeniert man das hier irgendwie, als hätte man jetzt den größten Feldzug aller Zeiten geführt gegen die gemeinen Russen, ja, die Welt erobern wollen. Dabei
gegen Putin und seine Unterstützer. Nicht vergessen, es ist Putins Krieg.
Stimmt.
Putins Krieg, aber nur Putins Unterstützer.
Und de facto ist es ja aber so, wir machen ja eigentlich nicht groß was anderes, als wir sonst auch machen. Ja? Also wir spielen ja einfach unsere Dominanz in dem Maße aus als Westen, wie wir sie halt anderen Ländern gegenüber halt auch ausspielen. Ja? Das ist ja die Power, die wir halt eben haben. Und ich finde das... Da kann man ja auch sagen, dass das gerechtfertigt ist, aber ich finde, man muss dann auch so ehrlich sein und sagen, dass man halt da eben auch wirklich Schmerz verursacht, ja, und dass man da im Zweifelsfall halt auch noch ein zweites zerstörtes Land hinterlässt. Und ich finde, Deutschland und Europa fühlen sich so ein bisschen zu gut dabei, ja. Also ich finde, das ist jetzt nichts, wo wir uns irgendwie für unseren Zusammenhalt und Geschlossenheit und so irgendwie feiern sollten, sondern da kann man sagen, okay, das ist jetzt nötig, aber das ist nicht schön, das ist nicht gut, ja, und das ist auch nichts, aus dem wir jetzt irgendwie Stärke ziehen sollten oder so, dass wir eigentlich letztendlich ja da auch ein Land platt machen und eine Zivilbevölkerung mit in Mitleidenschaft ziehen, die ja eigentlich eh schon von uns ausgebeutet sind, ja, und dass wir dann ironischerweise ja auch immer noch weiterhin das Gas und das Öl nehmen, fühlt sich ja fast schon an wie so die zusätzliche Rache, ja, also man könnte das jetzt auch noch lassen, ja, aber was machen wir denn eigentlich? Eigentlich nehmen wir ihnen auch noch die Rohstoffe, wir geben ihnen ein bisschen Geld dafür, aber was sollen sie mit dem Geld anfangen, ja, also weil sie sind ja inzwischen völlig ausgeschlossen aus dem internationalen Handel und aus dem Technologietransfer und so, keiner will mehr mit ihnen reden, gut, dann kriegen sie halt die paar Dollar-Devisen, ja, was wollen sie damit jetzt noch machen, also. Und ich finde, da geht man so ein bisschen, da fühlt man sich ein bisschen zu gut dabei. Und ich finde, da fühlt sich auch Deutschland gerade so ein bisschen zu gut dabei, jetzt endlich irgendwie auf der richtigen Seite der Geschichte angekommen zu sein. Und jetzt können wir endlich, ja, den deutschen Sonderweg hinter uns lassen. Und unsere Partner finden uns nicht mehr doof, weil wir keine Waffen liefern und nicht mehr mit ihnen in den Krieg ziehen wollen. Und ich weiß nicht, ob es das ist, was wir aus diesem Konflikt lernen sollten und nicht vielleicht doch eher, ja, vielleicht müssen wir mal über unsere Außenhandelsbeziehungen nachdenken und da einen gänzlich neuen Zugang zu finden. Oder eben auch nicht, aber da muss man sich ehrlich machen und sagen, das, was wir jetzt machen, hat halt auch nicht so richtig was mit Werten zu tun, sondern halt auch schon mehr mit Interessen. Oder wir wollen halt einfach mal ein Exempel statt irgendwie auf den Weg bringen.
Man fühlt sich ja auch als Europa gut, wenn man die Russen bestrafen kann. Das sind ja die Barbaren im Osten.
Ja, naja, klar, ja.
Es gibt ja dieses neue Buch von Nicholas Mulder, The Economic Weapon, The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War. Ich glaube, darüber müssen wir hier auch irgendwann mal reden. Diese Idee von Sanktionen ist ja im Grunde dazu da, um die Zivilbevölkerung in die Richtung zu drängen, von ihren Diktatoren abzulassen, beziehungsweise sie zu stürzen, ja. Und das hat, soweit ich mich erinnere, noch überhaupt nie funktioniert. Also Hörerinnen und Hörer und Zuschauer können uns gerne korrigieren, wann das genau funktioniert hat. Weil es wird immer behauptet, das bestraft natürlich die Elite. Ist totaler Quack. Das bestraft nur die Zivilbevölkerung, die noch mehr leidet. Also erstmal das. Und diese Idee dahinter, dass die Bevölkerung so aus, also das ist im Prinzip die versteckte Idee dahinter, dass die Bevölkerung so ausgezehrt wird, dass sie sich dann erhebt und eine Revolution gegen die bösen Diktatoren und Autokraten macht. Also auch das ist noch nicht eingetroffen. Und ich glaube, was Europa mal wieder, also so Politiker an der Spitze mal wieder nicht kapieren, ist die russische Kultur und Geschichte und die Fähigkeit, das zu unterscheiden. Und zwar die städtischen Russen und die ländlichen Russen.
Ja.
Weil es wird natürlich wieder in der Öffentlichkeit und in den Tagesthemen gefeiert, dass natürlich auch tausende Leute gegen Putin auf die Straße gehen in Russland.
Ja, aber wenn wir ehrlich sind.
In den Städten.
Ja, aber Russland ist doch für uns eine Blackbox. Also das ist doch auch, also es kommt auch erschwerend hinzu.
Ich würde das seit gerne noch ausführen, weil das, also zu dem Thema Russland und Geschichte und Kultur. Was wir jetzt mit diesen Sanktionen machen und die Russen ausbluten lassen, ja, wird vor allem zu einer Stärkung Putins führen und seines Regimes. Also erstmal kurzfristig jedenfalls. Weil was die Russen gar nicht vertragen können, ist, wenn fremde Mächte ihnen irgendwie was vorschreiben. Und das ist genau das, was jetzt passiert. Der Westen versucht mit allen Mitteln, dass die Russen irgendwie Putin loswerden. Und das können die Russen gar nicht vertragen. Ich meine, ganz ehrlich, wie oft wurde Russland angegriffen von europäischen Mächten? Frankreich, Deutschland, andauernd. Und jedes Mal, die haben praktisch ihre eigenen Städte dem Erdboden gleich gemacht. Ja? Also die Russen sind nicht die Erfinder von Scorched Earth. Also wir brennen alles nieder und wie viele von unseren eigenen Leuten verrecken, ist egal. Der Preis, den die anderen bezahlen, ist höher. Und so ein paar Sanktionen und Ausschluss von der Wirtschaft der Welt wird sicherlich die russische Mentalität nicht brechen. Ganz im Gegenteil. Ja,
ja, ich meine, also das Problem ist ja damit, dass wir, also ich habe ja auch nicht wirklich bessere Antworten, so, ne? Also es ist halt,
das ist jetzt so eine Geschichte mit der Ukraine und Russland, das hat sich über Jahrzehnte aufgebaut. Und das war jetzt der Punkt, wo, glaube ich, nichts mehr zu machen war.
Ja, naja, wo es auch weiterhin einfach sehr schwer ist, darauf Einfluss zu nehmen. Ja. Ne? Also es soll sich ja jetzt gar nicht so anhören, als hätte man selber irgendwie die besseren. Also es ist jetzt nicht wie deutsche Sozialpolitik, ja? Also die Antworten liegen jetzt nicht auf dem Tisch und man fragt die ganze Zeit, Leute, warum macht ihr das denn nicht?
Weltpolitik ist unglaublich kompliziert.
Es ist doch so einfach, sondern man spürt ja auch die Hilflosigkeit des politischen Personals, ja, und der politischen Führungskräfte. Und ich bin da auch voll bei Ihnen. Man weiß es ja auch nicht so genau, ja. Und dann geht man halt mit diesen Sanktionen raus und man ist vielleicht auch so ein bisschen selber davon überrascht, dass alle auf einmal mitmachen. Und man fühlt sich dabei irgendwie auch so ganz gut. Und jetzt kann man auch mal zeigen, dass einem Werte was bedeuten. Und ich kann das auch alles nachvollziehen. Nur meine Sorge ist so ein bisschen, wenn man jetzt natürlich darauf setzt, dass die Russen halt irgendwie Putin wegputschen, dann ist es im Zweifelsfall eine ganz schön gefährliche Wette so und das kann auch eine ganze Weile dauern, ja. Und man weiß dann noch nicht, was das Ergebnis daraus ist.
Ja,
und
man weiß auch nicht, was nach Putin kommt, ja.
Genau, und ich glaube, du hast völlig recht damit, dass der Gedanke erstmal ganz schön weit weg liegen könnte, ja, für eine russische Zivilbevölkerung jetzt, wenn ihnen irgendwie Netflix abgedreht wird, ja, und ihre Mastercard nicht mehr funktioniert und so weiter, dann zu dem Schluss zu kommen, aber es ist nicht der Westen, der daran schuld ist, so wie uns das unser Chef erzählt, sondern unser Chef ist eigentlich daran schuld, ja, also es ist so einmal um die Ecke gedacht und ich glaube, das könnte schon für viele zu viel sein, ja, nicht weil sie doof sind, sondern weil es halt in fast allen Ländern dieser Welt immer so gelaufen ist, ja, wenn ein Aggressor von außen kommt, so, dann denkst du nicht daran, dass der Aggressor dir was Gutes will, ja, sondern, und ich meine, das ist nun mal leider auch so die Erfahrung und das fällt uns ja dann auch immer unangenehm hier aus dem Westen heraus, ja, aber das ist halt leider auch die Erfahrung, die halt wahnsinnig viele unserer Nachbarn mit uns gemacht haben, so, ja, und wir blicken da einfach auf eine sehr unglorreiche Liste von, kannst du an den 50ern anfangen, Geschichte zurück, ja, wir versucht haben halt in Länder hinein zu regieren, ja, mit harten Sanktionen und auch darüber hinaus, ja, mit Putschversuchen, Regime Change, all diesen Sachen.
Ja, und alles, das hat was natürlich, wir in Afrika übrigens in letzter Zeit auch schon wieder gemacht haben, fällt uns jetzt auch auf die Füße, weil die afrikanischen Länder jetzt anfangen, sich Putin reinzuschmeißen. Die haben die Schnauze voll von den Chinesen.
Ja.
Von den Europäern wollen sie aber auch nichts wissen. In Mali hat die Zivilbevölkerung praktisch protestiert und gesagt, wir wollen hier keine französischen Soldaten. Ja. Verpisst euch. Ja. Und die wollen lieber mit den Russen zusammenarbeiten. Das sagt auch schon ziemlich viel.
Ja, und es ist produziert halt, also die Gefahr, dass es halt immer ein Backlash in die andere Richtung provoziert, ist halt einfach extrem groß, ja, dass es so ein Land halt dann eben eher zusammenschweißt. Und das Problem ist ja auch so ein bisschen, wir erhoffen uns halt jetzt, dass die Russen auf die Straße gehen, ja, und dann halt da so viel Druck aufbauen, dieses Regime halt irgendwie friedlich umzuwerfen. Aber ich glaube, das wird es in der Form so niemals geben, ja, sondern das, worauf wir dann hoffen, sind bürgerkriegsartige Zustände, ja.
Und die, ist das gut für das die Verschwinden, russische Zivilbevölkerung? Ich glaube nicht.
Das Verschwinden von vielleicht Tausenden, ja, in irgendwelchen Polizeigewahrsamen, in irgendwelchen Gefängnissen, Arbeitslagern etc., bis man in der Lage ist, dieses Regime halt irgendwie zu überwinden, wenn es dann überhaupt funktioniert und das Interesse da ist, ja. Und wir wissen so wenig über Russland und wir haben ja auch so wenig jetzt eigentlich dazugelernt, ja. Es bleibt halt weiterhin eine Blackbox, wir wissen nicht, wie dieses Regime funktioniert. Und er wäre jetzt auch wirklich nicht der erste Diktator, der es schafft, halt gerade in solchen Zeiten, ja, alle Macht halt noch enger zu greifen, ja, den Druck noch weiter aufzubauen. Letztendlich sieht man ja das auch, ja, also dieser ganze neue Faschismus, der jetzt innerhalb von so Tagen ausbricht, ja, also dieses Land wirklich zu umklammern, ja, die Macht mit allen Mitteln zu halten. Und man sollte da, glaube ich, auch nicht den Fehler machen, jetzt an so irgendwie so glorreiche russische Revolutionen von vor 100 Jahren zu denken, ja, also die Technologie ist auch einfach weitergekommen, die Mechanismen, um so ein Volk im Griff zu halten, ja.
Ja, da ich meine, ich möchte bloß daran erinnern, wenn es eine Zeit gab, in der die russische Zivilbevölkerung aufgrund der blutigen Art und Weise der Herrschaft sich hätte mal erheben müssen, es wäre Stalin gewesen. Alleine der hat 60 Millionen Russinnen und Russen, was Stalin in der Ukraine angestellt hat, der hat ganze Landstrich verhungern lassen wegen seiner Bodenreform. Ja? Da gab es keinen Aufstand in Russland. Ja? Der hat um die 10% der Bevölkerung in die Gulags geschickt oder so. Also es ist illusorisch zu denken, dass es einen massenhaften Aufschrei der russischen Zivilbevölkerung gibt. Und nochmal, Stadt und Land sind zwei ganz unterschiedliche Sachen, ja? Und die Mehrheit der Russen lebt nicht irgendwo in Moskau oder in Stalingrad. Also St. Petersburg. Deswegen, das Einzige, was Putin tun muss, ist, diesen Krieg zu gewinnen.
Ja,
also es gibt historische Beispiele tatsächlich kurz vor dem Sturz des Zarenreiches, also kurz bevor die Romanows abgesetzt wurden, haben sie hintereinander weg massive militärische Verluste erlitten. Unter anderem haben sie einen Krieg gegen Japan verloren. Das war peinlich. Und der Erste Weltkrieg lief für die russische Seite auch nicht so toll. Einer der Gründe, warum Nikolaus der Zweite abgesetzt wurde. Also Krieg ist immer so eine Sache, den sollte Putin nicht verlieren. Also jetzt nicht, dass ich will, dass er den Krieg in der Ukraine gewinnt oder so, aber aus der Perspektive der Russen ist es für Putin besser, dass er diesen Krieg gewinnt. Sollte er ihn verlieren, ist es natürlich, ich glaube, von westlicher Sicht besser, weil seine Situation politisch dann angeschlagener wäre.
Ja, ich meine, das Problem ist halt immer, dass man Wir haben so eine gewisse Vorstellung davon, in welchen Bahnen sich Geschichte bewegt, ja, weil man natürlich auch aus der Geschichte lernen will, ja. Und dann denkt man natürlich bei solchen Figuren, ja, das ist ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis man sie überwindet, ja. Das ist ja auch wieder, also Putin ist ja auch so eine diktatorische, unseren Werten diametral gegenüberstehende Figur, die muss ja eigentlich nur überwunden werden, ja. Und eigentlich ist ja auch eindeutig, warum, ja, und dass es nicht gut ist und so.
Ja, aber dann ist wieder der Punkt. Welche Werte?
Und halt ja, naja, und ich glaube, der Punkt ist halt vor allem auch, dass man eigentlich nicht so genau weiß, wie, und dass man nicht wirklich aus der Geschichte lernen kann in diesem einen Fall. Ja, selbst wenn man jetzt sagt, ey, das ist, oder selbst wenn jetzt die Problematik so groß wäre, dass man sagen würde, ey, das ist halt einfach ein Hitler 2.0 oder sowas in der Art, ja,
oh,
die ja auch
Vergleich
schon.
Vielleicht kann ich gar nicht leiden, weil das.
Genau, ich finde das auch hochproblematisch, aber hinzu kommt ja auch, selbst wenn, haben wir halt einfach das Problem, dass Russland halt eine Atommacht ist. So, ne? Das heißt also, und das verändert
ja,
halt
das
einfach
ist ein
grundsätzlich,
Problem.
Das verändert halt einfach grundsätzlich alles. So. Ja. Und deshalb müssen wir halt auch einfach neue Strategien finden im Umgang damit, ja, weil wir können nicht damit agieren, ja, und uns immer irgendwie auf die alliierte Geschichte zurückbesinnen und sagen, naja, eigentlich, müssen wir jetzt früh agieren und so weiter und so fort, das hilft uns alles nichts. Und das macht natürlich die Hilflosigkeit nur noch viel größer, wenn man genau weiß, naja, eigentlich, und das hat die NATO ja auch schon deutlich gemacht, egal, was in der Ukraine passiert, ja, egal, wie brutal dieses Regime halt irgendwie noch anzieht, ja, wir können dagegen mit direkten Mitteln nichts tun.
Naja,
ja,
vor
weil
allem
wir
können sie nichts tun, weil die Ukraine kein NATO-Mitglied ist. Also es gibt ja da auch noch die. Bei aller moralischen und menschlichen Empörung ist die Tatsache, dass die Ukraine nicht zu diesen NATO-Staaten gehört. Punkt. Und es ist auch nicht Teil der Europäischen Union.
Ja, aber das spielt ja gar keine Rolle. Ja, also weil es würde sie ja auch keiner in die NATO
aufnehmen. Es würde eine Rolle spielen, wenn sie zu dem Zeitpunkt, wo Putin angegriffen hat, tatsächlich NATO-Mitglied gewesen wären. Oder Mitglied der Europäischen Union.
Naja, aber den Schritt wäre ja niemand gegangen. Also das ist ja das Ding. Also niemand wäre ja, dass wir im Vorhinein nicht den Schritt gegangen sind, ja, und zu sagen, wir nehmen die Ukraine auf in die NATO oder die EU, liegt ja genau daran, dass wir den direkten Konflikt mit Russland nicht wollen. Also das heißt, es war ja eigentlich schon vom Tisch, bevor das überhaupt irgendwie jemals konkret wurde, war ja schon klar, Leute, das können wir nicht machen, ja. Ihr seid quasi von Russland schon teilbesetzt. Wir können euch nicht aufnehmen, ja, weil dann würden wir ja verpflichtet werden, jetzt quasi unmittelbar gegen die Russen in den Krieg zu ziehen. Das können wir nicht machen, ja. Also müssen wir euch im Zweifelsfall, und deshalb sind ja die Ukrainer auch zu Recht in gewisser Weise erzürnt, ja, man merkt es ja auch, wir können nichts für euch tun, ja, weil wir können diesen Konflikt nicht eingehen, nicht in dieser Dimension. Wir können liefern, wir können euch unterstützen, aber und daraus entstehen dann natürlich auch so die Fragen, wofür man sich natürlich auch wahnsinnig viel anhören muss, ja, wenn man das dann mal so in den Raum stellt, aber ab welchem Punkt ist der Moment gekommen, wo man sagen muss, man muss ein Land vielleicht aufgeben, ja, oder man muss zumindest in Verhandlungen gehen, wo man vielleicht als Ukraine auch als Verlierer daraus geht, ja, einfach um halt überhaupt Zivilgesellschaft zu erhalten, ja, und das ist halt...
Zelensky macht sich das gerade nicht sehr leicht. Also es gibt, glaube ich, auch einen Grund, warum die Russen nicht mehr mit den Amerikanern irgendwie groß verhandelt haben, jetzt in der Kriegszeit. Die wollen das mit den Ukrainern selber klären. Und das liegt hauptsächlich daran, weil wenn sie es mit den Ukrainern geklärt haben, sind die Amis raus und die Europäer raus. Und dann ist das bloß noch eine Sache zwischen zwei Staaten.
Naja, und die Ukrainer machen ja inzwischen auch schon ganz deutlich, also die ukrainische Regierung, muss man ja immer vorsichtig sein, ukrainische Regierung macht ja inzwischen auch deutlich, dass sie eigentlich kein sonderliches Interesse mehr daran hat, das jetzt irgendwie über NATO-Wege zu verhandeln oder so, ja, sondern dass sie da eigentlich eine eigene Sicherheitsstruktur, weil sie da eigentlich eine eigentliche Sicherheitsstruktur von haben möchten und so. Und das verändert natürlich eine ganze Menge und wir drehen ja natürlich selbst referenziell halt uns immer wahnsinnig viel um die NATO und unsere Position in der NATO, aber eigentlich sind wir über den Punkt hinaus oder die NATO spielt zumindest keine unmittelbare Rolle, wenn es darum geht, wie man diesen Konflikt befrieden kann, ja, weil ich glaube auch, und da muss man ja auch sagen, es ist ja auch ganz gut, dass die Politik da in vielen Fällen besonnener ist, ja, als unsere Osteuropa-Experten und halt irgendwie der Journalismus, ja, aber
die
ich glaube, so,
Millionen
solche
Europa-Experten, die wir jetzt auf Twitter haben, meinst
du? Genau, solche Dinge wie eine No-Fly-Zone und sowas wird es nicht geben, ja, und damit wird man halt im Zweifelsfall auch nicht diesen Einmarsch stoppen können, wenn Russland sagt, sie gehen halt eben aufs Ganze, ja, also wenn es die Idee ist, dann können wir im Zweifelsfall nichts dagegen tun und wenn die Idee ist halt, lieber die Ukraine als Schutt und Asche zu übernehmen ohne Menschen, ja, als sie halt irgendwie als einen Teil davon zu übernehmen und dort halt irgendwie noch Zivilgesellschaft zu haben, dann ist es für uns wahnsinnig schwer, dagegen zu agieren, ja. Und dann können wir auch, also da können wir auch die Spirale nicht mehr groß anziehen, sondern dann stehen wir halt vor der Frage, direkter Konflikt oder nicht. Und ich glaube, dann werden wir im Zweifel zwar immer sagen, nee, dann machen wir halt den Rückzieher.
Die Atomwaffen.
Genau, wegen Atomwaffen. Ja, es ist auch ein gutes Argument, dann den Rückzieher zu machen. Nur dann stellt sich halt eben auch ab einem gewissen Punkt die Frage, bei aller Bewunderung, Respekt, ja, für die Ukrainerinnen, die dort um ihr Leben kämpfen, ja, und die auch sagen, wir verlassen dieses Land nicht und wir stellen uns dem im Weg, bis zu welchem Punkt, ja? Also wie,
ja, das
wann...
Das ist die Frage für die ukrainische Regierung, um ehrlich zu sein. Wie groß
wann?
Ich meine, es ist ein Krieg und es ist ein ungerechter Angriffskrieg, keine Frage. Aber die Verantwortung von Politikern in dieser Situation ist, abzuschätzen, wie hoch ist das Opfer, das man bringt. Und selbst wenn die Zivilbevölkerung bereit ist, da in ihrem eigenen Blut zu baden, um das mal so krass auszudrücken. Ich meine, die Geschichte der Ukraine wird nicht enden, wenn Russland da diesen Angriffskrieg gewinnt. Was du machen kannst, ist, ihn mit so wenig zivilen Opfern wie möglich jetzt zu beenden. Vielleicht auch unter einer Situation, in der Putin natürlich die Situation für sich ausnutzt politisch. Aber das werden die ukrainischen Menschen, also die Ukrainerinnen, nicht vergessen, was da passiert ist. Und in 10, 20, 30 Jahren, Geschichte ist lang, schmeißen sie die Russen dann raus.
Also, ja, naja, das kommt ja noch hinzu, ja. Also ich meine, das ist ja auch so ein bisschen... Putin ist ja jetzt kein 30-jähriger Mann, der jetzt wie Napoleon irgendwie jetzt seine große Welteroberung plant, ja, sondern das ist ja auch
der
ein Mann,
ist ja auch
so,
schon
der
Mitte
ist
Mitte 70.
Der ist Mitte 70, so wie lange hat er noch, ja? 10 Jahre, 15
ja, und
danach, Jahre.
Und danach werden die Karten neu gemischt, auch für die
mit
Ukraine.
Mit der guten russischen Medizin so. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, ja, jedes dreijährige Kind, ja, was jetzt aus der Ukraine zu uns kommt, kann vielleicht in 20 Jahren irgendwie, nachdem es hier schon studiert hat, zurückkehren, ja, und dort halt wieder Heimat aufbauen, weil dieser Autokrat dann einfach nicht mehr sein wird, ja. Wir wissen dann nicht, wie sich die Sicherheitsstrukturen verändert haben und wir wissen auch nicht, wer auf Putin folgt, ja, und ob das irgendwie ein freundlicheres Regime wird. Und natürlich liegt da auch immer die Sorge drin, dass sich sowas zu einem Status quo irgendwie ausentwickelt und dass dann niemand mehr die Frage stellt, ja, ob die Ukraine zu Russland gehört oder nicht, sondern es ist dann halt einfach so. Aber man muss, finde ich, schon so ein bisschen vorsichtig sein auf deutscher Sicht, nicht sich so zu verheddern in diesen Begrifflichkeiten von Wertegemeinschaft, Freiheit, Demokratie etc., weil wenn man
also
ehrlich
ich
ist, ja, also
an dem
die
Punkt,
Frage,
wo ich langsam denke, dass manche irgendwie den totalen Krieg wollen und nicht verstehen, was das bedeutet für die Menschen vor Ort. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die UkrainerInnen berechtigt keinen Zentimeter ihres Landes den Russen überlassen wollen. Und das aus historischen Gründen, ja. Also was Russland in der Geschichte der Ukraine mit der Ukraine gemacht hat, ist wirklich lang und kompliziert. Und ich verstehe jeden Ukrainer, der dagegen kämpfen will. Was ich nicht verstehe, ist jeder, der auf Twitter irgendwas von, aus deutscher Sicht, ja, irgendwas von wegen Lanz und Precht, diese Idioten, wie können die nur implizieren, dass Zelensky irgendwie jetzt sagt, das Opfer ist einfach zu groß.
Ja.
Also die deutschen Twitterier, naja, ja, Woki-Leute, haben absolut kein Recht darüber, eine Entscheidung zu treffen. Es ist wirklich, ich kann mir vorstellen, auch für Zelensky nicht leicht. Und es gibt genug an dem Mann zu kritisieren. Aber die Abwägung ist tatsächlich, wie viel willst du opfern? Und ist das gerechtfertigt im großen historischen Weltblick?
Naja, und die Frage ist ja auch, welche Verantwortung tragen wir dann halt eben als Außenstehende daran? Ja. Ne? Also weil wir können, es ist ja völlig klar, dass wir auf die UkrainerInnen und die, vor allem auch die ukrainische Regierung nicht einwirken können und sagen können, Leute, ihr macht jetzt hier Schluss. So, ne? Das ist ja, also es stellt sich ja gar nicht die Frage. Das ist ja auch, finde ich, immer so ein bisschen gehässig hinterhergefragt, ja, wenn man dann halt eben die Frage stellt, naja, bis zu welchem Punkt sind wir denn bereit, diesen Konflikt zu unterstützen oder bis zu welchem Punkt sollte man ihn dann führen? Und ich finde, das ist einfach eine wichtige Diskussion, dass dann direkt immer unterstellt wird, ja, ihr wollt ja nur, dass die Ukraine aufgeben, ja, Opfer-Täter-Umkehr. Aber darum geht es ja im Zweifelsfall nicht, sondern es geht ja, wie du völlig richtig sagst, um die Abwägung zwischen Boden und Leben, ja. Und das ist halt einfach eine wahnsinnig schwierige Abwägung und wir können keinen dort zwingen, ja, aber ich glaube, man hat ab einem gewissen Punkt, man muss zumindest ein bisschen drauf achten, ja, wie ist auch so die Rhetorik, ja, und der Umgang auch einer ukrainischen Regierung damit, so, dass die mit dem Rücken an der Wand stehen, ist völlig klar, aber sie wären im Zweifelsfall auch historisch nicht die Ersten, ja, die mehr opfern, als vielleicht nötig ist für eine verlorene Sache, ja, weil man sich natürlich da drin auch verrennt, weil man sein Land verständlicherweise nicht aufgeben will, ja, weil man darum kämpfen will, ja, weil man Angst hat, dass diese Nation, dieses Volk, was man ja auch noch gar nicht so lange hat, ja, irgendwie auseinanderbricht und man kann sich vorstellen, dass es auch in jedem Land dieser Welt wären diese Debatten in dieser Form da, ja. Und es würde immer Leute geben, die sagen, das ist eine Prinzipiensache, wir kämpfen hier bis zum Schluss.
Ja, aber das ist ja das Problem. Ich meine, es ist ein illegaler Angriffskrieg, keine Frage. Aber historisch gesehen, weißt du, wie viele illegale Angriffskriege es gab auf andere Länder,
die ja, natürlich,
verloren
ja.
haben? Und das, also zu sagen, dass es durchaus berechtigt ist, mal darüber nachzudenken, ob Zelensky sich mit Putin zusammensetzt und das jetzt beendet. Das heißt nicht, dass dieser Angriffskrieg gerechtfertigt ist oder dass man ihn irgendwie in ein besseres Licht rückt. Ganz im Gegenteil, es geht hier um die Frage, ist es wirklich gerechtfertigt, noch mehr Menschenleben zu opfern, selbst wenn diese Menschen sich opfern wollen für ihr Heimatland? Und diese Verantwortung tragen im Großen und Ganzen ja dann natürlich die Politiker der Ukraine.
Ja.
Und nicht irgendwelche Deutschen.
Ja, naja, und ich finde, vor allem darf man das halt nicht, das ist auch, also es ist typisch, ja, weil man
es
macht aus jeder
Debatte,
man macht aus jeder Debatte natürlich was sehr Universelles, ja. Argumente müssen dann quasi immer die Zeit überdauern, ja. Sie müssen für sehr lange Zeit herhalten, aber wir befinden uns ja in einem Stadium der konstanten Neubewertung, ja. Jeden Tag müssen wir wieder aufs Neue bewerten, jeden Tag müssen wir wieder aufs Neue die Fragen stellen. Und ich glaube, das muss man halt einfach tun, ja, und nicht sich quasi auf eine Position festlegen und sagen, okay, wir gehen das jetzt bis zum Ende durch. Und das merkt man ja eben auch, ja, diese Tendenz von vielen zu sagen, ja, im Notfall heißt das halt eben, bis zum Atomkrieg laufen wir das durch, ja, also und ziehen das halt auch durch. Und ich glaube,
an der Stelle werde ich ein bisschen nervös und denke mir, alle sind durchgeknallt.
Ja, und das ist prinzipientreu, ja.
Ja, es ist prinzipientreu, so aber es ist völlig
sagen,
irrational.
Man muss Politik halt eben in so einer Situation halt eben ständig neu bewerten. Und ich finde, und was du sagst, ist schon richtig, dass ist jetzt ein bisschen polemisch, ja, aber zumindest mein Gefühl ist halt so, viele Leute, die halt sich auch besonders stark einsetzen, ja, und die auch in besonderer Weise den Einsatz des ukrainischen Militärs feiern, ja, und wenn irgendwelche Helikopter abgeschossen werden, ja, oder die Molotows gebastelt werden, ich glaube...
Oder wenn irgendwelche rechtsextremen Chors in der Ukraine, also ukrainische Rechtsextreme, vom ukrainischen Botschafter in Deutschland gelobt werden, also es ist wirklich eine sehr verworrene Situation.
Ja, Naja, und ich frage mich dann immer, ob man sich halt eben auch die anderen Bilder anschaut, ne? Also, wie sieht so ein russischer Soldat aus, wenn er verbrannt ist in seinem Flugzeug, ja? Wie sieht es aus, wenn so ein Panzer verbrannt ist, ja? Wie sieht es aus, wenn halt eben Tausende von Menschen auf den Straßen tot rumliegen von so einem Bombenangriff? Und das ist, was das zeigt uns die Presse halt nicht so wirklich, und es gibt auch gute Gründe dafür, aber man läuft natürlich so ein bisschen Gefahr, ja, bei all diesen positiven Bildern, die man auch so sieht, ja? Also, junge Ukrainerinnen geben russischen Soldaten Tee, rufen ihre Familien an und so, und das sind doch alles nur arme Jungs. Ja, dass man da Krieg auch so ein Stück weit romantisiert, ja, und
Ja,
das zu so einem.
es ist erstaunlich und erschreckend. Wir sind ja im 21. Jahrhundert, wir haben zwei Weltkriege hinter uns in den letzten 100 Jahren. Und die Art und Weise, wie über diesen Krieg berichtet wird, ist wirklich so heroisierend, dass es wirklich erschreckend ist.
Ja, es nimmt schon sehr, sehr
Es
absurde
sind sehr
Formen an.
bizarre Züge und ich dachte mir eigentlich, darüber sind wir weit, weit hinaus. Und natürlich kann ich mir diesen Reflex durchaus erklären, der dazu führt, dass man die ukrainische Seite als Helden darstellt und die russische Seite als das absolut Böse, Mordor, ja, gab es ja genug Bilder davon. Und ja, es ist russischer Putin-Angriffskrieg. Nichtsdestotrotz ist es ein Krieg und wir sollten wirklich als deutsche Medien, ja, ganz, ganz böse, wie das aktuell läuft, nicht in diesen Reflex verfallen. Also es gab ja eine kritische Berichterstattung unter anderem der Zeit von diesen nationalistisch
Ja.
rechtsextremen ukrainischen Korps, was ich sehr gut fand. Aber es ist mir alles noch so zu positiv. Ja? Krieg ist nie positiv, auf beiden Seiten nicht.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, das ist so das Grundproblem, was da halt mitschwingt, ja. Also nicht umsonst spricht man halt sowohl in der Psychologie als auch in der Sozialwissenschaft halt von so Gewaltspiralen, so, ne? Und die haben halt eine ganz eigene Dynamik. Und das ist schwer, sich denen zu entziehen, ja, weil am Ende ist es halt Auge um Auge, Zahn um Zahn, ja. Je größer der Blutpreis wird, ja, je höher die Opferzahlen steigen, umso schwieriger wird es zu verrechtfertigen, dass man aus so einem Konflikt austreten muss. Am Ende ist aber halt, man löst Gewaltspiralen halt nicht damit auf, dass man die Gewalt bis zum Ende geht, ja, weil am Ende steht halt von so einer Gewaltspirale dann die ultimative Vernichtung. Und das ist ein bisschen, finde ich, da greift man auch in vielen Fällen halt zu weit, wenn man sagt, naja, aber guck mal, wie das die Alliierten im Zweiten Weltkrieg gemacht haben, ja, weil es war ja nötig und es blieb ja auch nichts anderes übrig, ja, aber die haben sich damit auch wahnsinnig schwer getan und die hatten auch einen guten Grund dafür, warum die sich so wahnsinnig schwer getan haben, ja, in diesen Konflikt einzugreifen und gewartet haben bis zu einem Punkt, wo es halt wirklich nicht mehr anders ging, weil sie halt eben die Vernichtung schon gesehen haben und das, was folgte, war halt eben auch die totale Vernichtung, ja, und von Deutschland war danach eben nichts mehr da. Und es waren Millionen von Toten, die man dafür in Kauf genommen hat. Und an dem Punkt sind wir Gott sei Dank noch nicht, ja. Aber ich finde, man sollte das immer im Blick behalten, wenn man jetzt sagt, man fordert eigentlich den Einsatz europäischen oder NATO-Militärs, ja, und man muss diesen Weg jetzt bis zu Ende gehen. Und am Ende kann nur stehen, dass Putin weg ist, ja, und dass dieses russische Reich halt irgendwie geschlagen ist. Dann muss man davon ausgehen, dass man halt eben dann auch den Weg halt bis zur Vernichtung geht, ja. Und das ist halt eben ein brutaler Weg, auf dem halt, der ist halt mit Leichen gepflastert. So, da muss man
Der
einfach ehrlich sein.
ist vor allem mit. Ich glaube, wir waren nie wirklich so nah dran an einem Atomwaffeneinsatz in den letzten 60 Jahren wie jetzt. Und das ist wirklich. Puh.
Ja,
Ich
ich
habe
meine,
auch
das
das
ist auch.
Gefühl, dass dieses Bewusstsein nicht so richtig da
Ja,
ist. Liegt es
nee,
daran, dass
manchmal
es eine ganz neue
sprengt es.
Generation von Menschen ist
Ja.
und Politikern, die das nicht mehr erlebt haben? Also wirklich jeder sollte sich nochmal mit der Kuba-Krise auseinandersetzen, wo wirklich die Entscheidung eines russischen Marineoffiziers dazu geführt hat, dass wir nicht in einem
Ja.
Atomwinter geendet sind.
Ja, das habe ich ja auch schon mal
Absolut
geschrieben, ja.
menschlicher Zufall.
Dass es halt Missgeschicke passieren, ja.
Ja.
Und so Irrationalität gibt es halt einfach. Wir leben ja nicht in einem,
Und wir
wir leben ja
müssen sie ja
nicht in
nicht
einem.
hervorprovozieren,
Ja, und
ja.
wir leben halt nicht in einem Hollywood-Film, in dem halt das Ergebnis schon vorgezeichnet ist, ja. Am Ende gewinnt nicht zwangsläufig der Held, sondern manchmal passiert einfach Mist in der internationalen Politik, in der Geschichte, ja, und auf einmal fliegt einem das halt alles um die Ohren. Das heißt, man muss versuchen, dem halt frühzeitig aus dem Weg zu gehen, ja, und nicht weiter darauf zusteuern und sich denken so, ja, die andere Seite wird es schon nicht machen, so. Denen wird schon kein Fehler passieren,
Also
so wie uns
den
passiert,
Zahn sollte man sich ganz
ja.
schnell ziehen, weil auch da nochmal die Kuba-Krise, es war spitz auf Knopf, ja.
Ja, naja,
Also
und im
es war nicht so, als
Zweifelsfall
ob auf
reicht ein
beiden Seiten nicht
abgeschossenes
die der
polnisches
Gedanke
Flugzeug.
war, Atomwaffen einzusetzen.
Und das ist, finde ich, zum Teil auch wirklich absurd. Ich habe jetzt vor kurzem so einen Thread gelesen von jemandem, der dann irgendwie, warum wir uns keine Sorgen machen müssten vor dem Atomkrieg und so. Und Das war dann ganz, ganz lang geschrieben und da ging es dann ganz ausführlich darum, ja, wie funktionieren dann Atomwaffen und so weiter und so fort. Und dann kommt er halt auch darauf, naja, Atomwaffeneinsatz würde halt die absolute Vernichtung bedeuten und deshalb macht es keinen Sinn. Und
Ja,
das war
aber
dann halt,
mit
das war dann halt
Rationalität heranzugehen,
so,
ist echt verrückt.
ja, ach so, ich soll
Weil
mich
wir
machen,
leben aktuell in einer Zeit, in der alle total irrational
ja,
agieren.
es macht, ach so, es macht keinen Sinn, ja, aber weil der Einmarsch von Putin in die Ukraine so wahnsinnig viel Sinn gemacht hat, ja, weil es war mega die rationale Entscheidung und also niemand hat daran geglaubt, ja, ich auch nicht,
Ich
so
auch
gesagt,
nicht. Ich habe es, um ehrlich zu sein, nicht erwartet.
der marschiert da auf einmal ein und alle denken sich, Alter, was ist los mit dem, wie kann man so doof sein, ja, also hat er nicht gerallt, was dann passieren wird, ja, was mit seinem Land passiert, was mit seiner Wirtschaft passiert und so, niemand hat damit gerechnet, alle Analysten waren sich vorher sicher, das wird er niemals machen, der Preis ist viel zu hoch und dann marschiert er da ein, alle sind für 2 Tage betroffen, um sich danach, ja, wieder in die Talkshows zu setzen und davon zu erzählen, ja, also, der versteht nur die Härte. Und dann hatten wir ihn wieder alle direkt begriffen, ja, alle wussten direkt, ja, also es ist halt nicht, der ist nicht irrational, ja, aber Putin hat seine ganz eigene Rationalität und die Rationalität müssen wir jetzt ergründen und so, anstatt einfach mal zu sagen, Leute, ich habe auch keine Ahnung, wir haben offensichtlich alle keine Ahnung, das ist halt ein irrationaler
Vielleicht sollte
Diktator.
Merkel mal anrufen.
Rationalität, eine andere Rationalität als unsere Rationalität heißt auch nicht viel anderes, außer aus unserer Perspektive ist er verrückt, ja, also wenn wir können uns nicht in eine andere Rationalität eindenken, ja, sondern wir müssen dann einfach damit umgehen, dass der Mann aus unserer Sicht
Verrückt
irrational
ist.
agiert, ja, und dann ist es halt wahnsinnig schwierig, da jetzt irgendwie eine klare Position zu finden und zu sagen, ja, Atomwaffeneinsatz macht überhaupt keinen Sinn und der Thread ging dann sogar noch weiter bis zu dem Punkt von, ja, also das Schlimmste, was man sich ja vorstellen könnte, ist ja, dass er taktische Atomwaffen einsetzt, aber da müssen wir uns hier gar nicht solche Sorgen machen, ja, weil der Fallout würde uns gar nicht so sehr treffen, ich dann auch dachte, Leute, was ist los mit euch? Also,
ich bin so froh, dass ich das alles ignoriere, sonst würde ich schon völlig durchdrehen.
also wenn man erstmal an dem Punkt ist von, ja, also taktischer Atomwaffeneinsatz ist jetzt nicht so ein Megaproblem, also da ist man schon völlig falsch abgebogen, ja, also.
Was sind das für Experten?
Weiß
Wieso
ich
lässt
nicht.
man die vor
Keine
Chaos?
Ahnung, irgendein Atomwissenschaftler oder so. Und alle haben darunter geschrieben, ja, jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen beruhigt. Und das kann nicht euer
Gut
Ernst
für
sein.
euch. Ihr braucht alle mental eine Pause.
Ja.
Oh Gott.
Ja, also das ist schon zum Teil sehr befremdlich. Und ich verstehe es ja auch. Ja, es ist natürlich große Hilflosigkeit. Und natürlich ist da auch große Wut und eine Sehnsucht nach Rechenschaft und so. Und ich kann es auch verstehen, dass man, ja, also wir leben ja auch alle in der Realität, wo wir wissen, dass wir konstant letztendlich auch von solchen Regimen profitieren. Ja, dass wir eben, wir machen Geschäfte mit den Russen, wir machen Geschäfte mit den Chinesen, wir machen Geschäfte mit den Aserbaidschanern. Wir wissen alle, dass unser Smartphone halt irgendwie von Menschen zusammengebaut wurde, die wahrscheinlich nicht die Menschenrechte genießen, für die wir hier halt irgendwie einstehen, ja, in Europa. Und wenn man dann natürlich mal die Möglichkeit hat, jetzt ein einziges Mal, ja, das auch einzufordern und zu sagen, wir gehen jetzt in einen Konflikt mit jemandem, der halt unseren Werten einfach diametral gegenübersteht, dann ist es ein Impuls, der nachvollziehbar ist. Ich glaube, man muss damit nur sehr vorsichtig sein, weil es rechtfertigt am Ende halt einfach im Zweifelsfall nicht den Einsatz von Millionen von Menschenleben, wenn es halt darum geht, dass eine Person halt weg ist.
Ja, vor
Ja.
allem sind es ja Menschenleben, die wieder völlig Fremde sind, ja. Also die Betroffenheit mit den Ukrainerinnen ist sehr hoch, aber im Endeffekt, wenn die da sterben, dann sind wir betroffen. Aber das war's denn ja auch. Es gibt keine direkte menschliche Verbindung im größten Teil zu diesen Menschen. Also es ist ja nicht so, als ob deine Freunde, Verwandten sterben würden, sondern irgendwelche anderen, die sich heroisch opfern für die europäischen Werte.
Naja, und wir profitieren ja sogar noch davon. Das ist ja sogar noch das Absurdeste, ist ja sogar, dass wir ja eigentlich, ja, dass wir zum Teil sehr, sehr stark diesen Konflikt halt eben hier auch noch so hochjazzen und sagen, ja, die sollen da auch alle sterben für ihre Werte und so, so macht man das, man kämpft zusammen. Ja, und gleichzeitig profitieren wir demografisch von den Millionen von Geflüchteten, die hierher kommen. Also ich habe in der Rheinischen Post schon Anzeigen gesehen, ja, von den Schulen dort, die schon händeringend nach ukrainischen Lehrerinnen, ja, suchen und so. Also das Rennen hat schon begonnen in Europa, ja, um die Geflüchteten aus, in Anführungsstrichen, unserem Kulturkreis, ja, die jetzt so
Ja,
schnell wie
während
möglich
man
integrieren.
gleichzeitig die afrikanischen
Ja.
Studentinnen aus der, also die in der Ukraine waren, die nach Polen geflüchtet sind, an der Grenze zurückgewiesen hat. Ich
Ja.
meine, also alleine diese Nachricht hat mich wieder mindestens ein Wochenende gekostet an
Ja, und ich
Hingebung.
finde, da verhalten wir uns zum Teil auch ganz schön arrogant, ja, weil bis
Ja.
jetzt sind die Kosten für uns, ja, für uns als Land minimal, ja, und der Nutzen, den wir davon haben, momentan noch relativ groß und dafür. Da muss man, finde ich, sehr vorsichtig sein, so einen Konflikt im Zweifelsfall immer weiter halt noch voranzutreiben und zu forcieren, ja, wenn man am Ende ja in gewisser Weise noch Nutznießer davon ist und weiß, ja, bis hierher wird Putin eh nicht kommen. Und selbst wenn, ja, dann sind wir an einem Punkt, da müssen wir eh völlig umdisponieren, ja. Also dann können wir umstellen auf alles Rüstungswirtschaft und so, ja. Aber den Gedanken müssen wir uns jetzt eigentlich auch noch nicht machen. Das ist dann eh eine andere Welt, ja, wenn Putin irgendwann auf die Idee kommt, oh, ich übertrete jetzt einfach mal diese blaue NATO-Linie, so, dann leben wir auf jeden Fall am nächsten Tag in einer ganz anderen Welt.
Ja, also wenn wir davon reden, dass es jetzt eine andere Welt ist, sollte das passieren, dann ist eh Ende der Welt, ja. Also die Welt und Realität, in der wir jemals gelebt haben,
Ja.
wäre dann vorbei, ja.
Ja.
Also das möchte ich.
Das möchte ich
Ich kann
nicht.
aber auch noch nicht sagen, dass das völlig fernab von Möglichkeiten ist, um ehrlich zu sein. Und das ist natürlich erschreckend.
Ja, das ist erschreckend. Ich meine, und das macht es ja auch, also mir ist es ja auch selber so aufgefallen, ich drehe ja auch konstant halt einfach um Sachen gedanklich, die ich ja selber nicht ergründen kann. Ne? Und das ist in dem Konflikt, glaube ich, schon krass, selbst wenn man denkt, dass man halt irgendwie jemand ist, der sich viel informiert. Man kann sich noch so viel ranlesen, ja, am Ende hast du keine Ahnung. Und das
Nee.
ist.
Und ich glaube, das ist für die meisten Menschen nicht. Also, die können damit, glaube ich, nicht umgehen.
Es ist auch
Dass
schwierig, ja.
wir in einer Welt leben, die wir nicht verstehen und die wir uns nicht erklären können.
Ja.
Es ist völlig in Ordnung, dass wir nicht verstehen, was Putin da macht. Und es ist völlig in Ordnung, dass wir nicht danach fragen, was denkt denn Putin? Ja? Wenn ihr diese Fragen nicht stellt, ist das besser für eure geistige Gesundheit? Einfach, also meine Eltern zum Beispiel haben gesagt, sie machen sich unglaubliche Sorgen. Meine Schwester hat gesagt, sie macht sich unglaubliche Sorgen. Ich kann das verstehen. Meine Schwester hat ein kleines Kind und meine Eltern sind in der DDR aufgewachsen. Ja, also auch zu einer Zeit Kalten Krieg und so. Und ich kann diesen Reflex verstehen, sich Sorgen zu machen und Angst zu haben. Ich habe gesagt, ich mache mir keine Sorgen. Ich habe keine Angst. Was passiert, passiert. Und ich lebe damit, glaube ich, ein bisschen gesünder als die meisten anderen Menschen aktuell auf Twitter. Natürlich
Naja,
ist
man
das
kann sich
alles.
Angst ja nicht aussuchen, ne? Man hat
Nee,
halt
nee.
Angst, so.
Wenn ich
Ich
mir
frage
wirklich
mich,
jeden
wann
Tag
man.
darüber Gedanken machen würde, was passiert morgen in dieser Situation? Ich bin natürlich in der sehr privilegierten Lage, jetzt nicht in der Ukraine leben zu müssen. Aber ich würde wahnsinnig werden, wenn ich nur daran denken müsste, was macht Putin als nächstes? Oder wie eskaliert das als nächstes? Ich könnte nicht mehr funktionieren. Und ich glaube, das ist so grundsätzlich ein Problem unserer aktuellen Gesellschaft, dass sie aufhören zu funktionieren als normale Menschen.
Naja, man verrennt sich halt sehr stark da drin. Ne?
Ja.
Mir ist das auch so aufgefallen, dass es halt auch wahnsinnig schnell geht. So, ne? In den ersten paar Tagen bin ich halt auch so wahnsinnig vielen so Analysten, Militäranalysten und Ukrainerinnen, Journalisten und etc. folgt. Ja, und dann ist deine Timeline halt auch irgendwann damit voll. Ne? Es reichen 20 Accounts, die du irgendwie da reinholst und auf einmal ist halt überall nur noch Ukraine. Ja? Und du wirst bombardiert mit Informationen, von denen du letztendlich keine Ahnung hast. Wie ist der Wahrheitsgehalt? Und wo kommen die her, ja, und was bedeutet das jetzt überhaupt? Und man merkt das ja auch richtig, ja, wie das auch so Dynamiken verändert, weil ich glaube, viele Leute folgen den gleichen Accounts und deshalb ist ja auch immer, deshalb entsteht da halt auch dieses so ein sehr hoffnungsvolles Gefühl, ja, weil man sieht den ganzen Tag kaputte russische Panzer. Und das ist eigentlich das
Ja, das
Einzige,
ist
was
ganz
man so vom
gefährlich.
Krieg wahrnimmt, ist so
Also
kaputter Panzer, kaputter Helikopter, ja,
dieses
irgendwelche
Bild von
Leute
wegen
schleppen mit
das
Traktoren.
ukrainische Militär schlägt demnächst das russische Militär. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber wenn das Bild hauptsächlich daraus besteht auf Twitter, könnte das in einem Gefühl der Sicherheit wiegen, das vielleicht so nicht realitätsnah ist.
Ja, genau. Also das Ding ist halt einfach, du weißt es nicht, ja?
Ja.
Ne? Und die ukrainische Regierung erzählt dir das eine und dann, ich finde das auch faszinierend, dass man, und
Ja,
das ist ja,
an dem
ich meine.
Punkt mal ein kleiner Hinweis. Nochmal zurück zu Bergkarabach. Die Bergkarabach-Regierung hat der Zivilbevölkerung auch was erzählt, was so nicht mehr
Ja.
stimmt. Ja? Also sie haben der Bevölkerung erzählt, es läuft alles super. Und am nächsten Tag haben sie gegenüber Aserbaidschan kapitulieren müssen, weil ihnen die ganze Front weggebrochen war. Und die Zivilbevölkerung ist aus allen Wolken gefallen.
Ja.
Also das ist vor allem in Kriegszeiten sehr, sehr wichtig, genau zu gucken, wo kommen eigentlich diese Informationen her und immer
Naja,
wieder alles
natürlich.
hinterfragen.
Und halt auch einfach zu sehen, es ist nicht nur Russland, die Propaganda betreiben, ne? Und es ist auch nicht, es ist auch nicht schlimm, dass die, also es ist nicht
also,
unerwartet,
man sollte davon ausgehen, dass alle Seiten irgendwie Propaganda
betreiben. Genau, es wäre albern, davon auszugehen, dass die ukrainische Regierung ihrerseits nicht auch Propaganda betreibt, ja, weil natürlich das ist, Kommunikation ist ein wichtiger Teil von solcher Kriegsführung und so, aber die Art und Weise, wie man halt, also auch manchmal in so Diskussionen auf Twitter, ja, wo dann irgendwie so, ja, solange das Gute in den Ukrainern noch da ist und sie halt irgendwie Menschen Tee bringen und so, ist die Hoffnung noch nicht verloren. Und das ist, ja, Leute, das ist ein Bild. Ja, ihr wisst nicht, was mit dem Soldaten danach passiert. Ihr wisst nicht, was überhaupt mit den Soldaten dort passiert. Man hat erstaunlich wenig Bilder gesehen, ja, von toten russischen Soldaten, die halt irgendwie von Ukrainerinnen erschossen wurden und so. Ja, also man hat auch erstaunlich wenig Opfer gesehen, ja, die vielleicht in ihren Anstürmen mit Molotow-Cocktails nicht so erfolgreich waren und solche Dinge, ja. Also, und das wird es dort alles geben, ja. Und es, nur weil wir uns das nicht vermittelt wird, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Und ich glaube, man darf halt, das habe ich schon mal gesagt, man darf nicht in so eine romantische Vorstellung, ja, von so einem Kampf um das Gerechte ausgehen, ja, und am Ende sind es halt irgendwie, ist es die friedliche Zivilbevölkerung mit den ukrainischen Fahnen, die halt irgendwie die russische Armee zurücktreibt, ja. Sowas kann in jedem Moment auch schiefgehen, so. Wenn die andere Seite Waffen hat und du selber hast nur eine Fahne, dann ist es nie eine gute Idee, sich denen entgegenzustellen, ja, und das mag für den Moment gut aussehen und die Russen haben vielleicht auch noch keinen Bock, auf die zu schießen, aber die werden sich ihre Verluste auch anschauen, ja, und wenn erstmal drei von deinen Kameraden halt irgendwie gestorben sind, ja, wirst du dich auch fragen, ob du nicht vielleicht irgendwann in die Menge feuerst und so, ja, und
also es klingt alles jetzt wirklich böse, aber das sollte man emotional erstmal abstellen und von der Rationalität von Kriegsführung ausgehen.
Naja, das wird alles da sein. Das ist es halt einfach. Das wird alles da sein. Und ich finde, das darf man einfach niemals vergessen. Ja, es gibt nichts Gutes im Krieg. Ja, nee. Auch das, was wir an Menschlichkeit im Krieg sehen, ist...
Also im Krieg gibt es keine Menschlichkeit mehr ab einem bestimmten Punkt, ja. Da gibt es nur noch Sterben und Töten.
Ja, es gibt in dem Sinne nichts Hoffnungsvolles. So, und das ist halt schwer mit einzupreisen, ja, aber...
Ja, an der Stelle, ich glaube, das hier.
Ja, die Schlafwanne.
Das hier, das müssen wir uns unbedingt mal antun. Und das ist ja nur der Part, wo sie dann in den Weltkrieg gezogen sind. Der Erste Weltkrieg, es gibt einen Grund, warum der Erste Weltkrieg bei den Briten einen größeren Eindruck hinterlassen hat als der Zweite Weltkrieg. Die Briten haben im Ersten Weltkrieg mehr Soldatinnen und Soldaten, also eigentlich nur Soldaten, ist ja der Erste Weltkrieg, Soldaten verloren als im Zweiten Weltkrieg.
Ja, ich glaube, allein in der ersten Woche knapp 70.000.
Das war für die der blutigste Krieg ihrer Geschichte. Deswegen feiern und erinnern sie sich an den Ersten Weltkrieg und die Opfer viel mehr als beim Zweiten.
Ja. Nee, ich glaube, es macht auch insofern, also am Anfang wurde ja viel davon gesprochen, von den Parallelen des Zweiten Weltkriegs und so, dann hat sich rausgestellt, dass der Blitzkrieg irgendwie nicht so funktioniert. Ich glaube, es macht auch Sinn, sich dann nochmal im Zweifelsfall halt auch so ein bisschen einzulesen in den Ersten Weltkrieg und einfach zu schauen, wie so der, Dan Carlin hat das mal beschrieben als den Fleischwolf, ja, wie so ein militärischer Fleischwolf beginnt zu funktionieren, wenn eventuell sich Grenzen erstmal festfahren und keine Seite so richtig einen Plan hat davon, wie man einen Konflikt gewinnt. Und man einfach erstmal reinschmeißt, ja, und erstmal guckt, so man versuchte, also dann gegen diese kleinen Kämpfe, und das sehen wir ja in der Ukraine in gewisser Weise auch schon, ja.
Das sehen wir
also
jetzt schon.
Wochenlange Kämpfe um eine Stadt.
Also und an dem Punkt, an dem die russische Armee nicht mehr schnell genug vorankam. Und das war vor allem zu dem Zeitpunkt, als sie versucht haben, Städte einzunehmen, weil es ist unglaublich schwierig, Städte als Armee einzunehmen. Zu dem Zeitpunkt kippte das ja alles. Und die Gegenwehr der ukrainischen Bevölkerung und der Armee wurde intensiver. Die Hilfslieferung übrigens ja auch von westlichen Alliierten nahm ja zu. Zu dem Zeitpunkt wird es halt gefährlicher, dass man tatsächlich in eine Situation kommt wie mit einem Fleischwolf. Dass es dann nur noch darum geht, die Russen werfen ihre Truppen da rein und die Ukrainer halten dagegen. Und das Massensterben geht los.
Ja. Ja, es sind dann halt im Zweifelsfall die brutalen Kämpfe halt um eine Straße oder so, ja. Und ich meine, das haben ja inzwischen viele Militärexperten auch gesagt, so, ne, Häuserkampf, da redet man halt irgendwie von so einer Quote 1 zu 10, ja, 10, also man braucht 10 Angreifer für einen Verteidiger, um halt irgendwie diese Stellung zu stürmen.
Ja, also nochmal,
ne, wir hoffen es alle nicht.
Zweiter Weltkrieg, es gab einen Grund, warum die deutsche Luftwaffe England praktisch nur noch bombardiert hat, die Städte, und es gab einen Grund, warum die alliierte Luftwaffe die Städte bombardiert hat, weil sie den Häuserkampf nicht wollten.
Ja.
Es macht für eine Armee null Sinn, in eine belebte Stadt einzumarschieren und zu versuchen, jede Straße einzeln einzunehmen.
Ja.
Das ist
Naja, der
militärisch
Blutpreis,
gesehen absolut irre,
der
wenn du andere
Blutpreis, den die
Mittel
Sowjets
hast.
gezahlt haben, um Berlin einzunehmen, ja, all solches. Und da war der Krieg ja eigentlich schon vorbei, ja. Und also das heißt, es stimmt schon, dass die Ukrainerinnen natürlich da einen enormen Widerstand aufbauen können, ja. Und vielleicht, ja, im Bestfall verhilft es natürlich zu einer Position, dass Putin am Ende rational ist und sagt, es macht keinen Sinn, hier weiter Leben reinzuschmeißen. Ja, ich gebe mich mit dem zufrieden, was ich hatte, oder ich gebe mich mit dem zufrieden, was ich jetzt vielleicht neu gewonnen habe, ja, Krim plus ein bisschen mehr Süden, ja, und halt Donetsk und so, das ist jetzt halt alles meins, ja. Und da findet man dann irgendwie eine Position und dann kann man vielleicht auch sagen, ja, dieser Kampf hat sich gelohnt, ja, weil er hat halt eben nicht die Kontrolle
Genau,
übernommen,
gelohnt.
aber gelohnt in Anführungsstrichen. Aber man sollte auch nicht vergessen, dass das Flächenbombardement und solche Sachen ja jetzt erst einsetzen, ne? Und ich würde mal davon ausgehen, das Arsenal der Russen ist noch nicht aufgebraucht, ja, sondern.
Ich bin auch überzeugt, dass sie, also das ist alles jetzt so unemotional, aber es ist halt Militärstrategie. Ich bin mir ziemlich sicher, sie sind von der Militärstrategie davon ausgegangen, dass so, da sie so schnell vorangekommen sind, dass Kiew binnen weniger Tage fällt. Also, dass sie da einmarschieren können ohne große Gegenwehr. Und dann hat sich das ins Gegenteil verschoben, womit sie nicht gerechnet haben. Und dann haben sie, ich glaube, eine Weile gezögert, um mit den Bombardements anzufangen, weil das auch schlecht wirkt. Also, die Außenwirkung von Flächenbombardements von zivilen Städten ist auch für die Russen jetzt nicht gerade angenehm bei der eigenen Bevölkerung. Man muss ja davon ausgehen, dass in der Ukraine auch jede Menge Russen noch leben. Also die leben ja nicht alle in
Ja.
diesen Separatistengebieten, sondern es gibt in der ganzen Ukraine russischstämmige Ethnien. Und wenn du jetzt diese Städte bombardierst, triffst du deine eigene Bevölkerung ja mit.
Ja.
Und das ist etwas, was ich glaube, Putin und seine Berater und auch die Militärs gar nicht wollten. Nur kommen sie jetzt militärstrategisch nicht voran und haben deswegen damit angefangen. So erkläre ich mir das jedenfalls.
Naja, ist also man war ja sehr, sehr verwundert auch über welche Taktiken dann halt irgendwie die Russen an den Tag legen und so, ne? Es gibt gibt, glaube ich, ganz verschiedene Argumente dafür, ja. Ich finde, von außen wirkt es halt auch immer ein bisschen so, als wären sie davon ausgegangen, dass sie dieses Land halt nicht mit Kraft nehmen müssen, so, sondern dass sie da, also als hätte
Ja,
man so ein
dass sie da
bisschen,
schnell durchkommen. Und
als wäre man so ein bisschen
es
seiner
ging ja auch
eigenen
unglaublich
Propaganda
schnell am
gefolgt, ja.
Anfang, ja.
Also als hätte man wirklich die Überzeugung gehabt, bei Putin da irgendwie, das ist hier ein Marionettenstaat und die werden schon auf unsere Seite kommen. Deshalb marschieren wir da jetzt einfach rein mit unseren Jungs, ja, quasi, ja, irgendwie junge Männer auf Panzern und wir haben halt genau genug Sprit, um halt einmal in die Stadt zu kommen und dann werden die da schon irgendwie die russischen Fahnen aufsetzen, ja. Und dann gehen wir noch mit unseren Fallschirmspringern irgendwie nach Kiew und da machen wir dann Selenskyj weg, ja. Und am nächsten Tag haben wir das halt irgendwie, ist das Russland. Und das hat halt offensichtlich nicht funktioniert, wenn es der Plan war, ja. Es könnte natürlich auch immer sein, dass es halt einfach mega schlecht geplant war. Auch sowas ist möglich, ja. Also wir sehen der Bundeswehrmanagement, auch sowas ist in anderen Ländern
Ja,
möglich, ja.
aber
Niemand hat
um
einen
ehrlich zu sein,
Angriffskrieg
ich glaube
geführt seit
nicht,
80 Jahren,
dass
also.
sie schlecht geplant hatten. Ich glaube, sie sind von einer Situation ausgegangen, wie Militärs das immer tun, wo sie eine bestimmte Strategie hatten und ein bestimmtes Ziel. In der Erwartung, dass die Gegenwehr der Zivilbevölkerung und der ukrainischen Regierung nicht so groß ist. Sie haben ja als allererstes ukrainische Militärbasen bombardiert und sind dann sehr schnell durchmarschiert. Vor allem durch den ländlichen Raum. Und wirklich das Problem waren die Städte. Und sie haben, glaube ich, gedacht, dass da wirklich wie mit einem heißen Messer durch Butter geht.
Ja.
In der irren Erwartung, dass der Wille der Zivilbevölkerung zu dem Zeitpunkt gebrochen ist, weil das russische Militär schon so schnell vorangekommen ist und die Bombardements der Militärbasen den Rest dazu tun. Also es war so eine Shock-and-Awe-Situation, die psychologischen Willen der Bevölkerung brechen sollte. Und das ist nicht passiert.
Ja, das ist
Also
nicht passiert, ja.
ich glaube, das russische Militär hat zu dem Zeitpunkt unterschätzt, dass die dagegen, also dieser Nationalstolz und auch dieser Wille der Zivilbevölkerung, sich gegen einen Aggressor zu wehren.
Ja.
Damit haben sie aber, glaube ich, überhaupt nicht gerechnet. Sie haben gedacht, wir brechen den Willen der Bevölkerung gleich am Anfang und dann ist das vorbei. Hätte ja funktionieren können. Sie haben sich, glaube ich, verkalkuliert und zahlen jetzt den Preis dafür.
Ja, sie haben sich krass verkalkuliert, ja. Und ich meine, hinzu kommt ja auch noch, dass man dann ja auch allen halben liest, irgendwie, dass sich da noch irgendwie einzelne Generäle besonders heraustun wollten und dann auf die grandiose Idee kamen, halt irgendwie mit Fallschirmen halt einfach über Regionen abzuspringen, ja, die halt nicht gesichert waren und dann wurden die halt einzeln aus dem Himmel geholt, ja. Auch solche Sachen, das kennt man ja auch alles aus anderen Kriegen schon, ja. Historisch ist das ja auch nichts Neues, ja, dass irgendwie Generäle aus den verschiedenen militärischen Bereichen, ja,
So,
die.
Jungs, ihr seid die Ersten mit der russischen Fahne an
Ja,
diesem
die.
Regierungsposten.
Genau, die Marine hält nichts, ja, von den Bodentruppen, die Luftwaffe kann die Marine nicht ab und so weiter und so fort. Jeder hat seinen eigenen Plan, jeder will sich beim Chef beliebt machen,
Ja,
ja,
dann sind
und
die so vorgeprescht und hatten ganz großer Fehler. Militärstrategisch ganz großer Fehler. Sie sind wirklich schnell vorangekommen und das fällt mir gerade auf. Sie sind sehr, sehr schnell vorangekommen. Und was passiert ist, wenn du schnell vorankommst, aber dein militärisches Ziel nicht sofort erreichst, ist, die Versorgungslinie bricht dir hinten weg.
ja, Logistik,
Ja,
klar.
die Logistik, sie haben die Logistik irgendwo am Hof stehen lassen in
Ja.
Moskau. Und deswegen sind unter anderem die Panzer stehen geblieben, weil der Nachschub gar nicht da war.
Ja, auch historisches Problem. Kennt man übrigens auch
Kennt
aus
man
deutscher
vielleicht
Geschichte.
Alexander den
Ja,
Großen?
also die deutsche Armee kam in beiden Weltkriegen auch genau bis zur russischen Grenze, um dann da festzustellen, dass die Schienen ungefähr 2 Zentimeter zu schmal sind. Das heißt, die Züge fuhren von da aus dann nicht weiter und ab dem Moment hatte man ein mega Logistikproblem, ja, wenn man seinen Transport nicht mehr auf die Reihe bekommen hat. Und auch Russland ist halt historisch dafür bekannt, dass sie nicht allzu gut sind, ihre Logistik zu managen, ja, und dass es sehr,
Ja, vor
sehr
allem in
schwer wird. Es
Angriffskriegen.
ist
Wenn
ein
sie verteidigen
riesiges Land,
müssen, ist
ja,
es
wir dürfen ja
besonders.
auch nicht vergessen, dass auch die Ukraine ein riesiges Land ist, ja, also du musst da ja wahnsinnige Distanzen überbrücken,
Ja.
ja, um deine Leute halt irgendwie zu versorgen. Nun ist es aber halt auch leider nicht sonderlich selten für halt Militärs zu sagen, ihr geht da erstmal rein, ja, Nahrungsmittel, Benzin und so holt ihr euch vor Ort. Und das machen ja die russischen Soldaten auch, ja, also die plündern da ja auch ohne Ende irgendwie,
Ja,
ja,
also
weil ich
auch das
glaube
ist etwas
einfach,
historisch gesehen, wofür die russischen Soldaten jetzt echt besonders gut ausgebildet sind. Ja, sich selber zu versorgen.
ja,
Auch in
es ist halt,
Friedenszeiten.
ne, es ist halt auch einfach Wahnsinn, es ist ja auch aus der Perspektive irgendwie bitter zu sehen, ja, dass dann halt da auch irgendwie junge Männer da halt weggeschmissen werden und die wissen
Ja.
nicht, was genau sie da tun, ja, und sie sind schlecht versorgt und ihr Panzer hört irgendwie auf zu laufen und auf einmal sind sie im Niemandsland und werden da halt irgendwie weggepickt. Ja, nur man weiß halt am Ende nicht, ne, auch all dieser militärische Erfolg, man weiß halt am Ende nicht genau, was es bringt halt, wenn dann eben die Syrien-Taktik halt jetzt kommt, ja, so wie sie jetzt halt eingesetzt wird, wie in Aleppo, ja, man bombt halt die Städte irgendwie klein und man nimmt die Zivilbevölkerung aufs Korn und am Ende ist man halt immer darauf zurückgeworfen, dass es dann doch sehr, sehr stark davon abhängig ist, was Putin halt irgendwie will. Und wenn man das dann auf unsere Verantwortung zurückbringt, ist auch so vielleicht auch ab irgendeinem Punkt so ein bisschen die Frage, was können wir eigentlich anbieten, ja? Nicht nur, was können wir vielleicht an Powerplay machen, sondern was ist eigentlich unser Softpower so, ja? Also und das, was wir halt als Europa und als NATO natürlich haben, ist Geld ohne Ende. Und ich glaube, da kann man vielleicht an irgendeinem Punkt, muss man da vielleicht beiden Seiten Angebote machen, ja, wie man da irgendwie
Wir kaufen
friedlich
den
aus
Russen
diesem
jetzt die
Konflikt
Ukraine
kommt.
ab.
Ja, das wird wahrscheinlich nicht gehen, ja, so, aber klar, wenn die Russen natürlich bestimmte Teile der Ukraine haben wollen und die Ukrainer sagen, nein, das geht nicht, weil das ist unser Land und man kommt da irgendwie nicht weiter, ist halt schon die Frage, ob man vielleicht mit so EU-Beitritt für den Rest der Ukraine oder sowas rausziehen kann. Man darf ja auch nie vergessen, die Ukraine ist auch ein wahnsinnig armes Land und der Konflikt wird irgendwann zu Ende sein, ja, nur dass wir dann im Worst Case sitzen wir dann da mit 2 komplett zerstörten Ländern, ja, deren Wirtschaft am Boden liegt. Und wenn man sich die Ukraine jetzt anschaut, also Infrastruktur ist ja da nicht mehr vorhanden, ja, und Städte sehen ja jetzt auch schon
Also
aus wie Berlin
eigentlich darfst du
45.
das
Also
Land dann
das ist.
wieder am Ende des Tages neu aufbauen.
Genau, also da ist ja, also auch wenn die ukrainische Bevölkerung dort überlebt, ja, und diesen Konflikt in gewisser Weise gewinnt, ja, weil sie irgendwann schafft, Putin an den Tisch zu kriegen und da Verhandlungen zuzustimmen und dann gibt es einen Waffenstillstand, ja, und man zieht irgendwie Grenzlinien durch dieses Land und es gibt einen neuen Status quo, dann ist ja die Sache immer noch dieses Land muss ja wieder aufgebaut werden, ja, also ich bin da auch immer so ein bisschen zögerlich, was dann unsere Wertegemeinschaft und so anbelangt, wenn es dann darum geht, dass wir halt vielleicht einfach wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen müssen, ja, um da halt irgendwie wieder Leben zu ermöglichen,
Mick,
so.
wir sind jetzt erstmal damit beschäftigt, die Aufrüstung der Bundeswehr zu
Ja,
finanzieren.
genau. Ja, man muss ganz ehrlich sagen, also 500 Raketen, ja, das kostet uns nichts so. Ja, aber der Aufbau von einer kompletten neuen Wirtschaft, vielleicht auch Handelsverträge abzuschließen, die für so ein Land positiver sind als für einen selber, ja. Oder vielleicht auch zu sagen, wir treiben hier eine EU-Integration voran, ja, wir wollen
Wann
euren
ist das
Wohlstand heben.
passiert?
Und ja, genau,
In
wann
der
ist das passiert?
Vergangenheit?
Ja, einmal
Also
gab es das.
die
Einmal
EU
gab es
schafft
das
es
mit
nicht mal
Deutschland.
innerhalb der EU irgendwie gleichberechtigte Partnerschaft zu machen, sondern alles ist irgendwie, auch hier nochmal das Buch, das wir heute eigentlich besprechen wollten.
Ja.
Die EU ist eigentlich laut Thomas Piketty eine französisch-deutsche Gemeinschaft, wo die Franzosen und die Deutschen darauf aufpassen, dass sie nicht übervorteilt werden.
Ja.
Und alle eigentlich über den Tisch ziehen. Insofern ist es eher weniger zu erwarten, dass die Europäische Union, wenn die Ukraine dann den Krieg tatsächlich hinter sich hat, da irgendwas Positives für die Ukraine macht. Was übrigens, ich glaube, bei der Zivilbevölkerung grundsätzlich aktuell so richtig tief sich festsetzen wird, dass sie von allen Seiten verlassen sind und dass sich vielleicht auf ein paar Raketen sich auf niemanden verlassen können.
Ja. Ja. Und ja, und ich meine, also wir haben uns ja jetzt eh schon aus dem Fenster gelehnt, deshalb noch, jetzt nochmal ganz zynisch, ja, aber das jetzt natürlich auch, ich glaube, viele von den UkrainerInnen, die jetzt zu uns kommen, die wären ja auch ohne den Krieg zum Teil ja wahrscheinlich gerne zu uns gekommen, nur dass es halt die Visa und so halt nicht ermöglicht haben, ne? Also jetzt bist du halt Kriegsflüchtling. Jetzt kannst du in das Land, in die Länder, in denen halt Wohlstand ist und so, ja. Aber das, ich glaube, das Einkommen ist hier ungefähr um das Achtfache, das Neunfache höher als in der Ukraine, ja, nur um da mal so die Differenzen aufzumachen, ja.
Ja, und an der Stelle dürfen wir nicht vergessen, dass Flüchtlinge aus der Ukraine schon seit Jahren in Polen ankommen.
Ja, und ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, dass uns all diese Problematik, ja, dass da eigentlich ein wahnsinnig armes Land an der Grenze der EU, so wie es uns oft nicht interessiert, ja, die armen Länder an der Grenze der EU.
Solange es funktioniert für uns.
Genau, solange es funktioniert, ja. Und das finde ich schon, sagen wir mal, ein bisschen problematisch, dass wir uns halt jetzt auf so einen rein militärischen Weg, der ja auch gerade eben der einzige Weg ist, der handhabbar ist, ja, fokussieren. Aber ich hoffe dann nicht, dass unser Engagement dann an dem Punkt endet, ja, wo unser militärisches Engagement endet, sondern dass wir dann halt auch bereit sind, den Weg darüber hinaus zu gehen, ja, und zu sagen, okay, wir sind halt eben auch wirtschaftlich, ja, und politisch zeigen wir uns verantwortlich für dieses Land und dafür, dass dieses Land im Zweifelsfall auch wieder aufgebaut wird, dafür, dass Menschen da halt eben irgendwann zurückkehren können. Und wir machen natürlich im Bestfall, das kommt ja noch hinzu, auch die Investitionen in unserem Land, ja, damit die Geflüchteten, die jetzt hier sind, auch in vernünftiger Art und Weise in unseren Arbeitsmarkt integriert werden können und damit die auch Wohnungen finden und so weiter und so fort. Ja, wir haben ja auch noch einen riesen Sack von Problemen am Hals, um die wir uns halt generell kümmern müssen. Ja,
und mein junger Padawan.
Ja, ich lande
wir
jetzt auch gleich.
Wir haben noch über die 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr gesprochen. Ja. Und das ist nur das, was im Grundgesetz entstehen soll.
Die haben wir Gott sei Dank ausgespart.
Worüber wir nicht gesprochen haben, ist der neue Haushalt, den Herr Lindner aufgestellt hat, in dem gespart werden soll.
Ja.
Ja, wo gespart wird, ja, wissen wir noch nicht. Wer die 100 Milliarden bezahlt, wissen wir noch nicht.
Es wäre alles okay,
aber
wenn wir uns darauf einigen könnten.
Aber wahrscheinlich, dass es an Stellen ist wie Bildung, Sozialstaat,
ja.
Flüchtlingshilfe.
Es wäre völlig okay, wenn wir uns darauf einigen könnten, ja, dass Geld keine Rolle spielt, so. Aber,
ja.
Weißt du, dann meine
Wer ist unser Finanzminister?
Ja, genau, das ist halt das Problem. Weißt du, das ist halt, die Diskussion finde ich halt auch mit Mullis ständig auf Twitter. Das ist halt, wir können alles Spielzeug dieser Welt kaufen, ja. So, also wir müssen das nicht in alle Welt transportieren, ja, da bin ich absolut dagegen und auch, dass wir das exportieren, bin ich auch absolut dagegen, aber wenn es jetzt darum geht, ja, wir brauchen diese 100 Milliarden, damit die Bundeswehr wieder gut aussieht, ja, und damit wir hübsches neues Gerät haben.
Dann schreibst du bitte in eine Bilanz und dann können wir es
vergessen. Genau, und 4 hübsche neue Boote und so und ist okay, ja, aber dann müssen wir uns auch darauf einigen, dass Geld keine Rolle spielt, ja, also wir können dann nicht sagen, dass wir an anderer Stelle dafür anfangen zu streichen und wir können vor allem jetzt nicht die Investitionen nehmen und sagen, ja, aber wir haben doch jetzt Investitionen getätigt, ja, jetzt müssen wir nichts anderes mehr investieren, ja, und das ist so ein bisschen die Sorge, die sich da breit macht, ja, wir investieren einmal in den Klimawandel, ja, auch in einem okayen Maße, wir investieren ungefähr ein Drittel mehr in die Rüstung, ja, und dann ist der Topf aber auch zu. Und ich finde, das kann es nicht sein, ja, weil dann wären wir unserer Verantwortung eben nicht gerecht und dann ist auch schon klar, das Geld, um die Ukraine wieder aufzubauen, ist auch nicht da, ja. Und das Geld, um halt irgendwie die Geflüchteten hier in den Arbeitsmarkt zu bringen und ihnen hier für Wohnraum zu sorgen, ja, wie halt schon wir an Wohnraum mit Wohnraumproblemen haben, ist halt auch nicht
da.
Karl
Lauterbach ist sehr froh über die ganzen Menschen, die aus der Ukraine kommen. Dann kann er sie nämlich ins Gesundheitssystem stecken mit wenig Bezahlung. Und dann können sie sich ich bin jetzt wieder total zynisch.
Ja, du bist zynisch, aber ich meine, das
Zynismus
ist doch...
Und mein Pessimismus erreicht immer neue Höhen, wenn es um solche Situationen geht. Dann kann er sie jedenfalls zusammen mit Christian Lindner in den Billiglohn-Arbeitsmarkt stecken für Gesundheitsversorgung. Also die osteuropäischen Frauen, ja, die hier gerne mal die Rentnerinnen und Rentner betreuen und schwarz bezahlt werden. Dann kriegen sie jetzt Mindestlohn und schick ist.
Ja.
Du musst ja nicht viel investieren.
Ja.
Ja? Und das ist...
Ja, klar ist das zynisch, aber ich meine, das ist halt einfach eine Realität, auf die wir halt sehr leicht zusteuern können, ja. Und ob dann halt eben der Aufschrei da ist,
gerne
ist halt
positiv
immer so eine andere
überraschen, aber
Frage.
ich habe wenig Hoffnung.
Ja, und jetzt sind alle irgendwie ganz laut und fordern Solidarität ein, aber wie lange die Solidarität dann mit denen hält, die hier irgendwie angekommen sind, ja?
Ja, diese Solidarität. Solidarität ist jetzt mittlerweile, bitte esst weniger Fleisch wegen Putin.
Ja, genau, weniger Fleisch essen, frieren für den Frieden, kommt nicht zur Arbeit wegen Putin,
Ja, also
fahrt euch arm.
diese politische Kriegspropaganda der deutschen Politiker. Dazu fällt mir wirklich gar nichts mehr ein. Ja? Wenn deutsche Politiker Kriegspropaganda betreiben, vor allem von den Grünen. Puh.
Ja, ich verstehe nicht, warum sie nicht einfach die Mehrwertsteuer senken. Also, es.
Also wirklich von Gas und Öl und Benzin will ich gar nicht reden. Es ist wirklich alles, diese Kommunikation ist wirklich irre. Wegen dem bösen Putin müsst ihr das jetzt machen, nicht wegen dem Klimawandel. Nicht, weil es wegen historischer Gründe oder was auch immer. Sondern jetzt haben wir die Russen wieder, also die Barbaren an der Grenze. Und jetzt müsst ihr das machen. Übrigens ist natürlich ganz toll, weil in unserer Rentnerrepublik kommt die Angst vor den bösen Russen viel besser an als die Angst vor dem Klimawandel.
Ja, es ist halt, ich finde das so doof, dass man versucht halt jetzt hier irgendwie das eine Problem mit einem anderen Problem zu lösen. Es ist aus meiner Sicht der völlig falsche Zugang
Ja.
dazu. Also erstmal hilft es nicht bei der Unterstützung für die Ukraine, ja, wenn man jetzt Leute gegen sich aufbringt, weil die, und um das nochmal klarzustellen, ja, wir reden hier nicht nur von den SUV-fahrenden Yuppies, die mir in der Großstadt auch wahnsinnig auf den Sack gehen, wo ich denke, die könnten auch 4 € fürs Benzin bezahlen. Ja, das ist mir völlig egal. Ja,
Du,
aber
ich
es
bezahle
geht.
mittlerweile. Ich fahre ja nicht viel Auto, aber jedes Mal, wenn ich an die Tankstelle fahre, tut es mir
Und ich
wirklich
bin auch
leid in der Seele.
absolut dafür, dass wir den ÖPNV-Preis wenigstens um die Hälfte senken. Meinetwegen müssen wir ja, solange wir Krieg mit Russland führen, keinen ÖPNV-Preis mehr. Also das könnte man machen, ja?
Ja.
Bin ich voll dafür. Ist auf jeden Fall eine
Ich
gute
halte zum Beispiel
Maßnahme.
diesen Tankrabatt für totaler Irre. Also das ist vor
Ja,
allem die
das ist wieder
FDP.
halt
Die
wirklich bescheuert.
FDP kommt mit einem Tankrabatt, der so super bürokratisch ist, wo die Tankstellenbesitzer und so sagen, also wollt ihr uns verarschen? Also was sollen wir denn mit dem Scheiß? Erst müssen wir es auslegen, dann müssen wir es bürokratisch hürdenmäßig nochmal zurückfordern. Also die wollen das gar nicht.
Ja, nun,
Senkt einfach die Steuern, ja?
es erinnert halt auch wieder in so einem unangenehmen Maße halt an Corona-Krise, ja, weil man steht vor einer wahnsinnigen Herausforderung, ja. Man nimmt so Wörter wie Zeitenwende in den Mund und am nächsten Tag wachen wir in einer neuen Welt auf und
Ja,
alles ist
und
anders.
alles
Aber
ist wie
man ist
vorher.
dann einfach nicht bereit, halt irgendwie mal Geld in die Hand zu nehmen, um Pflegekräfte vernünftig zu bezahlen, wo man sich dann von außen denkt, ja, was denn nun, Leute? Also, ihr müsst euch schon entscheiden, ist jetzt die größte Krise, in der wir jeweils sind, so, ja, aber dann muss da
Ich
halt
kann
auch
das
die
auch nicht mehr ernst
Investition
nehmen, um
her.
ehrlich zu sein. Also wirklich, jede Krise ist die schlimmste Krise seit Menschengedenken. Ja, aber wieso ändert ihr eure Politik dann
Ja,
nicht?
es sind ja auch schlimme Krisen, ja, aber dann muss man, also dann nehmt doch aber Geld in die Hand,
Ja,
also dann,
dann tut doch was. Tut
ja,
doch
und nicht,
irgendwas, was nicht so total bescheuert ist.
ja,
Ich
und nicht halt dann
habe das
irgendwie auf
Gefühl,
das
von dummen Menschen regiert zu
individuelle
werden.
Konsum, auf das individuelle Konsumverhalten zurückzufallen. Also das ist doch wirklich albern und das bringt uns doch auch nichts in unseren Kriegsbemühungen. Also was bringt uns das denn auch für unsere Energiewende, ja, wenn der Preis von Benzin auf 3 € steigt, der sich die Ölkonzerne daran halt irgendwie noch eine goldene Nase verdienen, weil wir nicht in der Lage sind, die
Die Saudis
vernünftig
zum
zu bezahlen.
Beispiel. Dann können
Ja,
sie
und so
Frauen
weiter und so
demnächst mit
fort, ja.
Goldklumpen steinigen.
Anstatt wir uns das Geld einfach von denen nehmen und der Zivilbevölkerung zurückgeben, nee, man muss jetzt auch noch dafür sorgen, dass halt jetzt die Leute in Brandenburg am besten schon jetzt, ja, obwohl es keine Infrastruktur gibt, ja, es gibt, Leute, es gibt nicht die Möglichkeit, von einem Dorf in ein anderes Dorf oder in die Stadt zu kommen ohne Auto. Die gibt es
Ja,
einfach
ich
nicht.
müsste übrigens ungefähr 2 Stunden mit dem Zug fahren, um bei mir zu Hause bei meinen Eltern anzukommen. Was ich mit einem Auto in einer Stunde schaffe.
Ja, und ich meine, dann hast du halt noch eine Zuganbindung, ne? An vielen Orten gibt es nicht. Und man
Ja,
kann dann immer
das
sagen,
ist ja schon
ja,
Luxus, das stimmt. Ich muss
ist ja
über.
eh blöd, was
Ich
lebt
meine,
ihr auf dem Land und
ich
so.
lebe bei Cottbus, muss aber über Berlin fahren, um nach Jüterbog zu kommen. Auch das ist ja völlig irre.
Ja, und ich bin voll dafür, und ich finde das auch scheiße, ja, dass wir das in 16 Jahren nicht geschafft haben, CDU-SPD-Regierung halt irgendwie die Infrastruktur zu verbessern, ja, und dass sie auch die Länder das nicht auf die Reihe bekommen haben, die Infrastruktur zu verbessern und so. Aber das ist halt eben ein großes Projekt. Infrastruktur baut man nicht von einem Tag auf den anderen, ja. Wenn bei uns in Berlin eine U-Bahn-Strecke geplant wird, dann dauert es 30 Jahre. Und also ja, und allein diesen Planungsprozess zu verkürzen und all diese Sachen, ja, das ist alles, das sind Riesenprojekte und die stoßen wir gerade erst an und jetzt Menschen quasi zu sagen, ja, dann fahr doch ÖPNV, wenn es die Möglichkeit einfach nicht gibt, ja, und einfach zu sagen, ist mir egal, Hauptsache du fährst kein Auto, das
Fahr
bringt
doch
uns in unserer
Fahrrad.
Transformation halt einfach nichts, ja, weil du kannst dir vorstellen, wie die Leute, Es war ein großes, in gewisser Weise ein großes Glück, ja, und auch ein bisschen ein Wunder, dass wir irgendwie diese Koalition auf die Reihe bekommen haben. Ja, es hätte auch anders ausgehen können. Und in 4 Jahren, ja, sind die Leute im Zweifelsfall zu Recht erzürnt, weil sie noch nichts davon spüren, ja, dass irgendwas besser geworden ist, aber sie sehen halt das Problem in ihrem Geldbeutel. Und dann ist der Weg klar, ja, dann wähle ich nicht mal ausnahmsweise nochmal Olaf Scholz, sondern dann gehe ich wieder zur CDU, die von Anfang an gesagt hat, senkt die Mehrwertsteuer und
Ja,
so.
und das
Und
ist
es ist
übrigens dann die
auch.
CDU von Herrn Merz, ja?
Ja, und es ist auch alles blöde Heuchelei und es ist Populismus, aber manchmal, warum macht ihr das nicht einfach? Ist doch egal, dass die CDU das vorschlägt, ja? Macht es doch für den Moment. Es wird den Klimawandel jetzt nicht drastisch verschlimmern.
Also übrigens zu dem Thema Ampel und in 4 Jahren spürt man das im Geldbeutel, aber noch nicht in der realen Politik. Wir müssen endlich mal zu Piketty
Ja,
kommen,
wir
sonst
kommen jetzt
reden
zu
wir heute nur
Piketty.
über die Ukraine. Ich weiß,
Ja,
es ist
aber
sehr
es war.
rentbedürftig, aber
Ja, es
trotzdem.
ist sehr
Ich lese
random.
mal kurz vor. 15. November 2016. Vorweg sei gesagt, Trumps Sieg lässt sich vor allem durch die sich seit mehreren Jahrzehnten explosionsartig verschärfenden wirtschaftlichen und regionalen Ungleichheiten und das damit zusammenhängende Regierungsversagen in den Vereinigten Staaten erklären. Unter Clinton und Obama sah man der Liberalisierung und der Sakrilisierung des Marktes nur zu, die unter Reagan und den beiden Bushs vorangetrieben wurden. Bisweilen verschärfte man diese Prozesse sogar, etwa mit Clintons Deregulierung der Finanzmärkte und des Handels. Der Verdacht, mit der Finanzwelt verstrickt zu sein und die Unfähigkeit der politisch-medialen Elite der Demokraten aus dem Zuspruch für Sanders Lehren zu ziehen, taten ihr Übriges. Hillary erhielt knapp die meisten Stimmen, aber die Wahlbeteiligung der Jüngsten und Ärmsten war nicht hoch genug, um die entscheidenden Staaten zu gewinnen. Besonders traurig ist dabei, dass Trumps Programm die Tendenzen zur Ungleichheit noch nur noch verstärkte. Also in dem Sinne droht uns ja das, ja. Wenn
Ja.
wir eine Situation haben, in der die Ampel sich aktuell in was auch immer Kriegspropaganda verliert, ich kann den Impuls verstehen. Wahrscheinlich denkt man sich, jetzt kriegen wir die Bevölkerung hinter uns. Aber der Ukraine-Konflikt ist jetzt ein Punkt auf der Agenda. Ganz oben steht halt der Klimawandel. Und wie können wir das auch sozialpolitisch in den Rahmen kriegen? Ja? Wie kriegen wir Christian Lindner dazu, mehr zu investieren als die 60 Milliarden, die eigentlich nur aus dem Corona-Rettungstopf genommen wurden? Ja? Wie kriegen wir ihn dazu, dass er nicht die Sozialausgaben deckelt, nachdem er 100 Milliarden ins Grundgesetz für die Bundeswehr geschrieben hat? Es besteht wirklich die Gefahr, dass wir in die Richtung laufen, in die die USA gelaufen sind und die Bevölkerung dann völlig umkippt. Ja, und Friedrich Merz hat ja dieses Wochenende erst wieder großen Aufschlag gemacht. Ja, die Zelensky-Rede und also alles, was zur Tagesordnung auf Twitter los war. Brauchen wir nichts mehr zu sagen. Was Merz aber gemacht hat, ist dieser Tagesordnung zuzustimmen und sich dann zu beschweren, dass kein Punkt da war, um über Zelenskys Rede zu sprechen. Ich glaube, er hat das geplant. Ja? Und
Ja, das glaube ich auch,
Friedrich
ja.
Merz in dieser Form wird noch ganz neue Höhen erreichen. Ja? Da kann sich Twitter drüber aufregen, aber Merz wird Punkte sammeln.
Ja, also wir hoffen das natürlich nicht, dass er damit Punkte sammelt, ja,
Ja,
aber ich meine, die
ich meine
Gefahr.
nur, wir hoffen es nicht, aber der ist ja
Aber ja,
nicht
die
blöd.
Gefahr ist natürlich die Gefahr, das natürlich auszuschlachten, ist da.
Ja,
Klar.
ich meine, das
Und
Problem hier ist, es ist Friedrich Merz. Die Leute unterschätzen ihn unglaublich, weil er seit 16 Jahren weg vom Fenster war. Aber er ist ein unglaublich begnadeter Politiker. Schon immer gewesen. Dass er gegen Merkel verloren hat, hat ihn, glaube ich, nur noch angespornt. Der wird jetzt wirklich als Oppositionsführer zu ganz neuen Höhen auflaufen.
Also ich glaube weiterhin, dass Friedrich Merz eine Nulpe ist, aber
Nee, also.
aber ich meine,
Du
ja,
kannst ihn
aber
natürlich politisch
auch ein
inhaltlich für
blindes
null
Huhn
behalten.
findet
Das
halt mal einen
heißt aber
Freund,
nicht, dass
ja?
er ein dummer Politiker ist, der nicht weiß, wie man mit der Opposition
Nee,
umzugehen hat und der Rolle.
ich glaube nicht, dass er ein dummer Politiker ist. Ich glaube, dass er nicht sonderlich gut ist darin, so einen Ton zu treffen. Ich glaube, er ist nicht sonderlich gut im Formulieren. Ich halte ihn nicht für eine rhetorisch sonderlich begabte Person, ja, weil ja eigentlich immer schon die Katastrophe in dem, was er sagt, mitschwingt. Ja, also es ist immer Hü oder Hopp so. Manchmal trifft es, aber 3/4 seiner Sachen gehen halt einfach voll am Ziel vorbei und alle denken sich so, Alter, was ist los mit dir? Aber ja, die Gefahr ist natürlich da. Und ich meine, das ist ja auch so ein bisschen der Kern dieses Buches ist ja gar nicht so leicht zu finden, dadurch, dass es ja so eine Sammlung ist aus verschiedenen. Ja,
gut, dass wir drauf zurückkommen. Also,
genau, das
eigentlich wollten wir besprechen: Thomas Piketty, Der Sozialismus der Zukunft, Interventionen, erschienen im CH Beck Verlag. Danke, lieber Verlag, für das Buch. Ja, es ist eine chronologische Sammlung von Texten, glaube ich.
Ja.
Die er geschrieben hat.
Ja, hast du dich auch ein bisschen, also ich, vorne steht der Sozialismus der Zukunft, hinten steht drauf, nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Diktaturen und des real existierenden Sozialismus schienen alle Gegenentwürfe zum Kapitalismus krachend gescheitert. Doch 30 Jahre und eine Finanzkrise später hat sich der Wind gedreht. Thomas Piketty denkt in diesem Buch über eine neue Form des Sozialismus nach, partizipativ, demokratisch, ökologisch und feministisch. Hattest du das Gefühl, dass er da...
Nee, ich hatte nicht das Gefühl, dass er das erfüllt hat.
Ja.
Weil er gibt keine Antworten. Also die Frage, was ist denn jetzt der Sozialismus der Zukunft, wird hier überhaupt nicht beantwortet.
Ja, ich habe nicht
das Gefühl, er baut jetzt... Es ist eigentlich ein Buch über Ungerechtigkeit.
Ja, genau. Es geht um Ungleichheit. Ja. Und sein Argument ist Umverteilung. Und ja. Ansonsten ist es ein Buch, was ich auch, finde ich, sehr differenziert und so vor allem sehr viel mit Steuerpolitik auseinandersetzt, ne? Finanzpolitik.
Was ich sehr gut finde.
Genau, was ich auch gut finde.
Aber der Text aber, ist halt, also der Titel ist ein bisschen...
Genau, wo ich jetzt auch bei allem sagen würde, ja, finde ich gut, warum machen wir das nicht? Ja, aber die Frage bleibt so ein bisschen, ist dann halt am Ende, warum machen wir das nicht? Ne? Und warum, also vielleicht darf man das auch nicht erwarten, ja, sondern es ist halt ein theoretisches Buch, es gibt einem halt die Mittel an die Hand, die man dann einsetzen kann, um Ungleichheit etc. zu bekämpfen. Ja, aber wenn man natürlich von der politischen Seite darauf blickt, ist halt immer so ein bisschen die Frage, ja, ich finde das alles total super und ich bin dafür.
Die Argumente kenne ich aber alle schon.
Genau, die Argumente
kenne ich alle schon. Ich glaube, einige Sachen fand ich besonders interessant, wie zum Beispiel staatliches Kapital und privates Kapital. Also dieser Artikel war gut. Die Sache mit Katalonien, wie er das aufgearbeitet hat, fand ich interessant.
Ja.
So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Also die Separatistenbewegung in Spanien als Problem von ungerechter Verteilung von Einkommenssteuer.
Ja.
Und das Problem, dass die Europäische Union darauf wieder mal völlig irrational reagiert, indem sie es völlig ignoriert. Den Artikel mochte ich ganz besonders, Trump und Macron, derselbe Kampf, in dem man sozusagen die Steuerpolitik von Trump und Macron vergleicht und sagt, also Trump und Macron sind jetzt vielleicht verbal nicht die gleiche Person,
ja.
Aber was die Steuerpolitik angeht, ist es erschreckend, wie nah sich die beiden sind. Kapital in Russland.
Kapital in Russland, das ist mir dann auch nochmal aufgefallen, ja, das fand ich auch sehr spannend. Und ich mochte auch sehr die Deutschland-Frankreich-Vergleich. Ich mochte es generell sehr, wenn er auf Deutschland rumgekloppt hat, ja, und noch einfach.
Das war mir ein bisschen zu wenig. Er ist ja Franzose.
Ja, das ist ein bisschen wenig, aber das ist aber dafür auf Frankreich rumgekloppt, das ja aus unserer Perspektive auch immer ganz gut ist, ja, weil wir ja Macron auch immer so ein bisschen als so eine Hoffnungsfigur in Frankreich sehen und so und das mal so ein bisschen in Perspektive zu rücken, ist vielleicht auch nicht so schlecht.
Aus deutscher Perspektive sieht man Macron immer gerne als den. Ich glaube, die Deutschen haben so ein Problem mit Franzosen oder französischen Politikern.
Du, dass die Deutschen
finden
Probleme
das immer
mit
alle ganz toll, wie die auftreten. Und überhaupt, die französische Sprache ist ja ganz, kriegen alle gleich feuchte Höschen.
Meine Freundin war auch ganz angetan von seinem Hoodie und so und der Jeans.
Ja, ja, ich habe es gesehen und ich jedes Mal, wenn ich das sehe, muss ich Twitter aufmachen. Sonst fällt mir ein Tweet ein, der mich dazu bringt, gesperrt zu werden.
Aber ich fand's
die
auch
Dummheit
ganz hot,
von Menschen so, also. Und wie sie Macron anhimmelt.
Er sagt schon gut aus. Muss man.
Mein Bruder sieht in einem Hoodie auch gut aus. Das heißt nicht, dass ich ihm die Leitung eines 60 Millionen Einwohnerlandes überlassen würde mit einer neoliberalen Wirtschafts- und Steuerpolitik.
Das ist jetzt keine politische Kategorie.
Ich glaube noch nicht mal, mein Bruder würde auf diese Steuerpolitik kommen. Er würde auf eine bessere kommen. Aber nur, weil ich ihn beraten würde. Es ist ja diese deutsche Sicht auf Macron, der weltgewandte Liberale, der sich losgesagt hat von den Sozialdemokraten und dann seine eigene Partei aufgemacht hat. Alles super populistisch, hat praktisch die französische Parteienlandschaft in Schutt und Asche gelegt erstmal. Ja, und hat dann eine neoliberale Finanzpolitik gemacht, die wirklich richtig Schaden angerichtet hat. Piketty geht darauf ein. Und ich mag diese französische Sicht, den Deutschen mal erklärt, was Macron eigentlich angerichtet hat.
Ja, naja, und halt auch so ein bisschen an einer Stelle klarstellt, so, ne, auch die Angebote, die aus Frankreich kamen, ja, für eine europäische Transformation, halt auch immer relativ ungenau waren. Alles sehr vage, so, ne? Man weiß es auch nicht so genau.
In Deutschland hat man das abgefeiert ohne Ende in allen Talkshows.
Ja. Genau, aber da mochte ich so den polemischen Ton ganz gerne und natürlich auch nochmal rausstellen, ja, wie absurd eigentlich so die deutschen Außenhandelsbeziehungen sind, ja, wo wir auch schon am Anfang drüber gesprochen haben, wenn man halt irgendwie einen Außenhandelsüberschuss produziert, wie halt sonst irgendwie nur Länder, die halt Öl verkaufen ins Ausland. Ja, also so auf dem Level sind wir unterwegs. Wir sind, was das anbelangt. Es ist, als wenn wir unsere Wirtschaft arbeitet, als würden wir Öl einfach aus dem Boden pumpen und in alle Welt halt irgendwie verschaffen.
Nur, dass wir
das, ja, was wir nicht haben. Nur, dass
ich weiß auch nicht, wie wir das Industrie, schaffen.
Dass wir das mit Industrieprodukten machen. Und es ist ja in gewisser Weise auch, also man ist ja schon ein bisschen fasziniert offensichtlich von der Leistungsfähigkeit deutscher Industrie. Ja, also wenn man es schafft, halt irgendwie 8% einfach über Jahre so hochzuhalten. Also wie viele Autos haben wir vertickt, ja? Oder was auch immer das sonst war, ja, Turbinen von Siemens oder keine Ahnung, aber es muss wirklich immens sein, ja, und das aber natürlich auch völlig klar ist, dass man damit natürlich die Länder um sich wieder bei Verantwortung wären, ja, und Zeitenwenden, die man ja vielleicht mal einleiten könnte, ja, wie wir die Länder um uns herum kaputt machen und dass wir, dass es eigentlich totaler Nonsens ist, so zu produzieren, weil ganz Europa kann so nicht produzieren, ja, wir können nicht alle Industrie aus dem Boden pumpen und die dann in die ganze Welt verticken, das macht einfach keinen Sinn, ja,
das
und vor allem
Frankreich nicht hin, darauf genau, geht er ja ein.
Macht gegenseitig damit kaputt und selbst Italien, ja, und das Ironische ist ja dann sogar noch, selbst Italien, die ja unserem Weg irgendwie folgen, ja, und das auch so machen, ja, die sparen wir ja irgendwie auch noch kaputt, ja, und die haben davon nicht mal irgendwas, ja, sondern das sind ja für uns immer noch die faulen, ja, überspitzt gesagt, Südländer, die irgendwie nichts
bauen
auf die Reihe
bringen. Bauen seit Jahren ihre Staatsverschuldung ab, aber immer noch die faulen, genau, Italiener.
Ja. Dabei eifern die uns am stärksten nach, ja, und sind produktiv ohne Ende, ja, und kriegen ihren Haushalt halt irgendwie trotzdem nicht auf die Reihe, einfach weil wir so eine skrupellose Austeritätspolitik machen. Und da wird dieses Buch dann an vielen Stellen auch sehr deutlich. Aber was ich ganz lustig finde, ist, dass auch sein, ohne das jetzt zu sagen, es ist ein viel fundierteres Buch, ja, als irgendwas von Wagenknecht.
Also er ist ein Freund von Zahlen und Studien. Ich, das wollte ich noch sagen. Als wirklich Grundlage für Argumente, Ungleichheit, Zahlen sind die verschiedenen Texte wirklich sehr, sehr gut. Deswegen würde ich mir das immer heranziehen. Aber ja, der Titel ist so total irre für mich.
Ja, ich finde es auch so ganz gut. Ich habe das dann mir so, ich habe dann über Abend einfach immer jeden Abend so einen von diesen Texten gelesen. Weil ich finde, es macht, also ich habe angefangen damit, das so zu lesen in einem Schwung und das macht aus meiner Sicht keinen Sinn, weil man ist einfach total verwirrt, weil man ist dann gedanklich in einem Thema drin und es sind, dadurch, dass es ja aus den Kolumnen geschrieben ist, es ist wahnsinnig dicht, ja, und manchmal sehr viel Inhalt drin und man muss dann eine Weile drüber nachdenken und dann ist man halt aber schon beim nächsten Thema, ja, wenn man eine Seite umblättert nach vier Seiten.
An einer Stelle hat er darüber geschrieben, die Eurozone. Und dass das Problem der Finanzministerrat ist.
Ja.
Der nächste Text ging dann über Ungleichheit in China.
Ja.
Und der Text darauf war dann eine Lösung des Problems der Eurozone. Und zwar mit einer Versammlung der Eurozone, also eine Art Landtag für Europa einzuführen.
Ja.
In dem Vertreter der verschiedenen nationalen Parlamente und des Europaparlaments sitzen, um dort finanz- und steuerpolitische Entscheidungen zu treffen. Aber zwischendurch wirst du völlig rausgerissen, weil da Ungleichheit in China behandelt wird.
Ja. Ja, genau. Es ist dann halt, also ja, hier diese ersten paar Seiten, finde ich, machen es auch nochmal deutlich. Ja, also es gibt dann Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen, 19 oder 64%. Als nächstes folgt dann für eine andere Globalisierung, dann kommt Abschied von Anthony B. Atkinson, das ist dann Nachruf, keine Ahnung, und dann kommt Produktivität in Deutschland und Frankreich. Und wenn man jetzt einfach mal an einem Abend 50 Seiten liest, ja, danach, keine Ahnung, worum es da ging, ja, weil es werden so unterschiedliche Bereiche aufgemacht, dass man das am Ende einfach nicht sortieren kann und ich finde, da ist halt dann auch so ein bisschen der Sozialismus der Zukunft ein ganz schön hochtrabender, ja, ganz schön hochtrabender Titel irgendwie dafür, was dann tatsächlich gemacht wird. Vor allem, was ich ja auch ganz lustig finde, ist, dass er eben ja eigentlich auf bewährte Mitte zurückgreift. Ne? Es hört sich jetzt gar nicht so nach dem neuen Zugriff an, sondern auch gerade, wenn er über die USA spricht, macht er auch sehr deutlich, ja, eine Einkommensteuer von 90%, ja, und Vermögenssteuer und so, das gab es da alles schon mal. Ja, eigentlich sind wir immer noch an dem Punkt, wo wir gar nicht in den Sozialismus der Zukunft übergehen müssen, sondern eigentlich so 20, 30 Jahre neoliberale Politik halt immer noch überwinden müssen, ja. Also wenn wir das erstmal geschafft haben und an einem Punkt angekommen sind, wo wir halt irgendwie mal in den 60er und 70er Jahren waren, ja, von da aus können wir dann denken, wie wir progressiv in die Zukunft irgendwie kommen, ja. Aber eigentlich müssen wir erstmal den Rollback machen, ja, und all diese Senkungen von Steuern, ja, und Vermögenssteuerwegfall, ja, und keine Erbschaftssteuer in Frankreich und all diese
Privatisierung
Sachen.
Privatisierung von Staatseigentum, was jetzt auch mal die Staatsverschuldung nochmal hochgetrieben hat, weil der Staat auf der einen Seite gar kein Eigentum mehr besitzt, was den Haushalt sozusagen ausgeglichen hat, beziehungsweise die Schulden gesenkt hat, sondern der Staat hat natürlich in den letzten 50 Jahren mehr Ausgaben gehabt, unter anderem vor allem im sozialen, also im sozialen Haushalt. Gleichzeitig hat er unglaublich viel privatisiert. Also die Staaten haben unglaublich viel an Immobilien und Grundvermögen etc. einfach mal in die freie Wirtschaft gepumpt. Dort liegt es jetzt als Privatvermögen.
Ja.
Und er persönlich hat nichts mehr, aber immer mehr höhere Ausgaben, sodass die Bilanz total schief läuft.
Ja, genau. Und man hatte das Gefühl, man muss, dieses Buch vermittelt mir so ein bisschen das Gefühl, man muss eigentlich immer noch sehr, sehr viel überwinden. Ja, und an sich gibt es auch nicht wirklich Argumente dafür, warum wir überhaupt mal in die Richtung gegangen sind, weil es hat sich inzwischen gezeigt, ja, es funktioniert halt nicht, wir haben davon nichts, Ungleichheit ist ein Megaproblem. Eigentlich ist es auch allen bewusst, ja, politisch wird auch immer viel davon geredet. Die Frage, die dieses Buch dann aber halt auslässt, ist, ja, aber wenn das alles so klar ist und so deutlich, wie es uns halt auch ist, ja, warum kriegen wir die Mehrheitsverhältnisse dafür nicht auf die Reihe? Also warum?
Es ist wie mit dem Klimawandel. Ich glaube, er hat auch einen Artikel zu dem Thema, Ungleichheitsdebatte ist der neue Klima, ist die neue Klimawandeldebatte.
Ja, warum ist unser politisches System so wahnsinnig wenig responsiv irgendwie auf diese Bewegung? Und ich meine, in den USA gibt es ja gute Argumente dafür, ja. Da sagt man halt irgendwie, naja, die unteren Einkommensschichten oder die Menschen, die halt letztendlich gar kein Einkommen erbringen, ja, die sind am politischen Betrieb halt auch nicht beteiligt, ja, weil der politische Betrieb muss nicht auf sie reagieren, sondern die holen ja ihre Spendengelder, ja, die Finanzierung, all diesen Kram holen die ja woanders ab. Die leben ja von anderem Geld, die leben auch von anderen Stimmen, ja, sondern das sind ja die Menschen, die größten Probleme mit der Ungleichheit haben, sind ja die eh nicht am politischen System partizipieren. Es macht keinen, also man könnte sagen, es macht nicht wirklich Sinn für eine politische Partei auf sie zu reagieren, weil davon haben sie nichts, ja? Also weil sie kriegen sie eh nicht an die Polls und so.
Wir haben ja jetzt ewig lange über die Ukraine gesprochen, aber an der Art und Weise, wie deutsche Politiker damit umgehen, hat man auch ganz klar gesehen, welches Klientel sie bedienen.
Ja.
Und welches Klientel nicht Teil der politischen Agenda ist.
Ja.
Weil, wenn du 100 Milliarden in das Grundgesetz schreiben willst als Sondervermögen für die Bundeswehr und der paritätische Dienst gleich kommt und sagt, ja, wollt ihr denn Sozialausgaben streichen oder was ist denn mit den Hartz-IV-Empfängern? Warum war da jetzt kein Geld dafür da? Dann weiß man ganz genau, diese Leute werden überhaupt nicht mitgedacht, weil die gehen ja eh nicht wählen. Und ich habe ja den Part mit Clinton und Trump vorgelesen, auch da. In den USA 2016 sind die Ärmsten der Armen nicht wählen gegangen. Die sind gar nicht Teil der politischen Agenda der Parteien und der Politiker. Und dann fällt es einem natürlich leicht, das zu ignorieren, das Problem der Ungleichheit. Nichtsdestotrotz ist es da und wird auch immer größer.
Genau, es wird halt immer größer und man weiß halt nicht, ne, wenn diese Gruppen natürlich auch immer größer werden, die nicht mehr profitieren vom Wohlstand, ja, und von einem Aufstiegsversprechen und so, die sind ja immer noch politische Individuen, ja, theoretisch können sie ja teilnehmen. Und ich meine, in Deutschland haben wir das Problem ja auch, wir haben eine Wahlbeteiligung von, das hatten wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal, von halt irgendwie 65%, ja, wenn es gut läuft, zu 67%. Das heißt,
lass mal alleine 10% der Hartz-IV-Empfänger, die jetzt gerade nicht wählen gehen, bei der nächsten Bundestagswahl gehen.
Ja, SVN. Ja,
das wirft das ganze Parteiensystem also durcheinander.
Genau. Es verändert halt eben massiv viel. Nur dass es halt eben nicht gelingt, die Menschen halt so anzusprechen und so mitzunehmen. Also letztendlich müsste man ja fast so Registrierungskampagnen, ja, wie in den USA auch starten. Ja, irgendwie, man fährt morgens halt in die Viertel, wo man weiß, die Leute gehen nicht wählen und macht halt da irgendwie, Leute, kommt alle mit, wir gehen jetzt gemeinsam ins Wahllokal. Ich habe auch einen Bus gemietet, wir fahren da alle zusammen hin, dann gehen wir alle schön wählen und dann machen wir alles Kreuzchen bei der Linken oder so. Ja, und dann ist
irgendwie, das wäre meine Aktion.
Damit man damit irgendwie vorankommt, aber das macht ja auch keiner so richtig. Aber da liegt ja so ein bisschen das Grundproblem. Ne? Man hat eine Bevölkerungsgruppe halt komplett verloren und die Gefahr, die natürlich besteht, ist auch, dass immer mehr Bevölkerungsgruppen dahin abrutschen, ja, dass man irgendwann bei einem Problem ist, und das haben ja die USA auch schon seit Jahren, dass die Wahlbeteiligungen nämlich eigentlich sehr, sehr gering sind, ja, und man macht
ja, inzwischen... Ja, ich glaube, das Problem da ist auch, dass man halt unter der Woche wählen geht.
Ja, das
und dass man sich extra registrieren muss, das sind alles so Hürden,
ja, klar, die ganze Wahlstimmen
aus deutscher Sicht überhaupt nicht nachvollziehbar sind, weil ich kriege hier meine Wahlbenachrichtigungskarte und selbst wenn ich die zu Hause liegen lasse, dann Perso vorzeigen in der Wahlkabine und dann schick ist und ich kann wählen. Also diese Probleme habe ich alle gar nicht, was in den USA aber mal fernab von den aktuellen Wahlreformen, die da in manchen Bundesstaaten sind, an sich schon mal eine Hürde darstellen, wo ich mir denke, Ich muss mich extra registrieren, um wählen zu gehen? Das würde ich schon anstrengend
Ja,
finden.
ich meine, es ist ja alles das Modell, es ist ja alles die gleiche Idee dahinter. Ich habe darüber gerade eine Hausarbeit geschrieben, wir könnten darüber jetzt Stunden reden, ja? Gezielte Wahlstimmenunterdrückung in den USA und welche
Du hast darüber eine Hausarbeit geschrieben, schick die
ja,
mir mal.
perfide, das kann ich gerne machen. Ja, es
Dann
ist
können wir
letztendlich,
darüber das auch mal reden.
sind es ja fast autoritäre Strukturen, die sich da entwickeln, ja? Also der Süden der USA als so ein subnationales, autoritäres Regime, ja, was
Ja,
halt
ich
eben
glaube aber,
globalen
dass
halt eben
das.
nicht mehr fair sind. Und Registrierung ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Teil davon, ja? Menschen ausschließen darüber, dass sie sich schon mal registrieren müssen, ja? Also die Hürden so weit aufbauen. Und es endet dann irgendwann bei meterlangen Schlangen vor den Wahllokalen, ja, weil man halt einfach die Wahllokale um die Hälfte reduziert hat, weil man Wählen nur noch zwischen 8 und 12 Uhr in demokratischen Bezirken halt irgendwie ermöglicht, ja. Und dann darfst du noch nicht mal Wasserflaschen an die Leute verteilen. Also bei so einer Perversion sind wir inzwischen in Ländern, in Bundesstaaten wie Georgia und halt irgendwie Texas angekommen. Die Probleme haben wir ja hier in Deutschland Gott sei Dank nicht, ja. Jeder von uns hat einfach mal einen Personalausweis und kann damit, also jeder natürlich nicht,
Selbst
ja,
wenn du
aber.
ein Wohnungsloser bist, kannst du 3 Wochen vor der Wahl, glaube ich, zu deinem jeweiligen, in der jeweiligen Stadt, in der du dich gerade aufhältst, zum Einwohnermeldeamt gehen und sagen, ich möchte hier bei der nächsten Wahl wählen. Ich habe keine Wohnung. Wie machen wir das? Und dann macht das Einwohnermeldeamt für dich, dass du sozusagen eine fiktive Wohnadresse bekommst und als Wohnungsloser teilnehmen kannst.
Ja.
Und zwar relativ unbürokratisch. Und also die Situation in den USA ist für mich absoluter Horror. Kein Wunder, dass die da keine Wasserflaschen verteilen. Ich würde da die Leute in den Wahllokalen damit erschlagen.
Ja, also die Situation in den USA ist wirklich pervers, was es anbelangt, ja. Also das ist wirklich, also da sind auch wirklich demokratische Strukturen
Lass
auch
uns im
in
Sommer mal
Gefahr,
darüber
ja.
reden, weil die Midterms stehen
Ja,
an. Der
das können
Sommer
wir
ist
gerne
für mich
machen, ja.
USA-Midterm-Thema.
Midterm-Sommer, ja, das hört sich gut an. Naja, und die Probleme haben wir ja in Deutschland oder in Frankreich nicht mal. Ja, und was ja das Buch auch deutlich macht, ist ja, die Lösungen liegen auf der Hand. Und für mich hören sich
Ich
jetzt zum
glaube, das
Beispiel so.
Problem in Europa ist politische Apathie.
Ja, und für
Also,
mich hören sich so
also
Sachen.
alles, wir haben ja wirklich am Anfang viel drüber gesprochen. Diese Machtlosigkeit, diese Hoffnungslosigkeit in politischem Agieren, das man jetzt schon wieder sieht und spürt, das ist ja von fast jedem politischen Thema, das wir in den letzten Jahrzehnten hatten. Und das wirkt sich auch auf die Bevölkerung aus. Und dann denkt man sich, warum gehe ich überhaupt wählen? Also aus meiner Perspektive, der einzige Grund, warum ich bei der letzten Bundestagswahl mitgemacht habe, weil die Gefahr bestand, dass hier ein AfD-Politiker direkt in den Bundestag einzieht, der wirklich völlig irre ist.
Ja.
Also wirklich total irrer Typ, wo man sich denkt, also eigentlich dürfte der nicht auf dem Wahlzettel stehen. Das war der einzige Grund, warum ich wählen gegangen bin, damit ich ein Kreuzchen mache, damit der nicht in den Bundestag einzieht, weil die Gefahr bestand, dass es knapp wird. Ich habe keinerlei Hoffnung mehr, dass sich irgendwas ändert. Und wenn das für jemanden, der mit einem relativ guten Einkommen schon der Fall ist, was sollen denn Menschen machen, die von der Politik gar nichts mehr zu erwarten haben, ja? Weil sie gar nicht mehr mitgedacht werden. Und das ist manchmal, so habe ich das Gefühl, auch pure Absicht.
Ja, und ich glaube, man unterschätzt es halt wahnsinnig. Wir haben das im Zuge der Corona-Krise auch wahnsinnig unterschätzt, was das, ja, weil wir haben viel über die Ungeimpften gesprochen und es sie zu so einer gemeinschaftlichen Problemgruppe gemacht, weil wir auch nur noch die Querdenker
Ja,
gesehen haben und so. Und wir hatten
jetzt sprichst du das an und ich muss an diese furchtbare Rede denken und kann.
halt nicht mehr auf dem Schirm, dass es halt einfach viele Menschen gibt, ja, die haben keinen Zugang zu unserem Staat. Also für die ist der Staat jetzt niemand, der ihnen was Gutes will, ja, oder der hilft,
Jedenfalls
ja,
nicht in den letzten 30 Jahren. Übrigens,
der auf sie
in die Gruppe
responsiv
fallen auch
reagiert.
Menschen mit Migrationshintergrund, über die wir gar nicht gesprochen haben. Grüße an die
Ja.
Bundestagsabgeordnete der Grünen ohne Berufsabschluss, aber mit einer Rede zum Thema Freiheit, die natürlich vor 2 Jahren in Dänemark im Urlaub war. Ich weiß nicht, wann haben Hartz-IV-Empfänger das letzte Mal Urlaub gemacht? Insofern, ja,
Da
ich
bist du
kann
jetzt
den
aber sehr
Zorn auf
gemein.
Twitter nicht ganz nachvollziehen, da sind ja auch wieder Worte gefallen. Aber manchmal muss man sich auch Gedanken machen, wenn man in einem Bundestag steht als Mitte-20-Jährige und solche Reden hält. Es ist ein Problem, wenn du keine Lebenserfahrung hast und nicht weißt, was es bedeutet, Hartz IV zu bekommen und das nicht
Ja, das stimmt.
nachvollziehen kannst.
Aber ich meine, wenigstens ist sie jung. Also ich, also
Ja,
da würde ich jetzt
aber
nicht,
das ist doch
da würde ich
keine
jetzt
Ausrede,
Ja, ich
ja?
weiß, aber da würde ich jetzt gar nicht so sehr auf ihr rumhacken, weil ich finde, sie hat ja ein Argument da auch angebracht, wo man jetzt sagen kann, ja, das haben wir da auch nicht besprochen. Also kein einziges Mal, ja. Also ich meine, wie viele Studierende mussten ihr Studium aufgeben, weil der Staat ihnen einfach nichts gegeben hat, ja. Und entweder bist du Mama und Papa zurückgegangen, ja. Und wenn die das nicht bezahlen konnten, dann hattest du halt ein Problem, wenn dein Barjob halt irgendwie gerade nicht ging und so.
Ja, aber das
Also da könnte
Problem haben
man
wir
sagen,
ja
das
schon
ist halt
seit
eine,
Jahren, was
ja, ich
Studierende
weiß,
angeht.
das ist eine Sonderposition, die sie da klar gemacht hat. Aber da fand ich jetzt, okay, gut, ja. Also ich meine, wir haben da Politiker, die sitzen da seit 40 Jahren, ja. Und die haben ja wahrscheinlich das letzte Mal irgendwie im Bus gesessen vor 50 Jahren. So, ne? Also
Ja,
die
aber
haben wir da.
trotzdem. Die
Die
halten
haben
dann aber auch so eine Rede nicht. Also so dämlich sind sie dann nicht.
das. Da bin ich mir nicht so sicher. Wer weiß, was von März noch kommt. Also die CDU liegt ja gerade ganz schön los, ja. Also die CSU hat auch schon ihren Teuerstopp gefordert und so. Auch
Was ein
schon im
Teuerstopp.
Baby. Ja, der Teuerstopp in Babysprache, damit es auch wirklich die ganz Blöden kapieren. Ja,
Was ist
solche
ein
Sachen.
Teuerstopp? Ich
Das
kapier's
weiß ich auch
nicht.
nicht so genau. Das hat Dobrindt hat es.
Ist
Dobrindt
das
hat
ein
das gesagt.
Scheuerstopp oder was?
Der Teuerstopp ist, dass nichts darf teurer werden. Wir brauchen jetzt doch Preisstopps und so. Und das haben sie als Teuerstopp in, ja, genau.
Kommt die Union jetzt mit Preisstabilität,
Ja, die
mit
Union kommt jetzt.
Vorgabe, staatliche Vorgabe von. Ist das nicht Planwirtschaft?
Ja, das darfst du ihnen aber nicht sagen. Ist immer nur
Also ich
Plan,
habe kein Problem mit
wenn das die anderen
Planwirtschaft, ja.
machen.
Meine Eltern kennen das noch aus der DDR. Sie können gerne die Preise vorgeben. Nur, dann hätte ich auch gerne wieder Sonnenblumenöl im Supermarkt.
Ja, das fehlt. Naja, auf jeden Fall, ich finde halt alles, also ich finde, bei drei Viertel der Sachen in diesem Buch hab ich gedacht, so, ja, da bin ich voll dabei, ja, und ich meine, die Argumente, die er hier zum Beispiel macht, solche Sachen wie, ja, Steuerflucht, Leute, ist ein Mythos, das gibt's einfach nicht, ja, niemand verlässt Deutschland, weil er jetzt mehr Steuern zahlen muss, deshalb
Ja, vor
verlässt
allem
es noch.
Vermögenssteuer. Er ist ja dabei vor allem beim Thema Vermögens- und Erbschaftssteuer übergegangen. Und die Vermögenswerte, die da gerettet werden, sind ja meistens sehr, naja, nicht transportierbar, sagen wir es mal
Ja,
so.
rette mal dein Haus ins
Genau.
Ausland, ja.
Transportier mal dein Haus und den Grund und Boden in ein anderes Land. Nicht so einfach.
Ja, und ich finde, da ist halt, also, ja, ich lese halt so ein Buch und ich denke mir so, ja, Erbschaftssteuer für alle von 120.000 Euro, wenn du ins 22. Lebensjahr kommst, wenn man sich anschaut, was ein Jahr in Deutschland vererbt wird an Billionensummen, ist es nur logisch, ja, muss man aus meiner Sicht gar nicht mehr
Ja.
diskutieren, warum man da nicht sagt als Politik so, ja, da sind wir dabei, aber nee, dann kommt irgendwie Ukraine-Krise und dann machen
Ich
wir
kann mir, ich, also.
Tankrabatt, aber sind nicht bereit, die Mehrwertsteuer zu senken, irgendwie, damit der Benzinpreis nicht 2,50 € steigt, weil nicht mal das gönnen wir den Leuten irgendwie, ja? Nicht mal, dass sie zur Arbeit kommen, ohne dabei arm zu werden. Nicht mal das geht irgendwie. Und das verstehe ich dann nicht, ja? Weil die Möglichkeiten liegen alle auf der Hand. Und ich meine, es ist ja nun auch wirklich nicht das erste Buch dazu. Ja, die progressive Ökonomen erzählen uns das seit Jahren. Wir müssen anders damit umgehen und die Mittel sind da. Wir müssen sie nur nutzen, ja. Und wir müssen halt einfach mal abschöpfen und man ist da einfach weiterhin feige. So. Und finde ich dann sehr schade. Und ich finde es besonders schade in einem Kontext, ja, wo sich alle gerade auf die deutsche Feigheit irgendwie einlassen, aber bei einer Zeitenwende halt nur davon quatschen, dass wir irgendwie mehr Geld fürs Militär ausgeben müssen. Das ist dann besonders bitter, weil das ist nicht die Zeitenwende, die wir brauchen und das ist auch nicht die Feigheit, die hier irgendwie das Problem ist, ja.
Ja,
Sondern.
deswegen, ich versuche halt mit dieser Irrationalität jeden Tag irgendwie zu leben, während ich auf dem Amt sitze. In einer Stelle, die sich natürlich hauptsächlich damit beschäftigt, Bewertungen zu machen für Erbschafts-, Schenkungs- und Grunderwerbssteuer. Und dann sitze ich da, lese Piketty, weiß das alles schon, denke mir, ja, hast recht. Ja, die Erbschaftssteuer, wenn wir uns das genau betrachten, ist vor allem für die Leute blöd, die ein kleines Häuschen erben, ja, die kommen dann schnell mal über diese Freibeträge. 400.000 klingt viel, aber hab mal ein Häuschen in Frankfurt am Main.
Ja, das geht schnell.
Der Bodenrichtwert an sich sprengt die Skala.
Ja.
Und da musst du kein großer Immobilienmagnat sein, sondern du erbst einfach das Häuschen deiner Eltern. Ja? Dann bist du über die Freigrenze vielleicht hinaus und darfst Steuern zahlen. Und also der Anteil deiner Steuer ist teilweise höher, als wenn Frido Springer auf ihren Nachfolger Milliarden überträgt im Rahmen
Ja,
einer Schenkung.
ja, ja.
Ja? Also ich
Und
glaube, Döpfner, ich glaube, sie hat es übertragen
Döpfner,
auf Döpfner.
ja, Döpfner hat
Der
erzählt.
hat weniger, ich glaube, er hat überhaupt keine Schenkungssteuer bezahlt.
Ich glaube
Und
auch
das
nicht,
kannst du auch
dass das.
keinem erzählen. Ja, das ist auch nicht mehr nachvollziehbar, wie man so ein Schenkungssteuervermeidungssystem haben kann, in dem Döpfner Milliarden von Friedrich Springer geschenkt bekommt im Rahmen einer vorweggenommenen Erbschaft. weil sie ihn zum Nachfolger ihres Konzerns erhoben hat. Und gleichzeitig habe ich hier Oma Erna irgendwo auf dem brandenburgischen Land zu sitzen, die vielleicht 1000 Euro Schenkungserbschaftssteuer zahlen muss, weil das Grundstück die Skala halt gesprengt hat, der Freibeträge. Und die hat die 1000 Euro nicht, also was soll sie machen?
Ja.
Also das ist so ungerecht. Und da denke ich mir, diese Erbschaftssteuer in Deutschland ist...
Ja, und ich meine, es ist doch eigentlich kein Problem, ne? Also, und es ist doch, und ich meine, das wundert einen doch schon dann auch so ein bisschen, ne? Warum kann man nicht einfach ins Finanzministerium einmarschieren,
in dieses lila Buch vor den Latz knallen und sagen, jetzt macht mal was Vernünftiges. Ja,
ja, ich meine, also ich meine, es gibt eine linke Mehrheit irgendwie in dieser Regierung. So, ne? Und warum man sich da so auf der Nase rumtanzen lässt und warum man sich
Welche linke Mehrheit? Sowas.
Naja, in der Theorie sind SPD und Grüne zwei linkere Parteien als die SPD. Ja, und
aber
in der
letzten Zeit nicht mitgekommen.
Ich weiß,
ich
aber
in der, zuhöre wenn, man, und wenn ich immer zuhöre.
Aber in der Welt, ja, in der Welt, wo halt irgendwie jedes Jahr ein paar Billionen an Erbschaftssteuer vertickt werden. Wie links
Milliarden.
Wie links musst du als Partei sein, ja, damit du erkennst, dass das vielleicht ein Problem ist und dass man da mal umstrukturieren könnte.
An der
ja, also,
Stelle
da
verweise
doch,
ich auf also Dennis, das, Dennis Radke, das soziale Gewissen der CDU. Dem ist das schon klar.
Ja, ich glaube auch, dass es vielen, ich glaube auch, dass es vielen bei den Grünen klar ist. Ich glaube auch, dass es vielen bei der SPD da klar ist, ja. Nur wie lange müssen wir eigentlich auf diese Politik warten? Ja, weil, also
noch 30 Jahre, glaube ich, gefühlt.
Also irgendwann ist ja auch mal ausgeschöpft, ja. Also dann, und irgendwann wird es halt eben auch zu einem massiven Problem. Und wir hatten großes Glück, dass wir sowas wie Gelbwestenproteste und solche Sachen noch nicht hatten, ja. Aber irgendwann überschreitet sowas halt ein gewisses Maß. Und ich meine, es ist halt inzwischen selbst, ja, oder wenn wir auf die Wohnungspolitik kommen, es ist inzwischen selbst Gutverdienern schwer zu vermitteln, ja, was da eigentlich abgeht, ja, und warum das so gemanagt wird. Weil wir reden ja hier gar nicht mehr davon, dass irgendjemanden, der ein Gutverdiener ist, irgendwas geklaut werden würde oder so, ja, sondern wir reden ja hier von Beträgen, ja, und von Menschen, die so unfassbar viel Vermögen haben, ja, dass es einfach nur absurd ist, dass sie dieses ganze Vermögen haben. Und ich weiß, ich erzähle da jetzt auch nichts Neues, aber es wundert einen dann schon, weil es liegt alles auf dem Tisch. Thomas Piketty macht es in seinem Buch auch nochmal, er legt es auch nochmal alles auf den Tisch, er legt die Probleme da und irgendwie schaffen wir es trotzdem nicht, das in Politik zu übertragen, da zu machen.
Ja, er geht ja auch drauf ein. Ich meine, er zeigt das uns ja eigentlich auf. Historisch betrachtet ist die Ungleichheit relativ gering. Ja?
Ja.
Also zur Zeit der Französischen Revolution hat die Ungleichheit zwischen den Klassen natürlich die Skala gesprengt. Und das war zu einer Situation, in der sich, also die ersten, die ja auf die Straße gegangen sind in Paris, waren Frauen, die sich kein Brot mehr für ihre Kinder leisten konnten. Und an dem Punkt war die Ungleichheit dann so schlimm, dass sie ihre Kinder nicht mehr ernähren konnten. Und da ist es zur Revolution gekommen. Also Menschen sind unglaublich. Also die halten viel aus, was Ungleichheit angeht. Aber wenn es einen bestimmten Punkt erreicht, dann ist die Lawine auch nicht mehr aufzuhalten. Grundsätzlich schreibt er aber auch, dass die Französische Revolution nichts getan hat, um die Ungleichheit zu verringern. Das passierte erst wesentlich später so nach dem Zweiten Weltkrieg, als der Sozialstaat angefangen hat, umzuverteilen, mit Steuerpolitik, mit Bildungspolitik. Erst ab dem Zeitpunkt hat die Ungleichheit auch weltweit relativ wirklich abgenommen.
Ja.
Und danach hat sie aber wieder zugenommen, als die neoliberale Politik in den 80er Jahren angefangen hat.
Ja.
Insofern, ja, und davor warnt er ja auch, also Trump als Symptom, er warnt ja aus gutem Grund davor. Ja,
ja.
Dass wir jetzt an einem Punkt sind, in dem die Ungleichheit wieder zunimmt seit Jahren, Jahrzehnten und dass das zu einer politischen Situation führen kann, die wir so nicht wollen, weil das die Demokratien gefährdet. Und gleichzeitig hilft es wirklich nicht, jemanden wie Trump zu wählen oder irgendwelche Rechtsextremen.
Nee, das ist ja noch schlimmer. Ja.
Weil die machen es nur noch schlimmer. Die Ungleichheit wird noch schlimmer.
Ja.
Und Leute wie Trump und Co. sagen dann aber, das Problem sind die anderen, ja, nutzen das weiterhin aus. Und die Spirale geht dann munter weiter nach unten.
Ja.
Und wie gesagt, Revolution löst das Problem historisch gesehen nicht.
Ja. Ja, und dann ist halt die Frage, wie man damit umgeht. Und es ist zum Teil ja auch schon absurd, wenn man sich das dann nochmal durchliest. Ja, also was ich zum Beispiel hochinteressant war, was mir nicht so bewusst war, da, dass die Wirtschaft, die westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion inzwischen eine gemeinsame Körperschaftssteuer hat, aber die Europäische Union nicht. Was irgendwie tatsächlich interessante Entwicklungen sind, wo man sich dann auch so ein bisschen fragt.
Sie haben ja auch nicht Deutschland in ihrer Union.
Ja, genau. Aber wo man sich dann so ein bisschen fragt, so während wir quasi als Europäische Union uns sehr viel auf unsere Gemeinschaft, ja, und wir wollen auch mehr werden, ja, und zu irgendwie einer Union werden, wo es nicht nur um Wirtschaft geht und so, sondern wir sind ja ein Land und wir teilen ja auch gemeinsame Werte, ja, aber wenn es um die Wirtschaft geht, dann versuchen wir uns alle gegenseitig kaputt zu machen und ganz
ja,
vorne ist Deutschland.
Man redet ja immer von der europäischen Schicksalsgemeinschaft.
Genau.
Für
und
den
da finde ich es.
Und die Westafrikanische Union sieht sich, glaube ich, mehr als eine Schicksalsgemeinschaft gegen Kolonialherren.
Genau, und das finde ich zum Beispiel hochinteressant, ne? Wenn man dann halt mal vielleicht in andere Länder schaut, über den Tellerrand hinaus, dann sind da andere Länder schon weiter. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, vielleicht ist es auch, also ist jetzt auch wieder ein bisschen zynisch, ja, aber vielleicht ist es auch einfach nicht unser überaltertes Europa, was hier irgendwie vorangeht, ja, wo keiner mehr Bock hat so richtig auf Transformation. Die jungen Menschen, die irgendwie nach vorne gehen und so, die sind nicht da, ja, davon gibt's nicht genug, ja, und die machen auch keinen großen Unterschied an den Wahlen. Und vielleicht sind es einfach andere Länder, ja, die uns mal irgendwie zeigen, wie man das vernünftig macht und wie man eine faire Gesellschaft halt irgendwie aufbaut. Und da werden wir uns vielleicht noch wundern, wenn wir irgendwann mal nach Afrika gucken und dann sehen, ach, guck mal, so hätten wir das machen können, ja, komisch.
So geht das. Mit der Union und Gemeinschaft und Solidarität, genau. Und Gleichheit.
Wie haben die Afrikaner das denn gemacht? Ja, das hätten wir ihnen gar nicht zugetraut. Ich dachte,
und dann auch noch
nicht
mit den Russen zusammen.
Alles korrupte Länder und so, ja. Und dann müssen wir uns vielleicht irgendwann mal an die eigene Nase fassen, wenn uns auffällt, dass wir vielleicht irgendwie das Problem sind und nicht die anderen irgendwie. Und dass wir das hätten schon lange auf die Reihe bekommen können, ja, weil unsere Chancen dafür viel, viel besser stehen als in vielen, vielen anderen Ländern. So.
Also ich kann sagen, man sollte es lesen. Sich aber bitte nicht von dem Titel verwirren lassen. Es geht nicht um den Sozialismus der Zukunft. Jedenfalls gibt es dazu keine Antworten.
Ja, wir haben ihn nicht
es
gefunden.
Es ist ein Buch über Ungleichheit mit vielen Zahlen und Fakten. Einiges ist interessant. Das meiste kennt man schon, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Wenn man sich mit dem Thema Ungleichheit auf der Welt noch nicht so richtig beschäftigt hat, dann ist es sehr gut. Aber bitte Stückchen für Stückchen lesen und nicht hintereinander weg. Sonst explodiert euch der Kopf.
Ja, genau. Das muss man behutsam machen, ja. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Ergänzung. Und wenn man mal irgendwie ein Argument braucht, ja, und es unterfüttern will, dann trindet man. Also die Kapitel sind ja auch wirklich wahnsinnig kurz, ne? So eins,
ja,
irgendwie so
also
fünf Seiten, sechs Seiten. Also die sind wirklich dicht und da sind aber auch immer Grafiken dazu und es ist wenig so vor sich hin geplaudert, sondern es ist schon sehr dicht so. Und das ist dann auch bereichernd an manchen Stellen irgendwie. Und wie gesagt, es gibt auch immer interessante Sachen. Du hattest ja auch schon Russland kurz angesprochen. Mir war zum Beispiel nicht bewusst, dass die in Russland auf alles einfach 13%, also was
ja,
ist das Einkommensteuer, ne? 13% Einkommensteuer, egal welches Einkommen.
Ja, ich lese mal vor. Das ist der Text, das Kapital in Russland.
Ja.
Das Scheitern der Sowjetunion führte darüber hinaus zur Aufgabe jeglicher Umverteilungsbestrebungen. Seit 2001 liegt die Einkommenssteuer bei 13% bei einem Einkommen von 1.000 Rubel und 100 Milliarden Rubel gleichermaßen. Ja, es gibt keine progressive Einkommenssteuer.
Ja, und da ist man ja wieder froh, dass man in Deutschland lebt.
Selbst Reagan und Trump gehen beim Abbau der Steuerprogression nicht so weit. In Russland gibt es keine Erbschaftssteuer, übrigens auch nicht in der Volksrepublik China. Möchte man in Asien ganz in Ruhe sein Vermögen vererben, sollte man am besten in den ehemaligen kommunistischen Ländern sterben. Auf gar keinen Fall im kapitalistischen Taiwan, Südkorea oder Japan, wo der Spitzensteuersatz auf Erbschaften von 50% auf 55% angehoben wurde. Auch das könnte man ja in Deutschland mal einführen.
Ja, genau. Also insofern finde ich das ganz interessant, weil das da halt auch so an ein paar Stellen andere Länder in die Perspektive rückt. Natürlich an erster Stelle Frankreich, aber eben auch Russland und so andere
Sachen. Den Part würde ich gerne noch vorlesen. Diese reichen Russen leben in London, Monaco und Moskau. Wir haben ja heute über Sanktionen und Co. geredet und welche Rolle vielleicht der Westen bei diesem ganzen Oligarchen-Mischpoke gespielt.
Ja.
Für einige Mittelsmänner und westliche Unternehmen fielen dabei große Stücke ab. Und auch heute noch profitieren Sportclubs und Medienunternehmen. Man nennt es bisweilen Philanthropie. Das Ausmaß der Unterschlagung ist historisch beispiellos.
Ja.
Statt Handelssanktionen zu verhängen, sollte Europa besser bei diesen Vermögenswerten ansetzen und die Öffentlichkeit in Russland ansprechen. Der Postkommunismus ist zum schlimmsten Verbündeten des Hyperkapitalismus geworden. Marx hätte die Ironie zu schätzen gewusst, aber das ist kein Grund, sich damit abzufinden.
Ja. Aber im ganzen Konflikt über Kapitalismus haben wir bis jetzt ganz schön wenig gesprochen. Ne? Also, viel um Moral, wenig um Kapitalismus, wenig um Systeme, so. Ja.
Ja, weil es kein Buch über Systeme ist.
Ach so, ja, nee, das Buch meine ich jetzt gar nicht. Ich meine jetzt auch ich meine jetzt unsere Debatte über Russland, die wir gerade führen.
Ach
So,
so.
ne? Also das dringt ja gar nicht, das dringt ja gar nicht durch. So,
Ja,
ne?
aber
Also
wie soll
ich.
das durchdringen? Die Russen sind die Bösen, Putin hat einen Angriffskrieg geführt.
Ja.
Das wäre zu kompliziert,
Ich
darüber
nehme
zu
das auf
reden,
Arbeit,
welche
also ich nehme
Rolle
das auf
vielleicht
Arbeit
der
halt einfach.
Westen dabei gespielt hat, dass Russland die letzten 30 Jahre auch nicht vom Fleck gekommen ist. Also beziehungsweise, dass die russischen Führungseliten ihre eigene Kleptokratie aufbauen konnten, welche Rolle da der Westen beigespielt hat, die ja alle kräftig in die Kasse gegriffen haben und sich gefreut haben, dass sie Zugang zu diesen ganzen Rohstoffen bekommen, billig und gut gefüttert,
Ja, natürlich.
auf
Ja,
Kosten der
letztendlich haben wir auch.
Bevölkerung in Russland.
Ja, letztendlich haben wir auch dieses Land einfach mit ausgebeutet,
Ja.
ja. So.
Also wirklich, hier ist keine Seite wirklich unschuldig.
Nee. Nee, wir haben da fleißig mit partizipiert, ja, und ich nehme das auch so wahr, wenn man sich jetzt, ich muss ja auf Arbeit auch immer so, ich gucke ja dann viel irgendwie so, wie ist die Rezeption von Unternehmen, so, wenn es darum geht. Und es ist schon faszinierend, wer da alles so seine Finger drin hat, ne? Und jetzt schaut, wie er so irgendwie seine Milliarden noch aus dem Land bekommt und wieder die Verbandelung der so mehr oder weniger gesamten deutschen Wirtschaft sind, ja, und auch der Schweizer Wirtschaft und auch der französischen Wirtschaft und so weiter und so fort. Die hängen da alle mit drin irgendwie und haben da aber vor allem halt rausgezogen, ne? Also es
Na klar.
ging da jetzt nicht
Der
um
Rubel
Aufbau. Das ist,
rollte
genau,
Richtung Westen.
der Rubel rollte und da ist man einfach wahnsinnig unehrlich, wenn man jetzt irgendwie so tut, als ja, also wenn Schröder aus der SPD raustritt, dann ist das Problem gelöst, ist einfach zu kurz gegriffen, Leute. Das wird nicht reichen, ja, sondern da muss man wesentlich
Ich
grundsätzlicher denken und ich
warte
finde.
übrigens immer noch auf eine ehrliche Ostpolitik der SPD. Ich meine, die Ostpolitik der SPD war jetzt auch nicht der
Nee, weiß
Rede
auch
wert
nicht.
seit den 80er Jahren. Ja. Also Schröder als Lobbyist ist jetzt für mich nicht irgendwie eine Ostpolitik, die so special Deutschland ist, sondern es war ein Lobbyist für Russland zufällig. Hätte genauso
Ja.
gut Lobbyist für Saudi-Arabien sein können.
Ja. Ja, aber das macht die CDU schon clever, ne? Also sie selber übernehmen da überhaupt keine Verantwortung, haben sich da völlig rausgezogen und zeigen immer wild in den Talkshows mit dem Finger auf irgendwelche anderen Parteien. So.
Das kann man jetzt natürlich in der Opposition machen.
Ja, genau, da kann man sich das jetzt halt leisten. So, nee, wir haben damit nichts zu tun. So.
Nein.
Wagenknecht ist schuld. Hätte Wagenknecht uns nicht immer erzählt, dass Putin ein guter Mann ist, hätte Mercedes mit denen gar keine Geschäfte gemacht. Ja, die
Ja.
hat uns verarscht.
Genau,
Das ist doch.
Sarah Wagenknecht ist schuld an allen
Ja.
Übeln dieser
Und ich
Welt.
meine, und dann liest man hier halt zum Teil halt irgendwie an so Stellen, dass Haiti einfach bis in die 60er Jahre ja Schulden an
Der Part.
Frankreich zurückzahlen
Unbedingt
musste.
lesen.
Ja,
Sich
weil.
mit der Geschichte übrigens auch von Haiti und der Sklavenrevolte dort auseinandersetzen. Wirklich super interessant.
Ja.
Unter anderem auch, was die Franzosen dann mit Haiti angestellt haben. Also,
Ja. Und Haiti, also nur um das
so,
kurz zu Ende bringen,
das
Haiti hat bis in
Land,
die
wie es
60er Jahre
jetzt
Schulden zurückgezahlt
existiert und
dafür,
die
dass sie.
Probleme, die es jetzt hat, sind
Ja.
Jahrhunderte alt und haben hauptsächlich mit dem Kolonialismus auch der Franzosen, Europäer zu tun.
Ja, bis in die 60er Jahre Schulden zurückgezahlt dafür, dass man die Sklaven befreit hat, ja, 200 Jahre vorher.
Das
Das
ist
ist.
völlig irre gewesen.
Ja, das ist so
Übrigens,
absurd,
das
ja.
mussten sie bezahlen, damit sie wieder an der Weltwirtschaft teilnehmen konnten,
Ja.
weil die Franzosen und alle Staaten drumherum, Verbündete der Franzosen auch, ja, USA und Co., sich geweigert haben, mit Haiti irgendwie Handel zu führen, bis die ihre Schulden bezahlt haben.
Ja. Und davon gibt es leider sehr, sehr viele Geschichten. Es ist genauso wie wer als Belgien den Kongo verlassen hat und gesagt hat, ja, das ist jetzt alles euer, also bis auf die Unternehmen, die bleiben natürlich alle in belgischer Hand, so, die kriegt ihr nicht. Damit bauen wir jetzt schön bei euch weiter Rohstoffe ab und so. Das ist
Warum
eine
nur
Zeitenwende.
die Afrikaner ein Problem mit den Europäern haben und
Ja,
darüber mit
warum
Putin
nur?
verhandeln, ist mir ein
Warum mag
absolutes
uns
Rätsel.
keiner? Und ich finde, da könnten wir mal über eine Zeitenwende diskutieren bei Themen, ja, weil wir machen ja da auch gerne mit, so. Kommt
Ich glaube,
bestimmt.
es ist heute eine sehr zynische Folge.
Es tut mir leid. Die kommt bestimmt noch. Ich bin mir sicher, dass die kommt noch, die Zeitenwende.
Ja, die erlebst du vielleicht noch in
Die
deinen
erlebe ich
jungen
vielleicht.
Jahren.
Wenn ich nicht nochmals in Wehrdienst muss.
Wenn Sarah Wagenknecht Bundeskanzlerin ist, erlebst du die Zeit.
Machen wir hier alles dicht, oder? Kommt nichts mehr von außen. Mal mit deutsches Smartphone, deutschen
Ey,
Erden.
denkst du wirklich, dass du noch zum Wehrdienst herangezogen wirst?
Nee, ich glaube, ich bin zu alt. Ich glaube, ich bin raus. Ich, ja. Ich glaube, das Problem habe ich nicht.
Die Bundeswehr ist auch kein großer Fan davon, dass es wieder eingeführt wird.
Ja, ich glaube, die sind auch kein großer Fan davon, wenn ich da bin, so, weil ich bin absolut belehrungsresistent. So.
Ich hätte kein Problem damit, nur zu schießen, aber mit dem ganzen Laufen und so.
Mein Grundproblem ist, glaube ich, Autorität. Wenn ich das Gefühl habe, dass mir jemand Sachen sagt, die ich sinnlos finde, dann mache ich sie nicht. So. Und dann muss ich wahrscheinlich den ganzen Tag laufen und es ist nicht gut. Ich glaube, bis zu dem Punkt komme ich gar nicht. So, die haben keinen Bock auf mich, die stecken mich direkt in Zivildienst im Zweifelsfall.
Ja, also das war wieder so eine Schnapsidee, die in den Raum geworfen wurde. Die Bundeswehr
hat gesagt, das machen wir bescheuert. Völlig bescheuert.
Ich meine, das Problem der Bundeswehr ist auch, wenn sie jetzt 100 Milliarden Sondervermögen bekommen, haben sie vielleicht 5 Panzer mehr, aber kein Personal mehr. Also die Bundeswehr hat tatsächlich ein Problem, was mit Personal angeht. Das heißt aber nicht, dass du das Personal durch den Wehrdienst irgendwie reinbekommst. Das muss ja bespaßt werden. Das sind so ungefähr, stelle ich mir das vor, wie wenn du Azubis hast. Die musst du bespaßen, aber die helfen dir ja nicht. Das bindet Zeit und Kapazitäten, die du eigentlich nicht hast. Vor allem
in der Situation, die lernen jetzt nicht in 8 Wochen, Drohnen fliegen oder so. Ne? Ja. Also das ist auch für modernes Militärgerät völlig, völlig an den Zielen vorbei. So. Ja. Kannst du an der Waffe trainieren, ja, aber das ist halt, ich meine, das ist ja auch die große Frage, die halt auch im Raum steht, ist, ne, was bedeutet das jetzt, wie soll jetzt unsere Bundeswehr aussehen? Ja, also stellen wir jetzt auf Landesverteidigung um, ja, oder füttern wir jetzt einfach nur unsere umgebaute, schnelle Eingreiftruppe, die wir für internationale Einsätze geplant haben, ja, füttern die jetzt irgendwie an oder so, damit die Gewehre halt auch schießen, wenn es halt irgendwie heiß ist, oder was ist die?
Vor allem, dass sie gerade ausschießen, wenn es heiß
ist. Ja, und ich meine, das ist ja das Grundproblem, ist ja, dass an den Strukturen hat sich ja nichts geändert, ja, also, und das sieht man ja auch, die Rüstungskonzerne, die frohlocken, ja, weil die wissen, ey, wir haben jetzt wieder Milliarden mehr, die wir in Rüstungsprogramme investieren.
Die Politik will sinnlos Geld ausgeben. Sie wissen noch nicht wofür, aber sie wollen es unbedingt ausgeben. Wir sagen nicht nein.
Ja, und das Modell war halt die letzten Jahre immer das Gleiche. Ne? Die deutsche Bundeswehr gibt halt irgendwie ein Flugzeug in Auftrag oder sowas. Dann bezahlen wir dafür 800 Milliarden zusammen mit Frankreich. Dann ist das Ding irgendwann 7 Jahre später fertig. Ja, nachdem wir immer und immer mehr da reinbezahlt haben, ja, und dann werden die Lizenzen von den Unternehmen halt einfach weiterverkauft in irgendwelche anderen Länder und dann machen die damit nochmal Gewinn, ja, obwohl die davor einfach nur Geld verschwendet haben. Und wenn man an dem Prinzip halt irgendwie nichts ändert, dann bringen uns auch die 100 Milliarden nicht, weil sie werden genauso in einem schwarzen Loch versinken, wie all das Geld, was wir da vorher reingebuttert haben, und es war ja nicht wenig. Nee. Ja, es gibt wirklich keinen Grund dafür, warum deutsche Helikopter abstürzen, ja, das ist einfach Missmanagement und das löst man nicht mit Geld. So, da ist halt wirklich, an der Stelle hätte man mal sagen können, Geld ist hier nicht das Problem, das ist ein Strukturproblem. So. Und
ja, es gibt bestimmte Situationen, in denen Geld nicht alles löst. Also ich denke mal, auf den Sozialstaat kannst du jede Menge Geld reinschmeißen.
Ja,
da landet immer irgendwie an der richtigen Stelle. Mehr BAföG, klar. Mehr Hartz IV, klar. Also da machst du nichts falsch. Und es kommt wieder zurück in den Wirtschaftskreislauf.
Ja.
Wenn du sowas machen willst, wie deine Armee neu aufstellen, ja, wir waren ja bei Militärstrategie, wäre es keine schlechte Idee, sich vorher mal Gedanken zu machen. Anstatt, wie bescheuert, mal wieder irgendwas ins Grundgesetz zu schreiben, wofür es nicht da ist.
Ja, warum? Ja,
weil wenn du das erstmal da drin zu stehen hast, kriegst du das so schnell nicht weg und dann wird's Staatsziel und geht mir nicht auf den Sack mit so einem Scheiß.
Eh so eine dumme Idee, ja, weil du beteiligst die CDU damit an allem.
Was für eine Armee ihr wollt? Was wir anschaffen müssen, wie viel das tatsächlich kostet, welches Personal wir brauchen, um das zu bespaßen. Ja? Erstmal das klären, bevor ihr den Geldhahn aufmacht, weil wirklich, das muss strategisch geplant werden. Und da hätte ich gerne mal mehr als Aktionismus in der Politik.
Ja. Weil ja, das kommt
die Bundeswehr weiß doch auch nicht, was sie machen sollen mit den 100 Milliarden.
Ja, das kommt ja vielleicht auch alles noch. Aber momentan ist es für mich halt auf so einem Level von so Autobahnmaut. Also, weil es ist genauso sinnfrei. Also, es ist einfach weggeschmissenes Geld.
Ja.
Ja, und in der Welt.
Es hilft auch nicht, der Idee von Piketty, jetzt Ungleichheit in der Welt zu bekämpfen.
Nee. Und in der Welt, in der halt die FDP halt immer noch so zwischen Finanzvoodoo und wir haben Geld, aber nur für die richtigen Sachen halt schwankt, also in der Geld halt irgendwie noch eine Rolle spielt und wir eigentlich nochmal irgendwie irgendwann zurückkehren sollen zu einer Schuldenbremse und diesem Murks, ja. Da finde ich
ja,
das
dann also, schon sehr befremdlich. Ja, also das hat ja auch nochmal klargestellt. Die 100 Milliarden, die sollen jetzt in das Grundgesetz, aber ab 2023 soll trotzdem die Schuldenbremse wieder gelten.
Ja, mega.
Und irgendwas mit Steuervergünstigung. Und die Ministerien sollen noch sparen.
Ja.
Ich weiß nicht, in welcher Welt oder Realität Christian Lindner lebt. Finanzpolitisch, haushaltspolitisch oder es ist grundsätzlich als normal denkender Mensch. Aber ich würde gerne mal diese Welt und dieses System kennenlernen, um einigermaßen zu verstehen, wie man so denken kann.
Ja.
Dass das alles irgendwie zusammenpasst.
Ja. Und jetzt noch einmal kurz auf das, um das noch einmal kurz mit dem Buch zu verknüpfen, ja. Also, was ist unsere stärkste Power, die wir Russland im Zweifelsfall entgegensetzen können, ja? Und was wir ja auch schon massiv ausnutzen. Die NATO hat jetzt schon 3 Millionen Soldaten, ja. Und die Verteidigungshaushalte sind gigantisch, ja. Wir sind so weit über dem drüber, was Russland investiert hat. Das macht überhaupt keinen Sinn, das an irgendeiner Ebene zu vergleichen.
Wir haben sie ungefähr 100 Mal überholt.
So. Wovon wir aber wahnsinnig viel haben, ist halt eben unsere Wohlstand, Leistungsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit, all diese Sachen und Wettbewerbsfähigkeit und sowas, und das Buch macht halt einen eindeutigen Vergleich auf. Jede Investition in dein Bildungssystem sorgt dafür, dass du mehr Produktivität hast. So einfach ist die Rechnung, ja?
Investier und mehr Gleichheit dann übrigens am Ende des Tages.
Investier in dein Bildungssystem. Und ich meine, das werde ich jetzt nicht als einziger Student kennen, ja, aber Unis, die überfüllt sind bis zum geht nicht mehr, du findest keine Profs irgendwie und so weiter und so fort, ja, jedes Jahr mehr Studierende, aber das Geld bleibt das gleiche, kein Geld für Forschung, kein Geld für nichts, ja, und damit verbauen wir uns auf langfristig auch unseren Wohlstand und damit auch unsere Wettbewerbsfähigkeit und damit auch unsere Konkurrenzfähigkeit gegenüber Ländern wie Russland und Co., ja, also an sowas müsste man jetzt eigentlich rangehen und sagen, ja, wenn wir das über Sanktionen eh nur regeln können und so, ja, wenn wir das eh nicht über Militär geht und wenn wir da auch einfach immer letztendlich für Leute, die ja vielleicht auch aus den Ländern zu uns kommen wollen, ein gutes Beispiel sein wollen, ja, damit die sagen, nee, ich gehe lieber aus Russland nach Deutschland oder nach Frankreich, ja,
Putin soll mich in Ruhe lassen. Nicht wegen der Demokratie, sondern weil ich da eine wirtschaftlich bessere Zukunft habe,
Das ist auch das, was wir im Zweifelsfall als unser Erfolgsmodell in die Welt transportieren. Es ist nicht Werte oder so, sondern es ist unser Wohlstand, ja. Und den schafft man halt eben nur mit Investitionen. Ich finde, das macht dieses Buch auch ganz, ganz eindeutig. Genauso wie wenn es um Geflüchtete geht, ja, dass man auch dafür einfach wahnsinnig viel investieren muss. Das sagt er, glaube ich, an einer Stelle auch ganz deutlich. Ja. Ja, Deutschland muss lernen zu investieren und zu konsumieren. Das haben wir völlig verlernt, ja, weil Deutschland einfach so ein durchsparendes Land ist. Ja, alles wird immer nur
verrückte gespart. Ideen.
Ja?
Also diese Überlegenheit des Systems, das begegnet uns ja jetzt wieder in dem Konflikt mit Russland.
Ja.
Diese Überlegenheit des Systems ist nicht das demokratische System, ja, oder der Kapitalismus, sondern das ist die Fähigkeit eines Staates, für Gerechtigkeit zu sorgen oder für eine wirtschaftlich stabile Zukunft, für bessere Bildungschancen. Das kriegst du übrigens auch ohne Demokratie hin. Und das ist die große Gefahr.
Ja, das heißt, das China-Modell.
Also wenn du Länder hast wie China oder Russland, die sich sagen, ich meine, aktuell ist es für Russland nicht möglich und in den letzten 30 Jahren war es auch für Russland nicht möglich. Aber wenn du in einer Situation bist, in der du dann irgendwann Länder hast, die Autokratien sind, aber die in die Bildung ihrer Bürgerinnen und Bürger investieren und die für wirtschaftlich stabile Verhältnisse sorgen kann, dann hast du jegliches Argument und jeglichen Vorteil gegenüber dieser Länder verloren, wenn du die USA oder Deutschland oder Frankreich bist, die Teile ihrer Bevölkerung völlig runterfallen lassen, weil du das Bildungssystem zusammengespart hast oder weil der Sozialstaat zusammengespart ist und dass 30% deiner Bevölkerung nicht mehr wählen gehen, weil sie eh wirtschaftlich hinten runtergefallen sind und nicht mehr Teil des politischen Systems sind.
Ja.
Also dann hast du keinerlei Argument mehr, gegen diese Systeme zu gewinnen. Und das ist, also es ist, glaube ich, auch im Kern die große Warnung, die Piketty hier macht.
Ja.
Wenn wir das nicht lernen, sofort umzustellen, dann sind wir in 10, 20, 30 Jahren vielleicht wirklich auf der Verliererstraße, was Demokratien angeht.
Ja, Wohlstand befeuert unsere Demokratien und ich glaube, das darf man nicht vergessen, ja, auch nach 1945, ja, so die Erklärung, warum Demokratie in Deutschland so wunderbar funktioniert ist, weil wir sie mit dem Wohlstandsversprechen, mit dem Aufstiegsversprechen verknüpft haben, weil man sehen konnte, Demokratie, ja, und Wohlstand, das ist quasi im gleichen Maße gewachsen.
Gerechtigkeit, ja, auch.
Genau, und deshalb ist es, ja, und man muss diese...
Also die Gerechtigkeit zwischen den verschiedenen Klassen ist in dieser Zeit wirklich viel gleicher gewesen.
Ja. Ja, das hat der Wagenknecht letztendlich auch aufgearbeitet. Und da hat sie ja auch in gewisser Weise recht, ja, wenn sie darauf geschaut hat, wie Ungleichheit in den 70er, in den 60er Jahren aussah und so und wie viel da möglich war und so. Und das beflügelt bis heute unsere Demokratie, ja. Deshalb sagen Menschen heute, deshalb gehe ich gerne wählen, deshalb leben wir in Deutschland, deshalb geht es uns gut in Deutschland.
Aber wie lange willst du davon leben, dass das vor 40 Jahren war?
Ja, genau. Irgendwann verliert dieses Versprechen halt eben auch an Wert. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, wie die Demokratiezustimmung unter jungen Menschen zum Beispiel ist und so, ne, die sinkt seit Jahren, weil eben dieses Versprechen nicht mehr funktioniert. Und dann wundert man sich, warum halt dann junge Menschen halt irgendwie doch in erstaunlich hohem Maße FDP wählen, ja, weil sie das Gefühl haben, der Staat
ist nicht mehr für dich. Jeder ist sich selbst
der Nächste. Ja, jeder ist
sich
selbst
der Nächste.
Der Staat ist nicht mehr für dich da, so, du musst dich um dich selber kümmern. Ja. So, und das ist ja nicht die, das ist ja nicht die Idee, die wir irgendwie haben wollen, oder? Dass wir so weitermachen.
Hoffentlich nicht.
So, ich wir meine, wollen ja
Christian Lindner freut Staat sich, gewinnen. Aber für die Zukunft der Demokratie sieht es dann düster aus.
Ja, und diese Verknüpfung muss man einfach machen und das macht dieses Buch auch sehr schön. Und deshalb so kann man das lesen.
Ja, kauft es euch beim CH Beck Verlag.
Genau.
Ich mache einfach den Link in die Shownotes. Piketty kann man immer lesen, ja. Jeder dieser Artikel gibt einem was mit. Auch argumentativ. Behandelt es einfach wie eine Zeitung. Zum Morgen irgendwie
genau.
einen Artikel lesen, ja, zum Kaffee.
Genau.
Und dann nicht überfrachtet sein.
Oder abends vorm Einschlafen und dann noch zwei Stunden darüber nachdenken.
Ich hoffe, ihr vergebt Mick und mir, dass wir eine Stunde über die Ukraine gerantet haben.
Ja, wir haben ja auch schon eine Weile nicht gesprochen. So. Es ist auch schwierig, darüber nicht zu reden. Man redet da eh die ganze Zeit drüber.
Ich rede damit darüber mit niemandem. Deswegen bin ich ja ganz froh, dass ich mit dir reden konnte.
Ja, können schon froh sein, dass wir nicht angekommen sind, weil was Putin wohl denkt.
Ey, diese Frage wird hier nicht gestellt. Sonst müssen wir sofort ausschalten. Weil das ist eine Frage der Öffentlich-Rechtlichen. Und diese Frage ist unglaublich dumm.
Ja, mein Lieblingsmoment war, als da gerade der Saft irgendwie abgedreht wurde oder so, oder das gewechselt hat da bei seiner Crimea-Feier. Ja,
ich hab da ein Buch zu stehen, Der neue Zar.
Ah, okay,
Aufstieg,
ja, das geht
und
auch
Herrschaft von Putin. Da gibt's Bilder von ihm als Kind.
Wirklich?
Ja,
ich dachte, es werden alle um die Ecke gebracht, die solche Bilder haben.
Steve Lee Myers. Ich weiß nicht, wann ich je dazu kommen werde, das zu lesen, aber hier, Putin als Kind. Das Gesicht des Bösen mit seiner Mama.
Also, er sieht aber tatsächlich, hat sich nicht viel verändert.
Ja, könnte man so sagen. Hier ist ein Dresden, oder KGB-Uniform.
Abgefahren.
Oh, hier heiratet er. Immer gut, wenn man Familiengeschichten drin hat.
Mhm. Und das baut jetzt quasi mal so das ganze Modell dann aus
ich weiß es noch nicht,
deutscher Sicht auf.
Oh, hier, Putin und Jelzin. Man vergisst immer, wie integral Putin eigentlich im Hintergrund der russischen Politik war.
Ja, wie lange der schon dabei ist, ne?
Ja. Das unterschätzt man. Das ist ja auch so, das ist so typisch Russland, um ehrlich zu sein, ja? Dieser völlig unscheinbare Bürokrat im Hintergrund übernimmt nach Jelzin dann die Macht. Keiner weiß, wie er das gemacht hat. Aber auf einmal ist Putin da. Und dann ist der praktisch Russland.
Ja. Naja, ich befürchte ja, wir müssen noch 20, 30 Jahre warten, bis dann irgendwie so der Stern die Putin-Tagebücher oder sowas veröffentlicht, ja, um dann mal wirklich einen Einblick zu bekommen, was sich so ein Mann dann irgendwie in den Situationen gedacht hat. So, weil von außen ist es ja einfach so bescheuert. Also.
Ja, wie gesagt, es hat nichts mit Rationalität zu tun.
Ja. Ja. Ja, und dann ist auch immer die Frage, ob es Sinn macht, die Irrationalität zu begründen.
Ich glaube,
so, ne?
Ich glaube, also, wir sind ja im 21. Jahrhundert und wir haben über Militärstrategie gesprochen. Und ich denke immer an Bismarck und frage mich in der Situation, in der er seine drei Kriege geführt hat, um die deutsche Einheit herzustellen, dachten die Leute, das ist rational, was er da tut? Oder dachten die, was machen die Deutschen da jetzt schon wieder? Ist das völlig irre? Warum greifen die Frankreich an, ja? Es war ja auch so eine Situation, in der man dachte, die deutsche Armee greift Frankreich an. Man hatte eine Einschätzung von der deutschen Armee zu dem Zeitpunkt. Militärisch und technologisch hinter den Franzosen. Und das stellte sich dann als trugschluss heraus. Und trotzdem, manchmal sind solche Angriffskriege einfach nicht rational, weil wir sie uns nicht erklären können. Du hast ja gesagt, für Putin ist das vielleicht total rational, was er da macht. Vielleicht macht er das, damit die Ukraine nicht komplett zur NATO gehört, sondern dass er das teilt und dann gibt es noch einen Rest Ukraine, das kann gerne dann zur Europäischen Union gehören. Der andere Rest gehört dann ja Russland oder was auch immer. Aber wir sind hier in einer politischen Situation wie im 19. Jahrhundert. Ja, da wird einfach mal ein Angriffskrieg geführt.
Ja.
Und wir müssen das nicht verstehen. Das wird jetzt einfach gemacht. Und wir müssen dann mit der Situation klarkommen, wie sie sich dann darstellt.
Ja. 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 Und da müssen wir müssen einfach konstant anpassen, so, ne? Weil sich die Situation dann einfach konstant ändern kann. Und wir halt nicht wissen, was er vorhat, so, ne? Deshalb macht es halt auch keinen Sinn, da auf einer Route im Zweifelsfall zu bleiben, sondern da muss man dann auch flexibel sein. Krieg führen ist halt einfach.
Wir haben ja auch mit Kriegen in der letzten Zeit, in der wir so gelebt haben, zu tun gehabt, von der wir dachten, dass sie rational sind. Also zum Beispiel Jugoslawienkrieg, Afghanistankrieg. Auch da muss man ja sagen, 20 Jahre Krieg in Afghanistan. Wie rational war das am Ende des Tages wirklich?
Ja, ob sich die Menschen in Afghanistan gedacht haben, boah, das macht auf jeden Fall richtig Sinn, was ihr hier macht. Ja, klar. Natürlich.
Das wird immer so dargestellt aus westlicher Sicht, das war alles rational und das hat seine Gründe. Aber das Gespräch mit Lüders kommt bestimmt noch die nächsten Wochen. Aber wirklich aus so Nachbetrachtung hat das reichlich wenig Sinn gemacht und war total irrational.
Ja, voll. Nee, wir sind davon auf jeden Fall nicht befreit, so, ne? Weil wir ja auch immer die gleichen Fehler wiederholen und erwarten, dass irgendwas anderes passieren würde. Ja, dabei haben uns ja eigentlich die Konflikte, ja, ab den 50er Jahren zeigen uns die Konflikte, dass es nicht wirklich Sinn macht, für einen Aggressor in ein Land reinzulaufen und davon zu hoffen, dass man halt irgendwie die Zivilgesellschaft da überwindet, ja, und da Frieden herstellen kann, so. Das Erste, wogegen die Menschen immer kämpfen, ist der ausländische Aggressor, ja, und alles andere fällt dahinter zurück und die kämpfen im Zweifelsfall so lange, bis halt der Aggressor verschwindet. Und deshalb ist es ja auch so ein bisschen faszinierend, ja, dass sowohl wir als auch Putin diesen Fehler ja auch immer wieder begehen, ja, also man würde ja irgendwie annehmen, ja, alle schauen sich einmal Vietnam an und denken so, das war einfach eine absolut bescheuerte Idee, das irgendwie über 10 Jahre so weit, ja.
Wie gesagt, mit Afghanistan 20 Jahre hat man nochmal getoppt.
Naja, und ich meine, die Russen haben ja schon die gleichen Erfahrungen gemacht in Afghanistan und so, ja. Und
die Russen, die Franzosen, die Griechen.
Ja, also alle haben diese Erfahrung hinter sich gebracht und haben festgestellt, es macht eigentlich keinen Sinn und trotzdem machen sie es alle 10 Jahre, machen sie es wieder irgendwie.
Ja. Ja, Afghanistan ist, wie gesagt, da nochmal eine ganz besondere Situation, auch historisch, also super interessant, wie alle immer dieses Land einfallen und denken, wir schaffen das jetzt.
Ja. Und dann sich die Zähne daran irgendwie ausbrechen, ja.
Ja, also das Gespräch mit Lüder, super interessant, super Buch. Unbedingt lesen und sich mit der Geschichte Afghanistans beschäftigen, wie Alexander, also selbst Alexander der Große hat es nicht geschafft, dann schafft es niemand, ja. ich bin der Meinung, wenn Alexander der Große es nicht geschafft hat, Afghanistan irgendwie einzunehmen, dann sollte man es gar nicht erst versuchen. Weil das war ein Militärstratege, das hat man in den nächsten Jahrhunderten dann nicht mehr erlebt.
Ja. Und selbst der hätte wahrscheinlich die Logistik nicht gemanagt bekommen.
Der hat die Logistik gemanagt bekommen, in Indien eine indische Armee mit Elefanten zu schlagen. Also
das stimmt, ja.
Insofern, und das ohne eigene Elefanten. Ja, also die Griechen haben, glaube ich, damals das erste Mal Kriegselefanten erlebt und das danach in ihre Militärstruktur involviert.
Ja. Ich muss da immer so an Dan Carlins Hardcore History denken, der, glaube ich, dazu immer sagt, so, früher konnten Armeen noch, they couldn't take a punch. Also wenn du hast eine Armee aufgestellt und wenn deine Armee geschlagen war, dann bist du halt geschlagen nach Hause gegangen. Und wie sich das quasi im Verlauf des 18. und 19. Jahrhunderts verändert hat und man deshalb auch so erschüttert davon war im Ersten Weltkrieg, ja, weil man immer davon ausging, ja, man greift das Gegenüber jetzt an und dann schlägt man halt die Armee und dann hat man gewonnen. Und auf einmal stellte man fest, nee, das Gegenüber ist in der Lage, halt diesen Punch irgendwie zu ertragen, ja. Es verliert vielleicht 70.000 Mann an einem Tag, 80.000, 100.000 irgendwann, ja, aber es kommen immer Leute nach. Also man ist, also diese Umstellung auf so eine Kriegswirtschaft, ja, und so einer modernen Volkswirtschaft, die sich komplett auf den Krieg einstellt, ja, und all ihre Individuen quasi auch darauf einstellt und wie es auf einmal mit Millionen von potenziellen Soldaten und so weiter und so fort zu tun haben. Und ich meine, vor der Situation stehen wir halt in gewisser Weise auch. Ne? Sowohl Russland als auch in gewisser Weise die Ukraine hat das Potenzial, um sich immer weiter in diese Massen halt irgendwie da reinzuwerfen.
Weil beide Länder noch junge Menschen haben.
Ja, genau. Und da ist halt diese Idee von, man überwindet halt einmal die russische Armee halt immer so ein bisschen so, ja gut, dann schlägst du die halt zurück, es kann sein, dass die halt in anderthalb Jahren halt wieder an deiner Grenze stehen, so, ne, da muss man halt irgendwie andere Strukturen schaffen, die es halt auf einer Ebene irgendwie verhindern, die halt nicht nur rein militärisch ist, ja, sondern auch einfach klar machen, das macht hier keinen Sinn für niemanden irgendwie.
Vielleicht weiß ich ja, was Putin denkt, wenn ich der Neue bin.
Genau, lies da mal rein und dann kannst du es sagen. Dann erwarte ich aber auch so einen langen Thread von dir, wo es dann drin steht. Also ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut. Genau, ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut und aus meiner Sicht denkt Putin das und das. Wir sollten jetzt das und das tun.
Aus meiner Sicht denkt Putin, dass er Putin ist.
Ja,
das glaube ich auch, dass er das ist. Das russische Staatsoberhaupt und dass der Rest der Welt ihn mal kann und er macht, was er will. Ich glaube, das ist so ungefähr die rationalste Antwort, was ich mal so sagen kann.
Ich finde es auch wahnsinnig faszinierend, wenn wir einfach in 20 Jahren erfahren, so, ja, niemand hatte so richtig einen Plan. Irgendjemand hat einfach, Putin hat einfach von einem Tag auf den anderen gesagt, yo, wir laufen da jetzt rein, dann sind da alle reingelaufen. Danach hat es sich halt so entwickelt. So, das ist, ich meine, die Möglichkeit gibt es auch immer, ne? Man geht immer davon aus, alles wird strategisch geplant, jeder hat den besten Plan im Kopf und so.
Oder ein General hat jetzt mal irgendwie in einem Panzer auf den Steuerknopf gedrückt und dann ging's los.
Ja, und manche Sachen passieren einfach, ja, und man geht einfach von Spirale zu Spirale weiter, aber der Plan verändert sich halt irgendwie von Tag zu Tag so. Ja, da funktioniert es nicht, ja, dann holen wir da noch ein paar Leute ran und so. Und so laufen Dinge ja auch manchmal, ne? Da ist gar nicht die große Idee dahinter, jetzt irgendwie das sowjetische Reich zurückzugewinnen und als nächstes sind die baltischen Staaten dran, sondern man guckt dann mal, ne? Wenn man die Ukraine überwunden hat, ja, vielleicht, so, das schauen wir dann halt.
Wir sehen mal, wie es weitergeht.
Ja, genau.
Der Zar ist weit, Russland ist groß und seit neuestem haben sie auch Freunde in China. Was besonders beängstigend ist. Ja. Egal, was die Chinesen sagen jetzt offiziell. Das ist, glaube ich, die größte Annäherung zwischen Russland und China seit Menschengedenken.
Ja, aber das ist natürlich auch ein Megaproblem für Russland, weil sie natürlich auch so ein bisschen drohen, jetzt halt zu einem Vasallen von China zu werden. So, ne? Also China kann da halt auch so seine Geopolitik.
Nee, also die Beziehung zwischen Russland und China ist speziell. Historisch.
Ja, aber sie machen sich ja wirtschaftlich einfach abhängig. So,
ja,
ne?
Aber sie sind ja auch wirtschaftlich abhängig vom Westen gewesen. Also ist es ja egal, von wem sie sich da wirtschaftlich abhängig machen.
Ja, aber ich weiß, ich glaube, ich wäre persönlich lieber abhängig vom Westen.
Das weiß ich doch nicht, was Russland und Putin da denken. Aber die Tatsache, wenn du einen Krieg führen willst und genau weißt, dass sie dir alle Hähne abdrehen, dann brauchst du eine Alternative. Und dann ist die Alternative halt irgendwann China.
Ja, ich weiß. Ich hätte nur immer wahnsinnige Sorge, dass die Chinesen dafür irgendwas zurückhaben wollen und dass das wesentlich mehr ist, als wir dafür immer wollten, ja. Und es ist halt irgendwie, das weiß
ja,
man
klar,
ja auch nicht.
Der Gamble ist da. Nur
Blackbox, so.
Also ich bin wirklich fasziniert davon. Die haben vor 50 Jahren erst eine kriegerische Auseinandersetzung um Territorium gehabt, beide Länder.
Ja, dass sie sich jetzt so verbinden, gewisserweise, ja.
Also das ist noch nicht so lange her, dass diese beiden Länder als kommunistische Länder, Brüderstaaten, miteinander Krieg geführt haben. War ziemlich kurz und eher so eine Art Scharmützel, aber nichtsdestotrotz. Also auch da sollte man aufpassen, auf die Erzählung der deutschen Medien nicht reinzufallen, dass das zwei kommunistische Länder sind.
Nee, darum geht es ja
im Zweifelsfall überhaupt nicht. Die sich schon immer super nah gestanden haben und ja.
Ja, aber auch da muss man vielleicht sagen, ne? Auch da sollten wir vielleicht gucken, dass wir Russland auch letztlich nicht zu weit von uns wegstoßen, weil wir könnten das Land auch noch, also ja, als Partner vielleicht brauchen, ja.
Also, also wie gesagt, wenn Putin weg ist und Nawalny kommt, sollte man nicht auf die Idee kommen, nur weil er sich dann vielleicht politisch wieder dem Westen annähert, dass das russische Land an sich keine eigenen Interessen hat.
Ja. Ja, und es wird halt einfach, klar, es wird auch einfach schneller problematischer, wenn halt sehr sicher jetzt wirklich zwei konträr gegenüberstehende Powerblöcke halt irgendwie so entstehen und der eine ist dann halt China so, weil China
ja, ich meine,
ist anders
die Russen,
drauf.
Also da passieren grundsätzlich nebenbei, neben dieser ganzen Ukraine-Problematik sind da wirklich interessante Sachen passiert, wie zum Beispiel der Ministerpräsident von Pakistan hat Putin in Moskau besucht, während da die Militärs in der Ukraine rumgefahren sind und hat Wirtschaftsverträge unterzeichnet und auch die Annäherung zwischen Indien und Russland. Also wenn die Russen und die Chinesen oder wenn die Russen über die Chinesen mit den Indern zusammenkommen. Ich weiß nicht, ob allen ganz genau klar ist, was da passiert.
Ja,
aber es ist auf alle Fälle ein riesiger wirtschaftlich-menschlicher Block, der mal wirklich die Erdachse völlig um 180 Grad drehen kann.
Dinge werden komplexer, ja. das, wie gesagt, bei China weiß man es auch nicht so genau. Ich würde auch denken, dass China darauf nicht so richtig Bock hat, so, weil sie halt auch einfach wahnsinnig integriert sind und natürlich auch ihr Credo ist, ja, die Souveränität anderer Staaten schätzt China wie sonst gar nicht.
Die denken ja langfristig und ich weiß noch nicht ganz genau, was sie mit Russland wollen würden. Aber
Lebensraum.
Ich glaube, manchmal wird das chinesische Militär stark überschätzt. Ich glaube, den Punch, den die russischen Soldaten haben, ist ein ganz anderer, den chinesische Soldaten haben. Und die Sache ist auch, Die Chinesen wollen militärisch vor allem die Seehoheit haben. Und dafür brauchen sie die Vergewisserung, dass auf dem Landweg nichts passiert. Und das können die Russen absichern. Also militärisch gesehen ist das sehr clever. Wenn China sich über die Russen, über den Landweg absichert, dann können sie auf See machen, was sie wollen. Aber ich glaube, sie sind sich noch nicht ganz 100% sicher, was sie wollen.
Naja, und sie wollen natürlich auch so lange wie möglich halt Freunde mit allen bleiben, so,
Ja.
ne?
Also wenn sie sich wirklich mit den Amerikanern anlegen, dann legen sie sich wirklich mit den Amerikanern an und ich.
Ja, ist halt die Frage, ob man darauf Lust hat, so,
Ja.
ne? Also,
Haben
ob man
sie
die.
da jetzt gerade in diesem Moment Lust drauf?
Man wird sich das auf jeden Fall ganz genau anschauen. Die deutsche Wirtschaft ist ja auch schon ganz, ganz hibbelig. Ja, was ist, wenn wir jetzt die gleichen Sanktionen, die wir gegen Russland fahren, auch gegen China fahren? Was ist, wenn die Chinesen die Nächsten sind, wenn dann halt irgendwann immer jemand auffällt, dass das auch ein
Es
Unrechtsstaat ist,
könnte ja passieren. Stell dir vor,
ja?
die
Ja.
greifen Taiwan an. Das kann,
Ja.
ja.
Was ist, wenn die, wenn die Haltung der Bevölkerung jetzt so überschwappt, ja, dass man jetzt auf einmal mit keinerlei Autokratien mehr Geschäfte machen möchte, dann wird das ja auf einmal ein wirkliches Problem. Ich denke, so lange werden sich das vorenthalten, da jetzt irgendwie groß zu agieren und sich
Ja,
da
also
vielleicht sogar noch
die
als
Chinesen haben
Friedensbringer
ja
inszenieren.
wirtschaftlich tatsächlich, ich glaube, das war auch für sie ein Problem, dass sie wirtschaftlich aktuell auch immer noch angeschlagen sind wegen der Corona-Krise. Und immer noch teilweise ganze Städte abriegeln, weil mal wieder ein Corona-Ausbruch war. Und in der Situation, sich jetzt an die Seite von Russland zu stellen, in einem Krieg, der nicht so schnell vorbeigeht, wie sie sich wahrscheinlich erhofft haben, auch auf chinesischer Seite, sie hatten wahrscheinlich auch gehofft, Blitzkrieg. Und dann ist das vorbei und dann können wir sagen, also wir waren da neutral und das.
Ja.
Und jetzt dauert das länger. Und jetzt machen sie sich Sorgen, dass sie da vielleicht in wirtschaftliche Probleme verwickelt werden, die sie sich aktuell nicht leisten können.
Ja, naja, deshalb sind sie ja auch schon zurückgerudert, so, ne? Und machen irgendwie klar, so, ja, so richtig finden wir es jetzt auch nicht mehr gut. So.
Also wenn ihr massenhaft Leute umbringt, dann bitte heimlich in irgendeinem
Genau,
KZ.
das ist okay. Ja, aber sobald es Einfluss hat auf die Weltwirtschaft, sind wir da raus, Leute.
Oh, wir lachen und es ist so zynisch, wie
Ja,
wir
es tut
nicht
mir
lachen.
leid, das ist wirklich schlimm, ja, aber das ist halt nochmal, also das ist halt auch wirklich maximal skrupellose Politik, die da betrieben
Ja.
wird, aber das ist halt internationale Interessenpolitik.
Okay, Mick, herzlichen Dank.
Man überwindet sowas ja auch immer mit ein bisschen Humor, das darf man ja auch nicht vergessen. Also
Ja.
manche Menschen machen das nicht so, aber ich finde es, also mir fällt es schwer, das anders irgendwie auch zu handhaben. So, bei manchen Sachen hilft dann auch so ein bisschen das Lachen. So, der Geigenhumor war immer am schlimmsten in den Gräben. So, ne? Ja.
Ach,
Ja, entschuldige,
herrje.
ich habe dich unterbrochen.
Alles sehr. Ja, wenn man nichts mehr hat, dann sollte man wenigstens noch irgendwie was zu so finden, worüber man lachen kann. Lest Piketty. Alle seine Bücher sind gut. Grundsätzlich Ungerechtigkeit auf der Welt ist schlecht. Und wenn wir die Demokratie retten wollen, müssen wir die Ungerechtigkeit auf der Welt bekämpfen.
Ja.
Piketty sagt jetzt nicht genau wie, aber die, also im Endeffekt sagt er ja schon wie, aber die Antworten kennen wir ja alle auch schon. Also bitte an Christian Lindner massiv E-Mails schreiben,
Genau.
damit es vielleicht mal in seiner Realität ankommt, dass die Vermögens- und Erbschaftssteuerpolitik in Deutschland totaler Humbug ist. Und ja, so besiegen wir den bösen Putin.
Erbschaft für alle.
Erbschaft für alle gegen Putin.
Gegen Putin. Genau, so soll es auch sein. Nicht frieren gegen Putin, sondern Erbschaft für alle gegen Putin. So, das ist die Idee.
So funktioniert das.
Ja.
Erbschaftssteuerreform, damit wir Putin schlagen.
Genau. Da zeigen wir denen nämlich, wer der Größere ist.
Okay. Wie gesagt, bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Welches willst du? Das
Also,
eine ist, das ist heavy, ne?
wir hatten ja eine
Die
Umfrage
Schlafwandler.
gemacht das letzte Mal und war ganz begeistert, dass wir Piketty hatten und nicht Greenwald. Also hat mich ein bisschen überrascht. Und ich würde gerne Parker als nächstes machen, weil ich will dieses Buch unbedingt mal behandeln. Ich bin ja so und so ein großer Fan von Geschichte.
Ja.
Wir reden ja hier auch immer über Geschichte.
Ja.
Und es ist ganz wichtig, um Kulturen, Menschen und auch Russland zu verstehen, weil Geschichte prägt und wiederholt sich, ja. Und hier geht es Global Crisis, War, Climate Change and Catastrophe in the 16th Century. Also es geht darum, um Krieg, Klimawandel und die Katastrophen des 17. Jahrhunderts. Und
Okay.
ich fühlte mich ein wenig erinnert an aktuelle Situation.
Ja, das ist doch gut, aber es ist ein Klopper, oder?
Ist ein Klopper und das ist die gekürzte Variante.
Das ist die gekürzte Variante.
Was Abridged.
Ist das? 600 Seiten? 500 Seiten?
Abridged ist 600 Seiten.
600 Seiten.
Ja, okay. Und guck dir mal die Art, wie es geschrieben wird.
Ach du Scheiße.
Also hier ist kein Platz mehr zwischen den Zeilen.
Wenigstens ein paar Bilder.
Oh, the great shaking Russia and Polish-Lithuanian Commonwealth.
Okay, ja, wir können das starten. Ich kann das bestellen.
Ja, also das ist das Buch, das ich gerne das als nächstes besprechen
Dauert aber
würde.
Einen Moment.
Ja, das dauert dann einen Moment,
das
weil
dauert
600
Moment.
Seiten sind echter Klopper. Aber
Wenn
keine
es als
Angst,
Hörbuch gibt, dann geht es schneller.
Keine Angst, Christopher Clark wären 800 Seiten gewesen.
Ja, ich weiß. Das ist, ja, das habe ich als Hörbuch und das sind vier Teile. Ja.
Ich bin mir ziemlich sicher, wir kommen irgendwann zu Christopher Clark. Aber hier sind wenigstens noch.
Hier, ja, stimmt, da
hier
ist noch
ein bisschen
Abstand
Platz
dazwischen,
noch
ja.
zwischen den Zeilen.
Das ist wenigstens so 1,2 Zeilen.
200 Seiten.
Ja.
Gebracht. Mit minimalem Abstand.
Ja, es ist schon ein wahnsinnig spannendes Buch. Aber auch gar nicht so leicht zu besprechen, weil es halt auch so voll ist. Ne? Also du schaust da in so viele Welten rein und es ist so detailliert und so. Ich habe es jetzt gerade angefangen, weil du auch darüber gesprochen hast, es nochmal zu hören und so. Das ist mir auch nochmal aufgefallen. Allein mit diesen ersten paar Seiten kann man ja schon ewig verbringen.
Ja, ich meine, Clark wird ja für diese Art und Weise, wie er über den Ersten Weltkrieg gerne auch vom deutschen Historikern kritisiert. Als ich mich im Geschichtsunterricht damit beschäftigt habe, war für mich das eigentlich auch eher logisch, dass die da alle irgendwie reingestolpert sind, dass das kein großer Plan
ja.
von Wilhelm II. War, da einen großen Angriffskrieg zu führen, sondern ganz Europa war in Kriegslaune. Und
ist das die Kritik? Also, da ist die Kritik
doch,
daran, dass
Kritik
es nicht so ist,
ist
oder
dass,
was?
Also, aus
Weil
deutscher Historikersicht ist das ja immer so, die Deutschen sind schuld am Ersten Weltkrieg und bitte lassen uns nicht darüber reden, weil das ist irgendwie, wenn wir dann über den Zweiten Weltkrieg reden, würde das irgendwie entschuldigt werden. Wenn wir darüber reden, dass der Versailler-Vertrag zum
Ach so,
Beispiel
okay.
ein bisschen
ja.
ungerecht war und dass das vielleicht den Weg bereitet hat für Hitler, dann würde man das irgendwie relativieren.
Ja.
Also das relativiert natürlich den Holocaust nicht, wenn man darüber redet, was der Versailler-Vertrag war oder dass es vielleicht nicht alleine Wilhelm II. War, der dann einen großen Weltkrieg angezettelt hat von Anfang an, sondern dass das wirklich alles eine riesige menschliche Tragödie von Anfang bis Ende war.
Ja. Ja, weil ich dachte eigentlich auch, dass das inzwischen so mehr oder weniger der wissenschaftliche Standard ist. So, dass dann natürlich
nee,
alle.
In Deutschland ist das nicht der
alle.
Standard. Also, das ist auch nicht der Standard der öffentlichen Debatte. Und das ist eigentlich
nee, das
traurig.
Stimmt.
Weil, wenn wir uns überlegen, dass der Chauffeur von Franz Ferdinand, dem Kronprinzen der österreichischen Doppel-K-Monarchie,
ja.
zufällig in die falsche Gasse abgebogen ist, wo zufällig. Der Attentäter gerade einen Kaffee getrunken hat, nachdem er seine Chance verpasst hatte.
Ja.
Ist das nicht ein großer Plan gewesen, sondern einfach, wie es in Geschichte manchmal ist, ein großer Zufall, ein tragischer Zufall. Und
naja,
alles,
man
was
sieht
danach
halt auch
passierte,
die...
war wieder diese Gewaltspirale.
Ja,
von der
Gewaltspirale.
Keiner, wo keiner
ja.
gesagt hat, an der Stelle, stopp.
Ja, das ist das beste Beispiel für diese Gewaltspirale, ja.
ja.
Ja, und halt auch, was so Bündnisverträge auslösen können, so, ne?
Ja.
Wie schnell man sich versieht, also weil die ja eigentlich auch dafür gemacht sind, um Sicherheit zu garantieren, ja, aber man verguckt sich da immer, und das ist ja nicht auch das Gleiche, mit dem wir uns jetzt auch bewegen mit der NATO, ne? Ein falscher Schritt reicht letztendlich und man läuft Gefahr, da reingezogen zu werden. Und wenn man sich dann halt nicht aus diesen Bündnisverträgen rauszieht, warum auch immer, ja, weil dann halt eben die Presse schreibt, man sei feige oder so.
Ja, weil es das Prinzip dann, ja gibt.
Genau.
Man ist ja dieses Bündnis eingegangen.
Deswegen genau, man ist ja das Bündnis eingegangen.
Und
also
dann denkt man sich, ja, wir sind über 100 Jahre später und es ist immer noch die gleiche Denkweise. Und natürlich ist das schlimm, wenn man diesem Bündnis nicht nachgeht, aber ist es rational?
ja. Ja, und wahrscheinlich kann man, das ist halt das Problem, ne? Man kann diese Frage am Ende nicht so richtig beantworten. Das ist ja auch das, was vielen, glaube ich, auf Twitter gerade auch so sehr schwer fällt, dass es, vielleicht gibt es einfach manchmal keine richtigen Entscheidungen. Ne? Also ich glaube, die Süddeutsche hatte so einen Text dazu, auch zu Zeitenwende und so, die Überschrift war, glaube ich, die richtige Entscheidung, aber auch gut, Fragezeichen. So, ne? Und vor diesen Entscheidungen stehen wir, glaube ich, ständig. So ist, ja, für den Moment fühlt sich das irgendwie richtig an, aber war es eine gute Entscheidung? Nee, stellt sich raus, war eine blöde Entscheidung und so. Aber jetzt haben wir nur Alternativen zwischen zwei anderen blöden Entscheidungen. So ist halt Krieg, ne? Also man hat halt immer nur die Wahl zwischen blöden Entscheidungen irgendwie so richtig, ja? So unmittelbar ist davon jetzt nichts befriedigend und man wird die Lösung nicht von einem Tag auf den anderen haben.
Wir haben ja noch viel, viel Zeit, hoffentlich, wir beide. In
ja.
Zukunft über Bücher zu sprechen Und ich bin mir sicher, Christopher Clark kommt hier auch noch irgendwann mal dran. Und dann sollten wir auch irgendwann mal über den Versailler Vertrag sprechen. Als nächstes reden wir jedenfalls über die globale Krise im 17. Jahrhundert wegen Kriegen, Klimawandel und anderen Katastrophen.
Finde ich gut.
Ist 400 Jahre her. Ich denke mal brandaktuell.
Geschichte ist immer aktuell.
Nee, ja, ist doch gut. Also deswegen, ich liebe Geschichte.
Ich auch.
Weil es so tragisch ist, dass man im 21. Jahrhundert praktisch permanent darauf gestoßen wird, was unsere Vorväter schon falsch gemacht haben und wir jetzt wiederholen.
Ja, naja, weil man ja auch die Rhythmen nie so ganz verliert, ne? Also es gibt ja auch eine ganze Menge so aus der Verhaltenspsychologie, was sich damit beschäftigt, was halt quasi auch für so genetische Spuren hinterlassen werden von so Konflikten und so, ne? Also, und das tragen wir natürlich mit uns rum, ja? Auch die deutsche Mentalität ist natürlich wesentlich stärker immer noch geprägt von diesen Kriegsentwicklungen, glaube ich, als von 70 Jahren Frieden, so, ne? Und das merkt man dann natürlich auch in solchen Momenten, wie das irgendwie so zurückkommt, als hätte man so Flashbacks, dabei war man gar nicht dabei, in gewisser Weise, so als Gesellschaft, ja? Wie dann so irgendwie die immer gleichen Rhythmen übernehmen und wie man merkt, dass man eben dann doch als Mensch geprägt ist von 200.000 Jahren Krieg, ja? Das ist schwer aufzuwiegen gegenüber 70 Jahren Frieden irgendwie.
Ja, ich glaube, wir haben als Menschheit mehr Krieg und Konflikt erlebt als jemals Frieden.
Ja, und ich meine, wir messen ja auch alles an Krieg und Konflikt, ne? Wenn man sich in die Geschichtsbücher reinschaut, ist ja nicht die besten Menschen oder so die tollsten Erfindungen aller Zeiten. Darum geht's ja dann.
Schön wär's.
Also immer nur Krieg, 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 Krieg. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass man immer an dieser Logik des Krieges denkt, ja? Weil die Gewaltspirale jetzt aufzubrechen, ist wahnsinnig schwierig.
Ja. Dann hoffe ich mal, dass ihr denn bei der Folge auch einschaltet.
Ja.
Wie Mick und ich dann darüber reden, wie wir dieses Buch konsumiert haben. Ich weiß noch nicht, wie ich es schaffe. Aber es macht mir, um ehrlich zu sein, Angst.
Es ist happig. Aber wir kriegen das schon hin.
Little Ice Age.
Das ist auch noch so umfassend. Sehr gut. Da müssen wir da müssen wir es in Blöcke.
Und Klimawandel und die Katastrophe in einem ganzen Jahrhundert, ja, Mike? Das muss dann schon eine Weile halten.
Ja, aber da müssen wir es irgendwie in Blöcke aufteilen oder so, weil wir jetzt haben wir zuletzt haben wir irgendwie so ein paar so 200 Seitenbücher, das kann ich mir alles merken. Ja, aber
ich weiß auch nicht, wie wir das verarbeiten.
Die Exit-Tabellen irgendwie anlegen.
Wir sollten vorher drüber sprechen, wie wir es verarbeiten.
Genau.
Okay, und danach machen wir vielleicht wieder eine Befragung, mal sehen.
Ja, alrighty, hört sich gut an.
Hab noch ein schönes Wochenende, Mike.
Dankeschön, gleichfalls.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Zum Abschluss hoffe ich, dass die heutige Folge euch gefallen hat. Ihr die nächsten zwei Wochen damit ganz gut durchkommt. Aber es sind ja fast 3 Stunden. Also dürfte es keine Beschwerden geben. Und sonst, ja, ihr könnt den Podcast gerne unterstützen. PayPal, Überweisung, Steady. Und mein Liebling ist natürlich meine Bücherwunschliste. Findet ihr alles in die Shownotes. Und ja, falls ihr Urlaub habt, genießt ihn. Genießt das schöne Wetter. Geht weg von sozialen Medien. Geht raus an die frische Luft. Trefft euch mit Freunden. Trinkt einen Wein mit der Familie oder mit Freunden. Was auch immer euch Spaß macht. Und genießt das Leben. Ganz einfach. Das Leben ein bisschen genießen. Und das werde ich jetzt auch tun. Mein Leben genießen, den Urlaub genießen und das Wochenende genießen. Und wir hören uns dann in 2 Wochen. Bis bald.